Attention. Live. Aus den David-Alaba-Studios in München. Das.
Es kann sein, dass ich noch postalkoholischen Bierschnupfen habe oder sowas. Aber ansonsten alles gut.
Ist die Big Show von Sportradio360.de.
Ja, ich war immer nie mit jemandem per se.
Das Kaviarhäubchen auf der Sportartenmelange im olympischen WM-Jahr 2014.
Da wird so ein Charme versprüht von eurer Seite. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Die Big Show. Jetzt.
Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on air. Los.
Es ist angezapft auf Sportradio 360, die Big Show 172. Herzlich willkommen, heiß an euch im Studio. Jens Huber, der Producer, Johannes Knut am Mikro und ebenfalls in den Studios mal wieder hoher Besuch, Herr Fink. Nicht mit dem Bike ausnahmsweise gekommen, sondern...
Doch, mein Bike?
Nein, es hat ja in Strömen geregnet, wieder mal, also bin ich mit dem Auto da. Aber lieber Johannes, es heißt O-Zapft ist O-Zapft und nicht ist. Angezapft ist. Das möchte ich bitte schon mal gleich zu Beginn klarstellen.
Ich bin nördlich von München, ich habe es mit allen verscherzt, letzte Woche mit meiner Forderung, den Davis Cup in München auszutragen oder zumindest nicht südlicher als Frankfurt. Ist schon okay, wir müssen ja ganz Deutschland
reden. Ich fang gar nicht erst an, hier auf Bayerisch irgendwas nachzuplappern, das ist nämlich noch viel schlimmer. Du weißt gar nicht, wie Glück du hattest mit dieser Formulierung, dass ich das so gesagt habe.
Außerdem, mich freut die Einladung, dass ich wieder mal in diesen, Achtung, hochheiligen Jimmy Johnson Studios sein darf,
später zu reden
sein. Sensationell ausgestattet sind. Es ist eine unglaubliche Freude.
Ich wollte ja letzte Woche die Studios schon fast in Nico Rosberg Studios umbenennen, aufgrund des aktuellen Formel-1-Weltmeisters, und ich glaube, ich habe mir da eine rote Karte eingehandelt für den heutigen Motorsportteil. Zum Glück ist Johannes da, der hat mehr Ahnung.
Ich weißt du was, wir machen ein Experiment. Ich mach dieses Mal in der Formel 1 Runde den Producer.
Ja, bitte. Das ist super gut. Das werden wir uns mal anschauen. Was schauen wir uns heute sonst noch an, Johannes?
Wir haben eine sehr schöne Gästeliste, wie immer, glaube ich, mit interessanten Fußballthemen, mit einem sehr interessanten Fußballthema über eine gewisse Aktion mit Union Berlin, denke ich, die wir auch mal näher beleuchten werden mit Gästen, die in dieser Traditionsdebatte, ja, eigentlich selbst involviert waren. Jürgen Rotthaus wird uns zugeschaltet sein. Ehemaliger Geschäftsführer.
Jochen Rotthaus.
Jochen Rotthaus, wunderbar. So werde ich ihn nicht anklingen. Genau, und natürlich auch sonst wieder grandiose Bundesliga-Experten. Unsere
Golf wird sich wie ein roter Faden noch unsere Sendung ziehen.
Wir haben ein kleines Turnier in Schottland und natürlich unsere US-Crew mit. Ich hoffe auch, Derek Jeter wird nicht ganz
selbstverständlich
ganz zu kurz kommen.
Derek Jeter gebührend würdigen mit Waldorf und Stettler. Sie sind wieder da. Jürgen Schmieder und Heiko Ulderb. Aber ich denke, aus gegebenem Anlass, Johannes, fangen wir womit an?
Mit Fußball. Sportradio 360, die Big Show 172. Wir haben unsere Gästeliste ein wenig durchgemischt, haben uns folgendes Publikum eingeladen. Tobias Drews ist da von RTL. Grüß dich, Tobias.
Hallo, servus.
Von Sport 1 unter anderem Michael Körner.
Servus, hallo.
Und natürlich weiterhin im Studio Piet Fink, Johannes Knut und als Geschäftsführer der Düsseldorfer EG, früher mal Geschäftsführer von TSG Hoffenheim. Wir begrüßen Jochen Rotthaus. Hallo, Herr Rotthaus.
Hallo zusammen.
Ja, Aufhänger soll sein eine Aktion, die sicherlich alle von euch mitgekriegt haben und die auch durch die Republik ein wenig für Aufsehen gesorgt hat. Bei Union Berlin gegen RB Leipzig gab es am vergangenen Wochenende eine kleine Aktion der Union-Fans, die sich Müllsäcke überstülpten und damit ihr Feindbild gegenüber den kommerzialisierten Leipzigern ein wenig schärften. Herr Rotthaus, wir beginnen vielleicht mal mit Ihnen. Wenn man sich so mit 8 Jahre Hoffenheimer Vergangenheit so eine Aktion sieht, ein Protestzug gegen diesen Kommerz von angeblich echter Fanliebe gegen angeblichen Kommerz, was ist Ihnen da so durch den Kopf gegangen, als Sie diese Aktion verfolgt haben?
Naja, zunächst muss ich sagen, ich habe ja 8 Jahre lang in Hoffenheim eben, mich auch mit dieser Thematik beschäftigt beziehungsweise beschäftigen müssen. Ich war ja vorher 4 Jahre Geschäftsführer beim VfB Stuttgart, also einem sogenannten Traditionsverein, bevor ich dann nach Hoffenheim gewechselt bin. Insofern haben da schon zwei Welten sich getroffen und da kommen natürlich wieder Erinnerungen hoch. Ich glaube, es ist eine sehr schwierige Situation und auch eine schwierige Diskussion, wo es meiner Meinung nach kein klares Ja und kein klares Nein gibt. Wenn man Verständnis entwickelt für, sag ich jetzt mal, die klassischen Fußballfans, ist immer die Frage, was sind klassische Fußballfans, zumindest die auf Traditionsvereine Wert legen, die eben auf die Langlebigkeit oder langjährige Zugehörigkeit zur Bundesliga oder zur zweiten Bundesliga Wert legen, die werden natürlich keine Freude an Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim, Red Bull Leipzig etc. haben. Mhm. Ich finde, es gibt natürlich wie immer auch eine Schmerzgrenze. Und wenn man sieht, was ist jetzt in Nürnberg passiert, was passiert bei sonstigen Fanausschreitungen, dann finde ich, ist irgendwann auch mal ein Protest, der zu weit geht, was Herrn Hopf da wieder fährt nach so und so viel, sag mal, immer noch Jahren bei fast jedem Spiel, wo er so ausgeschrien wird und beleidigt wird. Da fragt man sich, ja, hat das was noch mit Fankultur zu tun? Also es ist ja auch ein Stück weit heuchlerisch, wenn man sagt, wie viele Vereine schaden eigentlich ihren Fans und nicht umgekehrt, oder beziehungsweise warum hat zum Beispiel die PSG Hoffenheim oder auch Red Bull Leipzig überhaupt eine Chance? Wenn man das aufs Sportliche bezieht, hat es leider nicht nur mit Geld zu tun, sondern es wird ja auch viel Geld bei sogenannten Traditionsvereinen, ich sage jetzt mal, sinnlos verpulvert. Man muss ja hart fragen, was ist beim HSV passiert, was ist bei meinem alten Verein Rot-Weiß Essen passiert, wo Gelder vorhanden waren. Und das ist für mich irgendwie der viel wichtigere Diskussionspunkt. Es gibt Vereine, die haben vielleicht nicht so viel wie keine Ahnung, wie die anderen Vereine, aber die hatten genug Geld und hatten alle Möglichkeiten und haben das wahnsinnige Potenzial an Zuschauereinnahmen, an Fans. Ich sage nur, 1. FC Köln verlieren 3 Heimspiele in der 2. Liga gegen Aue, gegen Fürth, und trotzdem kommen 50.000 Zuschauer. Das ist eine Sensation, das spricht für eine wahnsinnige Fanbasis, und trotzdem weiß man ja, wie schwer sich der 1. FC Köln getan hat, überhaupt da mal wieder in die Bundesliga zurückzukommen. Und das, finde ich, damit setzt sich kein Fan auseinander. Und das ist für mich die wahre Diskussion. Nicht, ob jetzt Red Bull Leipzig, ein echter Fußballverein oder ein unechter Fußballverein ist, sondern warum machen diese sogenannten Traditionsvereine so viele Fehler, und warum steigt Darmstadt ab, oder was ist mit Kickers Offenbach passiert? MSV Duisburg hat Managementfehler begangen, hat eine Lizenz nicht bekommen und so weiter. Damit will sich keiner beschäftigen.
Wobei Darmstadt ja in der Tabelle gar nicht so schlecht dasteht mittlerweile.
Genau.
Gibt es schon erste Wortmeldungen aus dem Auditorium, Tobias, Michael, oder sonst frage ich? Woran wollt ihr irgendwo anknüpfen?
Ja, Michael hier, also ich glaube generell, dass im Ansatz das genau richtig ist. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob das nun RB Leipzig ist oder Hoffenheim, oder ich kenne das ja auch vom Basketball, die Diskussion, die wir seit 2-3 Jahren haben mit dem FC Bayern Basketball, wo ja auch Stimmen von anderen Fans oder auch von anderen Vereinen laut werden, dass das ungerecht ist. Wir haben ganz, ganz klar ein Problem in Deutschland in der Fankultur, ja, meines Erachtens. Das sieht man in vielen Bereichen. Fans haben heutzutage viel zu viel Macht, viel zu viele Möglichkeiten, solche Aktionen, jetzt auch wie in Nürnberg mit den Trikots, die da eingesammelt wurden von den Spielern. Das gehört ja auch damit rein in diese Geschichte, dass einfach, ja, wie gesagt, Fans glauben, das Ganze zu ihrem eigenen Ding machen zu können. Natürlich sind Fans wichtig und überhaupt gar keine Frage, aber ich glaube, es gibt eine kleine Fangemeinde, die halt mit einer gewissen, ja, auch Brutalität glaubt, die Wahrheit gepachtet zu haben, sich den Regeln oder auch den, naja, sagen wir, den Einflüssen des Marktes komplett widersetzt und da eine Art Subkultur mittlerweile hervorgegangen ist, die aufgrund der Tatsache, dass sie eben sehr mächtig geworden sind, alles Mögliche gegeneinander, miteinander aufbringen, um solche Stimmungen zu erzeugen. Also es ist super traurig, und ich finde, da müsste man auch ein bisschen ansetzen.
Das hat man auch in Nürnberg, ja.
Ich wollte nur mal, wenn Sie sich auf der Zunge zergehen lassen, nur mal als Beispiel, wie auch natürlich schwierig die Diskussion ist. Und wenn Sie jetzt die letzte Woche die Sportschau verfolgt haben, da wurde mein alter Verein wurde irgendwie beschrieben, dort ist zwar keine Tradition, aber Stimmung, es fallen Tore, dieses 3-3 wieder, mega ausgelassene Ränge, ein Fußballspektakel, wunderschöne Tore. Dann hat man gezeigt, die Traditionsvereine Stuttgart, Hamburg, und hat man diese Tristesse gezeigt, und auch Nürnberg. Und das hätte man vor 3 Jahren, hätte ich irgendwie gedacht, das wäre Comedy. Das hätte kein Mensch mir geglaubt, wenn ich das einem erzählt hätte, dass die Sportschau quasi Hoffenheim ernsthaft, und es war keine Satire, fast glorifiziert, eben weil sie halt fußballerisch dort so geglänzt, ja. Und das ist eben, Sie sehen, wie schnell sich was dreht und das Feindbild verschiebt sich jetzt auf Red Bull. Da ist mittlerweile Hoffenheim, sagen auch die Hardcore-Fans, ja, ist authentisch, der ist geboren, der hoppt dort, also kann man das nachvollziehen. Also es ist eben wenig Substanz. Und was Sie gerade gesagt haben, vollkommen richtig, es ist auch, glaube ich, populistisch. Es wird genutzt, um einfach auch, sagen wir, vielleicht ein Stück weit Krawall zu machen. Und das finde ich irgendwie, ja, das ist das große Problem. Hier geht es nicht um Fankultur, meiner Meinung nach. Hier geht es auch nicht um Probleme oder um Sorgen, sondern hier geht's, ich finde schon, hier geht's einfach auch um Demonstration von Stärke, die Fangruppierung teilweise an den Tag legen wollen, und das, finde ich, ist am Ziel vorbei, leider.
Tobias, du stehst ja auch einem sogenannten Traditionsclub nahe, wie auch Piet Fink zum Beispiel, dem TSV 1860 Eintracht Braunschweig. Du hast es ja sicherlich auch jetzt verfolgt mit Eintracht, die in der ersten Liga ja auch sehr unter einer gewissen Prämisse begrüßt worden, als endlich ist der deutsche Meister, der ehemalige deutsche Meister mal wieder oben, tolle Fans, tolles kleines Stadion. Gibt es, wie siehst du denn diesen Traditions- oder auch diesen Fanbegriff? Erlaubt es das gewissen Fans, sich über andere zu stellen? Ist das berechtigt tatsächlich mit dieser Tradition, oder ist das einfach aufgeblasen?
Nee, natürlich ist das, kann man das so nicht sagen, dass es da irgendeine Berechtigung dadurch gibt. Ich meine, klar, man ist dann Fan eines Vereins, der 1967 mal irgendwie überraschend deutscher Meister geworden ist. Aber ich meine, das ist ja eine Sache, da war ich noch nicht mal geboren, da kann man ja nicht sagen, deswegen bin ich der bessere Fußballfan im Vergleich zu jemandem, der aus Wolfsburg irgendwie zum Fußball geht. Ich denke mal, das ist eher, dass man sich als Fan dann, oder wenn man mit Braunschweig-Fans dann zusammensitzt, dann kommt ja immer so die Situation, dass man irgendwann sagt, wenn man jetzt das Geld hätte, das nach Wolfsburg geflossen ist, wo könnten wir jetzt stehen? Also es ist ja eher so ein bisschen so eine Romantik, dass man hofft, dass man mit der Tradition, die man hat, doch eigentlich auch so ein bisschen das Geld mehr anziehen müsste oder sogar die Professionalität in der Führungsebene doch auch kommen müsste. Und wenn das nicht zusammenkommt, dann ist es ja, glaube ich, eher, dass man dann eben sich als Fan das Feindbild sucht, und dann als Braunschweig-Fan musst du ja nicht weit gucken. Da kannst du ja Wolfsburg schon direkt erkennen und eben andere Orte auch. Ich glaube, genau, dass das halt eher so eine Situation ist. Ich finde auch, dass man unterscheiden muss, wenn man jetzt schaut, was da bei Union passiert ist, das kann man ja noch irgendwie als Choreografie sich anschauen und noch irgendwie, sag ich mal, mit einer gewissen Vorbereitung verbinden und dann vielleicht sogar auch gut finden, ohne dass man jetzt gleichzeitig Leipzig schlecht finden muss. Wenn wir über Fans reden und Braunschweiger Fans in der Bundesliga, da wurden dann ja Tiere getötet, um irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass man Hannover nicht mag. Also das sind ja dann Geschmacksgrenzen, über die kann man dann irgendwie nicht mehr streiten. Also dass der Fan zu viel Einfluss hat oder sich da zum Teil zu wichtig nimmt, oder eben auch Situationen wie in Nürnberg, wenn die dann passieren. Also das finde ich wirklich auch beeindruckend, also im negativen Bereich, und finde, da muss man irgendwie schauen, wie man damit umgeht. Aber die andere Frage ist natürlich, wenn man sagt, da kommt jetzt jemand mit ganz viel Geld, darum geht es ja dann am Ende Red Bull und sagt, wir machen einen Verein und führen den in die Bundesliga. Frage ist ja, was passiert wäre, wenn man sich einen Traditionsverein genommen hätte, also beispielsweise Waldhof Mannheim oder Braunschweig vor x Jahren, und hätte dann eben daraus was gemacht, ob man dann nicht sogar das Angenehme mit dem Nützlichen sozusagen verbunden hätte. Und da würde mich halt interessieren, wie dann wohl Menschen damit umgehen würde. Das ist ja in Leipzig nicht so wirklich passiert, aber irgendwie könnte man die Ansätze zumindest erkennen. Aber ich glaube, dass da auch irgendwie sich viel anstaut und dass man da eben dann als Fan, als sogenannter Fan, nicht mit umgehen kann oder nicht will oder eben meint, dass man muss sich dagegen auflehnen.
Unsere Gesellschaft, wenn ich das sagen darf, unsere Gesellschaft ist ja auch so gestrickt. Ja, schauen Sie, als die TSG oben war, haben wir mit Dortmund überall, hatten wir so Wortgefechte. Als die TSG drohte abzusteigen und in den letzten 2-3 Jahren relativ schlecht sportlich performt haben, da unten rumgekretzt ist und nicht so viele Spieler, ich sage Ihnen eins, hat keine Sau, Entschuldigung, dass ich das so ausdrücke, interessiert. Das ist letztendlich ja auch in unseren Genen auch verankert. Also wenn ein Verein anderen vielleicht was wegnimmt, ja, und dort ein Fan, der das Jahr und Tag für seinen Verein ist oder in der Kurve steht, zu Recht, der ist natürlich, der findet so einen Newcomer, der findet der natürlich nicht gut. Und das hat natürlich auch was mit Leistung zu tun. Ich finde eher immer die andere, sagen wir, also gerade, ich darf nochmal Rot-Weiß Essen bemühen, ja, ich bin natürlich total traurig und auch frustriert, warum dieser Traditionsverein, mein Verein, wo ich als Kind hingegangen bin, warum die so schlecht performen. Das ärgert mich viel mehr, als dass Red Bull es besser macht, weil Geld alleine reicht eben nicht nur. Es zeigt ja auch, dass Hoffenheim ist, wäre fast abgestiegen, trotz Geld, ja. Und es gibt auch Vereine wie Schalke. Schauen Sie mal, was allein der FC Schalke vom Hauptsponsor Gazprom bekommt. Ja, also ich mache das Geschäft seit 15 Jahren. Die haben Einnahmen aus Sponsoring, was weiß ich. Trotzdem werden sie nicht Zweiter oder Dritter oder werden nicht Deutscher Meister. Also zum Glück ist eben das Geld nicht alleiniger Gradmesser für Erfolg oder Basis für Erfolg. Und das, damit will sich keiner auseinandersetzen, was ich total nachvollziehen kann, dass natürlich Fans, die sagen, ich schaue mir lieber ein Spiel Bayern gegen Dortmund an oder Schalke gegen Dortmund als Hannover gegen Mainz. Also jetzt ohne dass ich da irgendeinem zu nahe trete. Aber wir hatten gestern hier eine Diskussion, ich war auf einer Veranstaltung, da fiel das Thema Hannover 96. Von 20 Leuten haben gesagt, also wenn die nicht mehr in der Liga wären, würde uns das nicht so groß stören. Was meinen Sie, was Sie für einen Job machen? Die spielen guten Fußball, die sind fleißig, die arbeiten hart, die haben eine gute Jugendabteilung und dennoch kriegen die einfach auch von den übrigen Fans wenig Zuneigung. Ja? Also die polarisieren nicht so stark, aber ich sage Ihnen, das ist vielleicht vielen ist es egal. Aber da ist halt der Gradmesser eben ein anderer, sondern sportlich wird halt eben wenig an den Tag gelegt. Und wer sportlich sich qualifiziert, gehört halt in die erste Liga.
Das hat aber auch damit zu tun,
wie viele Menschen wollen das Paderborn? Das finden die jetzt mal witzig, weil die ärgern. Aber ich sage in den nächsten 3 Jahren, ja, wenn Paderborn, was weiß ich, mit wie vielen Zuschauern kommt oder ins Stadion, finden eben auch diese Traditionsfans auch wieder nicht witzig. Gebe ich ihnen Brief und Siegel. Die wollen nicht, dass Ulm oder wer auch immer jahrelang in der ersten Liga ist oder Kräuter führt. Ganz sicher nicht.
Michael, gedulde dich vielleicht ganz kurz, wenn wir schon über die Macht der Fans reden, vielleicht eine Frage auch an einen Experten. In dieser Hinsicht, Pete, es gibt ja auch eine kleine Debatte bei 1860, beziehungsweise grundsätzlich die Frage, welche Macht eigentlich die Fans haben oder auch Wünsche bezüglich der Stadionauslastung, sage ich mal. Wie siehst du das da in diesem Fall bei 1860?
Ja, das ist ja bei 60 ein ganz spezielles Problem, nämlich die Tatsache, dass du dort in der großen Allianz Arena spielen musst, wo ja viele, viele Münchner einfach der Meinung sind, man hätte ja noch das Grünwalder Stadion, die eigentliche Höhle von Giesing, die Höhle des Löwen.
In der Giesinger Nachbarschaft, ja.
Richtig, und die boykottieren den Stadionbesuch in der Allianz Arena. Und das ist natürlich schon, das ist schon eine krasse Sache, wie ich finde.
Wir machen eine ganz kurze Pause und wenden uns dann wieder Michael Körners Frage zu hier auf Sportradio 360.
Hallo, hier ist Weißfunk-Europameister Christian Reich und ihr hört Sportradio 360.
Show 172, wir haben weiterhin bei uns Michael Körner, Piet Fink, Jochen Rotthaus und Michael, wir hatten dich unterbrochen.
Es geht ja auch darum, dass man, nimm das Beispiel Leverkusen momentan, also die Berichterstattung, da darf man sich ja als Sportjournalist gar nicht von frei machen, kapriziert sich ja fast immer nur auf die großen Vereine. Und dann wird es natürlich den Zuschauern und den Fans sehr leicht gemacht, Identifikationsmöglichkeiten zu finden, Themen zu finden. Wenn du jetzt wie bei Leverkusen, die einen Saisonstart haben und Wahnsinnsfußballer plötzlich spielen, unabhängig davon, dass sie jetzt zuletzt, ja, dann merkst du richtig, dass sich da auch die Stimmung wandelt. Von Leverkusen als Werkself ist da nicht mehr die Rede, sondern steht plötzlich ein gewandter Trainer vor den Kameras und philosophiert über seinen erfolgreichen Angriffsfußball, den man so noch nie gesehen hat, was alles Papalapap ist, aber du merkst, dass dann die Akzeptanz auch wieder größer wird und eigentlich müsste in der Berichterstattung nach außen hin auch mehr dazu getan werden, dass man als Dortmund-Fan oder als Bayern-München-Fan einen Eindruck bekommt, wofür steht Hannover 96 eigentlich. Also die Fußballfans schauen eigentlich immer weniger über ihren eigenen Tellerrand hinaus. Die nehmen zwar den Gegner irgendwo wahr, aber wofür Hannover steht oder wofür andere Vereine stehen, ist eigentlich gar nicht mehr so bewusst und bekannt, weil man zu sehr auf sich selbst schaut.
Wofür steht denn eigentlich der VfL Wolfsburg zum Beispiel, Tobias Dreves?
Ja, in der Kurzform natürlich VW, Geld, keine Kultur sozusagen. Das ist so das, was man dann so sagen würde. Und das
was man so hört.
Richtig, ich meine, das Stadion ist ja wirklich auch schön. Ich war ja auch da und hatte gehofft, dass mich keiner sieht, so heimlich, ne? Und dann den Schal natürlich, den Braunschweig-Schal im Auto gelassen. Aber da kann man, weil das ist ja, es gibt ja so eine Ebene, da ist das ja noch ganz lustig, weil man sich natürlich darüber, also gestern hier mit einem Nachbar, der ist FC Bayern-Fan, wir reden ja auch miteinander, also trotzdem, und darüber diskutieren, was wäre denn jetzt, wenn Leipzig in der Bundesliga spielt. Damit hat so ein Bayern-Fan, glaube ich, erstmal kein Problem. Ich glaube, wenn die dann den FC Bayern schlagen, dann genau wie es gerade diskutiert wurde, dann glaube ich, wird da sich auch ein bisschen der Wind auch noch mal kurz drehen, dass man sagt, naja, das ist ja, auf einmal ist da doch ein Verein, der vielleicht nicht nur Geld, sondern auch Expertise mitbringt und eben die Professionalität und schon wird man das, glaube ich, auch auf der Ebene noch ein bisschen anders sehen. Aber natürlich sind da so Vereine, ich meine, Braunschweig, man kann ja die Gegenfrage stellen, was kann denn so ein Verein eigentlich für seine Kultur? Also die ist ja entstanden, das ist ja auch gut. Aber da waren ja dann auch zwischendrin Jahre immer wieder dabei, wo man sich gefragt hat, wie kann denn das so sehr den Bach runtergehen? Wie kann denn
genau
mit den Möglichkeiten, die es da gibt, also HSV ist ja vielleicht sogar noch das bessere Beispiel, wie ist richtig denn das möglich? Da muss man ja eigentlich sagen, als neutraler Beobachter, der trotzdem irgendwie so mit so Mini-Herzen am HSV hängt, einfach weil es so eine große Marke ist, muss man sich ja fast wünschen, dass die mal runtergehen, dass da mal wirklich so Dinge geändert werden können, dass man das wieder bei Null aufsetzen kann und daraus wieder eine Mannschaft macht und auch einen Verein macht und ein Umfeld macht, was diesem Anspruch auch gerecht werden kann. Also da ist ja, das ist ja fast noch trauriger, wenn man das Potenzial sieht, was da brach liegt,
genau.
Und wo man sich fragt, also da könnte ja, kann man ja fast selber mit so einem Mini-Fußballwissen, hat man ja den Eindruck, man könnte da nicht viel falsch machen, wenn man sagt, okay, ich übernehme den Laden mal und versuche es einfach mal so managerspielmäßig, weil das kann ja alles nicht wahr sein. Und da so diese Mischung. Also ich finde, ich bin jetzt kein Leipzig-Fan, aber ich beobachte das mit Interesse, was da passiert, finde aber das, was die Union-Fans gemacht haben, jetzt nicht dramatisch, also nicht schlimm. Ich fand, oder ich habe da was übersehen in der Berichterstattung, nicht, dass ich da jetzt irgendwas völlig falsch sage. Aber ich meine, die hatten eine Choreografie, die wollten da auf irgendwas aufmerksam machen, ob das dann gut ist oder richtig ist oder ob sie es vollumfänglich verstanden haben, gegen was sie sich da eigentlich auflehnen. Das kann man ja dann dahingestellt lassen, aber mit solchen Aktionen kann ich halt besser leben als mit nur so Schmähgesang und irgendwelchen, wir stellen jetzt mal hier den Bus zu oder die Spieler müssen ihre Trikots ausziehen hin und her oder wir köpfen irgendwelche Schweine und hängen sie, lassen sie durch Hannover laufen. Also das ist, da ist für mich dann wirklich auch das Ende erreicht.
Ich denke, man kann ganz gut zusammenfassen, worauf, also, ja?
Ich finde auch, wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf,
ja, also,
was mein Vorredner gerade gesagt hat, ist natürlich für die Bundesliga als, sagen wir mal, als Gesamtkonstrukt unheimlich wichtig, so einen HSV, einen starken HSV zu haben. Und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, auf Jahre ist es natürlich, ich sage jetzt mal, auch leider langweilig, wenn der FC Bayern und auch Borussia Dortmund sich das da unter sich teilen. Da ist ja was dran und da kann sich keiner von frei machen. Das spricht kaum einer auch aus. Aber wir starke Schalke, starke Hamburg, auch der VfB, mein Ex-Verein, die hätten das doch, Gladbach, das will ja auch jeder Fußballfan sehen, auch ein Hardcore-Fan. Ja, also insofern ist es da natürlich, finde ich immer, wenn der Druck auch erzeugt wird von den Fans, nicht irgendwie auf den Gegner, sondern auf seinen eigenen Verein, auf die eigene Misere, das finde ich viel wirksamer. Deswegen mit Nürnberg ist natürlich schon beschämend. Auf der anderen Seite ist ja immer die Frage, wie kann ich so einen Verein wachrütteln? Und jetzt passiert ja auch was. Ich meine, da ist ein Druck entstanden in Stuttgart. Freddy Bobic munkelte man schon länger. Jetzt gibt's da natürlich so. Und irgendwann schafft das natürlich ein Verein, den medialen Druck, auch den Druck der Zuschauer, nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und dann wird was passieren. Ob das immer richtig ist, weiß ich nicht. Aber ich finde nach wie vor ist das Traurige, dass diese Vereine sich so langsam verabschieden, auch von der Spitze. Und das braucht eben die Bundesliga-Suppe wie das notwendige Salz, ja, weil machen wir uns nichts vor. Also wenn jetzt 5 Hoffenheims in der Liga wären, auch wenn ich den Verein natürlich seit 8 Jahren maßgeblich mitgeprägt habe, das verträgt die Liga meiner Meinung nach nicht. Da bin ich fest davon überzeugt.
Interessant. Aber ich glaube, wir können uns ja mittlerweile schon darauf einigen, dass die meisten Clubs ja vielleicht erstmal ihre eigenen sportlichen Probleme in Angriff nehmen sollten, bevor sie sich mit den kommerziellen Problemen anderer Clubs vielleicht beschäftigen. Herr Rotthaus, wie wichtig ist es denn, Beispiel Bobic, Sie haben es genannt, eigentlich als Geschäftsführer, der Sie auch selber lange waren, sportliche Kompetenz. Kann man sich da komplett rausziehen? Wie sehr muss man da auch so einen Verein mitbringen als Geschäftsführer?
Naja, also das ist ja am Ende des Tages immer auch ein Duett oder ein Miteinander. Also ich kenne kaum einen Verein, beziehungsweise ich halte es für ratsam, dass dort die sportliche Kompetenz einfach natürlich vorhanden ist und auch dort Entscheidungen trifft. Auf der anderen Seite sind wir, sagen wir, die Geschäftsführer, die Nicht-Sport-Geschäftsführer, ja trotzdem auch im täglichen Sport Alltag Geschäftsjahr involviert. Und ich kann nicht beurteilen, ob der Spieler X oder Y besser links oder rechts Fuß ist und ein Megatalent, aber ich kann schon erkennen, ob das zu unserer Philosophie passt, ob das ein Spielertyp ist, der vielleicht den Verein so und so viel Geld kostet und was bringen könnte. Also das ist ein Miteinander, wie es zum Beispiel, sagen wir, hervorragend eigentlich auch in Hoffenheim mit Markus Gisdol und den anderen meinen Ex-Kollegen gemacht wird. Also da wird jetzt nicht irgendwie entscheidet irgendwie einer und die anderen halten sich da raus und dann ist sondern das wird schon gemeinschaftlich gemacht. Ich glaube, das ist auch das Zukunftsmodell und das machen immer mehr Vereine. Aber Freddy Bobic ist Sportvorstand, der hat eigentlich die alleinige Kompetenz, ja, weil Fußball-Sachverstand ist da ja sonst sind die Fachleute ja nicht vorhanden, aber ja, das ist halt sein Ressort. Und wissen Sie, wenn ich verantwortlich bin, um Geld einzunehmen und habe 5 Jahre lang null in meiner Kasse, wird jeder Gesellschafter sagen, Servus, das war's. Also so sind nun mal auch diese Jobs, die sind so privilegiert. Und ich bin da völlig leidenschaftslos, wer einfach schlecht performt, weil man hat eine Verantwortung für die Fans, für den Club, für die nächsten 100 Jahre, für eine Tradition, da sind wir wieder bei dem Thema. Der muss halt gehen. So einfach ist das Geschäft.
Der muss halt gehen. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Wer schlecht performt, den schmeißen wir aus der Sendung. Wir schmeißen jetzt alle aus der Sendung. Nein, meine Herren, ein wunderbares Segment. Vielen Dank für die Beiträge. Wir wollen natürlich noch, das ist gute Tradition bei Sportradio 360, Herr Rothaus, natürlich auch noch eure Highlights abgrasen. Vielleicht mal angefangen bei Michael. Am Wochenende Borussia Dortmund jetzt gegen VfB Stuttgart 2:2. Wie viel Sorgen machst du dir denn um deinen nahestehenden Club? Jetzt auch mit Blick auf ein gewisses Traditionsderby.
Ja, ich habe das Spiel gestern gesehen und habe mir 70 Minuten massive Sorgen gemacht, ja, muss ich dazu sagen. Also vor allen Dingen im Defensivbereich. Das ist natürlich, da passieren Fehler, die sind einfach die letzten Jahre nicht passiert. Vorne hat man immer schon gerne mal die ein oder andere Chance liegen lassen, aber defensiv, muss ich sagen, ist das teilweise wirklich fatal, und zwar durch die Bank, also von Ginter, Überschmelzer, Subotic, Hummels, völlige Unsicherheit. Deswegen, die Mannschaft leidet sicherlich darunter, dass sie noch überhaupt nicht gefestigt hier in dieser Saison ist, und gegen Arsenal, das war, würde fast sagen, ein Ausreißer, so muss ich es beurteilen. Aber gegen Schalke ist immer alles drin, also da kocht man 90 Minuten Vollgas und dann schauen wir mal. Also ja, ich kann es leider nicht sehen, das ist mein Problem.
Was?
Denn mein Highlight an diesem Wochenende ist, dass wir mit dem Basketball die Berichterstattung beginnen, was das neue Medienzeitalter der Basketballberichterstattung beginnt an diesem Wochenende mit der Übertragung des Champions Cup Alba Berlin gegen FC Bayern München durch die Telekom, die ja die Medienrechte erworben hat für die nächsten 4 Jahre. Und die Plattform wird an diesem Wochenende eingeweiht. Also ich empfehle da, um ganz profan Werbung zu machen, telekombasketball.de. Und da wird einfach Vollgas auch, was den Produktionsbereich angeht, gefahren. Also wir werden eine tolle Geschichte am Samstag um 20 Uhr aus der O2 World in Berlin losproduzieren, um den Saisonstart in der Basketball-Bundesliga da zu begehen.
Michael, das hast du letzte Woche schon gewusst. Gib's ruhig zu, und da wolltest du es uns nicht sagen, als Buschi hier seinen 16-minütigen Monolog gehalten hat.
Ich wusste, von dem Champions Cup wusste ich, was offiziell nicht bestätigt war, waren die Free-TV-Rechte, die bei Sport1 liegen. Und da gibt's berühmte Maulkörbe, und über diese Maulkörbe setze ich mich dann als kleiner Kommentator auch ungern hinweg.
Du bist doch das Licht von Sport1, mein lieber Michael. Tobias Drews, wir schmeißen zuerst, oder wir verabschieden uns zuerst von Jochen Rotters. Jochen, ich weiß, du bist auch Golffreund. Inwieweit wird dich am Wochenende, wie viel vom Ryder Cup wirst du sehen können?
Also ich hoffe, dass ich fast alles sehen kann, aber das lässt sich ja schlecht mit dem Büroalltag irgendwie verbinden, aber ich schaue rechts auf meinen Monitor und bin total aufgeregt, was da in Glen Eagles passiert, und twitter die ganze Zeit irgendwie da, oder das ist das Einzige, was ich twitter, und das ist total sensationell, was da jetzt passiert. Aber wichtig, morgen gegen einen süddeutschen Verein, nämlich wir spielen morgen 19:30 gegen den amtierenden deutschen Meister, gegen Ingolstadt, mit der DEG hier zu Hause, und das ist natürlich auch ein Highlight für mich an diesem Wochenende. Und wenn wir unser zweites Heimspiel auch gewinnen, wie das erste, dann bin ich natürlich happy.
Ich habe euch am letzten Wochenende in München gesehen, am Sonntag, sehr schön rangekommen, 3-4 verloren. Und jetzt ist die, Achtung, die Master-Ausstiegsfrage für Tobias Drews. Ich höre so viel von Gennady Golovkin. Was kann der Junge, wann werden wir den in Europa sehen?
Wir haben ihn ja schon ein paar Mal in Europa gesehen, aber wir werden ihn wahrscheinlich frühestens im nächsten Jahr wieder in Europa sehen. Also er hat ja gerade seinen Vertrag mit HBO, dem amerikanischen TV-Sender, da verlängert, will gerne in Europa boxen, hat ja zuletzt mal in Monaco geboxt. Also ich kann mir vorstellen, dass man da einen von vier Kämpfen wieder versucht, nach Europa zu holen. Aber der kann eine ganze Menge. Also das ist einer, den sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist ja so ein bisschen das volle Paket eigentlich. Der boxt technisch sehr, sehr sauber. Hat er auch noch diesen Killerinstinkt, den man ja gerade im Boxen immer gerne hat, als Mittelgewichtsweltmeister, also absolut in dieser, so ein bisschen fast schon in einem Atemzug zu nennen, von den großen Zeiten des Mittelgewichts, so ein Hägler oder ein Roberto Duran, das ist so ein bisschen der Typus, in dem man da auch kämpft. Also das ist definitiv einer, den man sich anschauen sollte. Und der boxt, glaube ich, wieder am 18. Oktober. Also ist noch ein bisschen Zeit, kann man erstmal ein bisschen Basketball schauen. Und dann kann man aber zu der Zeit, ich glaube, Sat.1 macht ihn dann ja wieder. Genau.
Wir sind ja medial hier bestens auch abgedeckt. Meine Herren, besten Dank. Sportradio 360 meldet sich weiter nach einer kurzen Pause.
Servus, das ist der Felix Neureuther und ihr hört das Sportradio 360.
Die Big Show auf Sportradio 360. Wir haben die Psychologen-Couch aufgemacht. Auf der Couch liegt der Patient VfB Stuttgart und die Therapeuten im Studio sind Jens Rübe einmal und wir haben uns außerdem noch zwei dazu geholt. Markus Götz von Sport1. Grüß dich, Markus.
Hallo, servus.
Und von Sky Jonas Friedrich. Jonas, grüß dich.
Ich sage grüß Gott.
Grüß Gott.
Aber Jonas, jedes Mal, ich weiß nicht, ob du uns hörst überhaupt, aber jedes Mal, wenn Jonas Friedrich dabei ist, dann wird hier Küchenpsychologie geboten.
Deswegen haben wir ihn ja eingeladen. Natürlich, ich bin ein aufmerksamer Verfolger dieser Show.
Es wird schon langsam auffällig, Jonas, mit dir und der Küchenpsychologie.
Ja, dann vielleicht, Jonas, gleich mal die erste Frage. Ich zitiere mal ganz uneigennützig mein eigenes Medium. Dort schreiben wir heute, dass Fridi Bobic als Stürmer relativ gut war, wenn er Bälle direkt verwandeln musste und allerdings nicht so gut war, wenn er alleine auf den Torwart zulief und Zeit hatte zu überlegen, wie er den Ball nun versenken soll. Und die These war, dass er das als Manager ungefähr genauso geprägt hat. Ja, also die Kurzentscheidungen, die Kurzschlussentscheidungen waren gut. Langfristig war das dann doch eher ausbaufähig. Würdest du dich dieser These anschließen?
Boah, hast du mal ein Beispiel dazu, was an kurzfristigen Managemententscheidungen von ihm gut war oder an langfristigen? Ich weiß nicht.
Ja gut, so ein paar Einkäufe, wenn man jetzt zum Beispiel Abdelaue zum Beispiel als langfristig Verpflichteter, dann vielleicht ein paar Trainerentscheidungen kurzfristig. Thomas Schneider war vielleicht, Thomas Schneider kann man eigentlich auch nicht.
Also es geht, glaube ich, um die Winteränderungen im Trainerstab, die er gut gemacht hat, aber dann Abdelau ist angesprochen worden, dann dieser 5-Millionen-Mann, den sie jetzt haben.
Und den Herrn Quist, glaube ich, auch noch.
Und der Quist ist auch angesprochen worden. Was hat er denn falsch gemacht, der Fridi Bobic, Jonas, aus deiner Sicht? Wenn überhaupt?
Na gut, also wenn man das jetzt natürlich, also man kann sich's einfach machen und das jetzt alles an Fridi Bobic aufknüpfen, okay, ist mit Sicherheit natürlich auch so, dass er mit seinen Personalentscheidungen jetzt nicht immer glücklich war. Also gewissermaßen eine VfB-Tradition durchaus fortgesetzt hat, die schon in den Jahren zuvor auch zu bestaunen war. Klar ist natürlich, dass sein großes Problem war, dass er halt der erste Kader, der so wirklich von ihm stammt, das war halt der letzten Saison und der hat halt wirklich in vielen Punkten überhaupt nicht gepasst, allen voran natürlich das gesamte Hannover-Thema, das ist ihm um die Ohren geflogen. Wie es jetzt zu dieser Dynamik kommen konnte, ist mir durchaus klar, wie sowas passiert, aber es ist, jetzt sind wir doch mal ehrlich, es ist hochnotpeinlich, dass man einen Sportvorstand am 4. Spieltag nach einem schwachen Saisonstart Harakiri so entlässt, als wenn der Sportvorstand beim Auswärtsspiel schon ist. Ich finde, dass sich der Gesamtverein VfB Stuttgart also wirklich in einem diskussionswürdigen Zustand präsentiert und weigere mich ehrlich gesagt so ein bisschen, das nur an Fridi Bobic festzumachen.
Markus, ist er denn dann, ist der VfB dann irgendwo auch in die Populismusfalle getappt? Man hat ja schon den Eindruck, die haben ihn da irgendwie vom Hof geschrien. Andererseits waren sie ja, glaube ich, jetzt intern auch nicht so wirklich zufrieden mit ihm, auch wenn sie immer beteuert haben, er ist ihr absolut erster Mann. Das ist aber, das kennt man ja als Lippenbekenntnis. Wie interpretierst du diese Absetzung?
Also ich schließe mich erstmal dem Kollegen Jonas Friedrich in weiten Teilen an. Der VfB im Ganzen gibt halt seit vielen Jahren ein Bild ab, das man jetzt nicht unbedingt als professionell bezeichnen möchte. Das Problem ist ja, dass wir als Beobachter nicht mitkriegen, was da hinter den Kulissen passiert, wie da Entscheidungen getroffen werden, was es da für Rahmenbedingungen im Detail gibt, wer letztendlich alles an diesen Entscheidungen beteiligt ist. Freddy Bobic hat doch, das müssen wir doch mal ganz klar sagen, hat doch nicht alles entschieden beim VfB in den letzten Jahren und zuvor auch nicht. Deswegen kann er ja unmöglich der Alleinverantwortliche sein. Aber bleiben wir doch mal ganz kurz beim Erscheinungsbild. Am Tag des Spiels in Dortmund so eine Entscheidung, das dann publik zu machen, das ist aus meiner Sicht hochgradig unprofessionell. Und da kann man schon sagen, dass das ein gutes Beispiel dafür ist, woran es beim VfB aus meiner Sicht zumindest grundsätzlich krankt, nämlich an einer professionellen Struktur. Und dafür ist selbstverständlich nicht allein Freddy Bobic verantwortlich. Man wird auf jeden Fall Punkte finden, die man ihm um die Ohren hauen kann. Ich meine, er ist Sportdirektor, er wird zuallererst am sportlichen Erfolg gemessen, er wird an der Personalpolitik gemessen. Die waren nicht gut beim VfB in den vergangenen Jahren, aber dafür gibt es ja auch Gründe. Er hat sicherlich Fehlentscheidungen getroffen, was Personalien betrifft, aber er ist sicherlich nicht alleine verantwortlich für das Dilemma beim VfB.
Jonas, was ich mich immer frage, Trainerwechsel sehe ich ja ein, also ich bin kein großer Freund davon, aber sehe ich ja ein, da kann ja was bewirkt werden, aber ein Managerwechsel oder Sportdirektorwechsel am 5. Spieltag, wo keine Transferperiode ansteht, das erschließt sich mir nicht. Wenn Sie unzufrieden mit ihm waren, schon länger, dann muss man sowas doch nach Ende der letzten Spielzeit machen, oder nicht?
Genau, das ist der Punkt. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, weil, also wenn er nicht der richtige Mann war, dann hätte ich das im Sommer merken müssen. Oder gegebenenfalls früher. Das hat jetzt einfach eine Eigendynamik angenommen, selbstverständlich auch durch Proteste in der Cannstatter Kurve, die dazu geführt haben, dass letzten Endes ein Kopf rollen musste. Ich glaube, auf den Nenner kann man bringen. Mhm. Und das hat aber auch, das muss man auch, das hat jetzt dieser Frust, dieser aufgestaute, das hat jetzt auch nichts mit dem verpatzten Saisonstart dieser Saison zu tun, sondern das ist die Konsequenz eines schleichenden Niedergangs in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren. Man könnte darüber diskutieren, wie viele Jahre es sind. Ich persönlich denke, es ist seit 2007, aber das führt dann vielleicht auch ein bisschen zu weit. So, und jetzt ist es dann, jetzt ist halt das Problem, dass, das muss man auch dazu wissen, dass Freddy Bobic ja letzten Endes ein Mangelverwalter war. Ja, also das ist einer, der hat das Budget runterfahren müssen in einer Dimension, die es noch keiner seiner Vorgänger jemals hat tun müssen. Das vergisst man ganz gerne mal, wenn man seine sozusagen Manager-Lebensleistung jetzt betrachtet. Und sagen wir mal, dass der VfB-Aufsichtsrat, der jetzt diese Entscheidung getroffen hat, letzten Endes dann jetzt auch nur den Bobic vorschiebt und die eigene Mitverantwortung damit natürlich nicht thematisiert. Das ist der eigentliche Mechanismus, der jetzt hinter dieser Entscheidung liegt.
Und trotzdem,
ich finde,
ja, Götze, bitte.
Als schon da Verfügung stand, ich bin ganz klar der Meinung, dass der VfB auch Spieler hätte verpflichten können, ein besseres Konzept hätte haben können, was für Spielertypen brauche ich, was gehört alles in eine Mannschaft, damit sie erfolgreich ist. Aber dahinter steht ja nochmal was ganz anderes. Es gibt seit Jahren den Vorwurf, dass beim VfB zu viel wirtschaftlich denkende Personen Entscheidungen treffen und zu wenig sportliche Kompetenz vorhanden ist. Ich teile diese Kritik in Teilen und wie gesagt, also das Grundproblem ist erstmal das. Ich finde, der Ansatz, man müsste eigentlich noch ein Stück weiter zurückgehen bis 2007, damals das Meisterjahr. Man wollte dauerhaft in der Champions League spielen. Man hat sich völlig übernommen. Man hat Gehälter gezahlt an Spieler, die das nie und nimmer wert waren. Man musste das dann jahrelang ausbaden, diese, ich nenne es jetzt mal Misswirtschaft. Das ist alles vollkommen richtig. Am Ende des Tages ist es so, du gehst ins Stadion und du willst gut unterhalten werden. Und wenn du in den letzten Jahren 4, 5, 6 Jahren bei den Heimspielen des VfB war, dann bist du nur ganz, 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 wenn du VfB-Fan warst. Und das erzeugt irgendwann mal den Frust, der jetzt rausgekommen ist, geballt natürlich in Richtung Freddy Bobic. Und das ist natürlich bei weitem nicht nur Freddy Bobic schuld. Nur mal diese Perspektive. Ich stelle mir jetzt vor, ich gehe seit Jahren ins VfB-Stadion als Fan. Dann habe ich echt wenig Spaß gehabt und irgendwann habe ich mal die Schnauze voll.
Sportradio 360. Wir sprechen über den VfB Stuttgart mit Markus Götz von Sport 1 und Jonas Friedrich. Jonas, ja, Amit Fee hat ja, glaube ich, auch in letzter Zeit relativ offen darüber gesprochen, wie sehr diese Diskussion die Mannschaft belastet hat. Er hat gestern nochmal von einer vergifteten Atmosphäre gesprochen. Was glaubst du denn, sagen wir mal hypothetisch, das beruhigt sich jetzt alles wieder ein bisschen, die Mannschaft kann jetzt noch weiterarbeiten. Was kann er mit dieser Mannschaft erreichen? Was ist da realistisch drin?
Ja, das Hauptproblem ist ja, dass wenn man das de facto nicht viel besser ist, ja. Also das ist meine persönliche Befürchtung. Jetzt nehmen wir mal nur so ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Ja, du legst die beiden Mannschaften nebeneinander, guckst auf die Papierform und sagst eigentlich, also jetzt zumindest mal, was das offensive Personal angeht, würde ich sagen, ist Hoffenheim einfach stärker. Und es ist ganz einfach so, dass Hoffenheim eine durchschnittliche Leistung genügt. Es war jetzt nichts Außergewöhnliches, was die da gezaubert haben. Eine durchschnittliche Leistung genügt, um 2-0 zu gewinnen, fertig aus. So, und das ist das Hauptproblem jetzt sozusagen. Ich würde ehrlich gesagt sogar auch sagen, Mannschaften oder Clubs wie Augsburg im Moment auf jeden Fall am VfB vorbeigezogen sind. Die sind einfach wettbewerbsfähiger. Mainz gehört ganz klar auch dazu. So, und das ist natürlich etwas, was mit dem Selbstbild des VfB überhaupt nicht zusammenpasst. Und das ist ein schmerzhafter Prozess, weil ich glaube auch nicht, dass der Mannschaft jetzt so unbedingt klar ist, dass in welcher Leistungsklasse sie sich eigentlich befindet. Ja? Weil natürlich auch immer noch, zumindest gehaltsmäßig, der VfB eigentlich immer noch etwas weiter oben mitspielt. Und das ist eine ganz gefährliche Gemengelage. Ich glaube, dass der VfB mit Fee schon jetzt den exakt richtigen Mann hat, weil du brauchst jetzt einen sehr erfahrenen Mann, der sich nicht ohne weiteres aus der Ruhe bringen lässt. Aber das wird eine harte Saison.
Götze, aber das wäre jetzt dann gerade meine Frage gewesen. Ich bin ganz großer Fan von Armin Fee, auch wie der sich da gestern hinstellt bei Sky, vor dem Spiel, nach dem Spiel und einfach so erwachsen wirkt. Wenn ich mal groß bin, möchte ich Armin Fee werden, ganz ehrlich. Das ist einfach großartig, wie der sich da hinstellt und das abgeklärt sagt und no nonsense, der sagt halt einfach auch, wie es ist, redet nicht drum herum.
Da willst du aber nicht Armin Fee sein, wenn er jung war. Das hat er auch sehr eindrücklich geschildert, wie er alles besser wusste und quasi mit niemandem, nur mit Leuten reden konnten, die so schlau waren wie er. Aber er konnte also mit niemandem reden, weil er der Schlauste war.
Ja, der Schlauste war, ja. Aber Götzi, das kleine Element, das ich vielleicht bei Armin Fee noch anfügen würde, weil ich kenne ihn ja nicht, weil der Typ war beim Training in der Kabine nie dabei, aber braucht nicht gerade auch eine Mannschaft, die jetzt so weit hinten steht wie der VfB. Der Kicker wird sie bald wahrscheinlich aus der Bundesliga rausschmeißen, wenn immer Platz 1 bis 17 dort gelistet wird. Aber braucht er nicht so ein bisschen einen emotionaleren Typ? Oder glaubst du, dass der Fee auch emotional sein kann?
Das kann er auf jeden Fall. Also auf jeden Fall kann Armin Fee emotional werden. Ja, also das beeindruckt mich schon auch, dass er sich unglaublich souverän in so einer Situation präsentieren kann. Aber das kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch positiv und negativ sehen. Grundsätzlich, denke ich, sollte man mal nie unterschätzen, wie clever der Armin Fee ist. Und man muss ganz genau darauf achten, was sagt er in welcher Situation. Der hat jetzt schon auch gemerkt, hoppla, das ist mal gar nicht gut losgegangen. Und dann fängt er plötzlich an, in der Öffentlichkeit schon die Qualität der Mannschaft in Frage zu stellen. Damit natürlich auch von sich abzulenken. Das finde ich, muss man schon auch mal ganz sachlich zur Kenntnis nehmen und die Frage stellen, war das für die Gesamtsituation gut, dass er das so gemacht hat, oder hat er sich da einfach auch selbst nur geschützt in diesem Moment? Man könnte übrigens auch noch, wenn man es böse meint mit Armin Fee, ich tue es nicht, ich glaube schon auch, dass er ein guter Trainer ist, ich glaube schon auch, dass er dem VfB in dieser Situation helfen kann, aber wenn man die Uhr zurückdreht, er war damals übrigens auch mitbeteiligt mit Horst Held, dem damaligen Manager, dass man beim VfB eine Mannschaft zusammengestellt hat nach der Meisterschaft, die überhaupt nicht gepasst hat und die viel zu teuer war. Also nicht vergessen, er ist kein Heiliger. Ich weiß es nicht. Wir sind doch nicht mit dabei, wenn der mit den Spielern hinter verschlossenen Türen spricht, wie der mit denen in der Kabine umgeht, wie der mit denen im Detail beim Training umgeht. Ich denke schon, dass er sehr emotional auch werden kann und dass er das auch rüberbringen kann. Also das, glaube ich, ist nicht das grundsätzliche Problem beim VfB.
Ich glaube,
unemotional wäre.
Deswegen machen wir hier 1A Küchenpsychologie auf Sportradio 360 in der Big Show 172. Wir machen weiter mit Markus Götz und Jonas Friedrich nach einer kurzen Pause.
This is Christopher Mandel-Russo and you are listening to Sports Radio 360.
die Big Show 172 auf Sportradio 360. Wir haben weiterhin Markus Götz von Sport 1 und Jonas Friedrich von Sky bei uns. Reden immer noch über den VfB Stuttgart.
Vielleicht
noch?
Nein, wir wollen abschweifen.
Wir wollen abschweifen, okay,
ja,
gut.
Ja, weil der Jonas konnte ja gestern Abend den VfB Stuttgart nicht sehen, weil Jonas, du dein gesamtes Augenmerk auf Bayer Leverkusen gerichtet hast, den Krisenverein. Letzte Woche. Plötzlich wieder Meisterschaftsfavorit. Was ist passiert mit der Achterbahnfahrt? Ich weiß gar nicht, wer es in der Konferenz kommentiert hat. Mein Sohn hat gesagt, der Schmidt hätte doch lieber in Salzburg bleiben sollen. Da wäre niemand so böse gewesen, auf die Idee zu kommen, ihn Kloppo 2.0 zu nennen. Wie gut hat dir denn Leverkusen gefallen gestern?
Also ich muss echt sagen, ich gehöre nun auch zum medialen Betrieb und lebe auch davon. Aber die Leverkusener tun mir schon ein bisschen leid. Also wie die durch die Mangel gerieben werden, das ist schon irre. Also daran kann ich mich sehr gut erinnern. In der Süddeutschen Zeitung stand, das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, von Christoph Knier war das. Der hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Es hat 7 oder 9 Sekunden gedauert, bis Roger Schmidt der Lieblingstrainer aller Deutschen war. Und es hat 7 Minuten in Wolfsburg gedauert, bis man die Frage gestellt hat, ob das nicht alles viel zu riskant ist und überhaupt ein total bescheuerter Plan eigentlich. Also zwischen diesen Extremen wird Leverkusen gerade bewertet. Leute, Leverkusen ist kein Meisterschaftsfavorit, war es nie und wird es in dieser Saison auch nicht mehr werden. Die sind weit entfernt, einen Kader zu haben, wie beispielsweise Bayern oder Dortmund. Punkt 2 ist, es ist eine Mannschaft, die sich an einem spektakulären Spiel versucht. Großartig, ich finde es gut, dass es so gibt. Ich möchte mir nichts Schlimmeres vorstellen als 18 Mourinho-Mannschaften in einer Liga. Punkt 3, wir haben extreme Verletzungsprobleme und haben deswegen gestern einen, sagen wir mal, pragmatisch-kämpferischen Auftritt hingelegt. Das hat dann am Schluss 1-0 gereicht gegen Augsburg, was echt eine total stabile und unangenehme Mannschaft ist. Arbeitssieg, 3 Punkte, mehr ist nicht passiert. Ach so, und Regenunterbrechung, das war's noch. Ja,
also Gewitter.
10 Minuten, Gewitterunterbrechung. Ja. Das war das eigentliche Highlight, wenn man ehrlich ist. Ja.
Viel mehr ist in der Konferenz tatsächlich nicht passiert, außer ein ganz interessantes Spiel in Dortmund noch.
Ja, da sprechen wir mit Frank Flick.
Ach so,
da
sprechen richtig.
Aber Götze, ich muss jetzt eine hanebüchene Überleitung zum Handball machen bringen.
Mit Gewitter?
Nee, Roger Schmidt ist ja jemand, der hier ein System mitgebracht hat. Gibt's denn beim Handball auch sowas? Ich meine, man hört immer, Alfred Gislason hat so in seinem Playbook, wo da 674 Spielzüge drinstehen, aber gibt's sowas Krasses auch im Handball oder ist im Handball gar nicht so viel Raum für Kreativität gegeben, wie es im Fußball ist? Bei dem, was Roger
Hallo, ich bin der Meinung, dass im Handball sogar noch mehr Spielraum für Kreativität besteht. Und ganz nebenbei, wo du Alfred Gislason ansprichst, das ist ja auch einer, der sich, was das betrifft, zwischen den Extremen bewegt. Es gibt die, die ihn als absoluten Taktik-Guru feiern, weil er halt auch echt ein absoluter Video-Junkie ist. Der guckt sich ja jedes gottverdammte Spiel an und zieht seine Schlüsse draus. Es gibt aber auch die Kritiker, die sagen, also rein spieltechnisch und taktisch ist das nicht so spannend, was seine Mannschaften bieten, wie im Moment der THW Kiel. Und natürlich gibt es super kreative Trainer. Ich denke da nur an Dr. Rolf Brack, den ich wieder mal bewundern durfte, endlich mal wieder am vergangenen Sonntag beim Länderspiel Deutschland gegen die Schweiz. Er ist ja mittlerweile Schweizer Nationaltrainer. Und auch da ein
Spiel. Spielt er noch mal mit 3-2-1 eigentlich?
Der spielt alles, ja, und zwar innerhalb von 5 Minuten. Und überfordert dann auch gerne mal die Spieler, weil er irgendwie 100 wechselvoll pro Pass. Aber da kommt dann immer mal wieder eine taktische Variante, wo du da oben sitzt als Beobachter und denkst, was ist denn das jetzt? Und woher kommt denn das jetzt plötzlich? Und es macht einfach nur Spaß, so ein Spiel zu verfolgen. Also nur mal als Beispiel, da gibt's noch zahlreiche andere Trainer mehr. Ja, selbstverständlich gibt's das auch im Handballbereich. Diese kreativen Köpfe, die immer mal wieder was völlig Überraschendes auspacken.
Klingt nach Pep Guardiola.
Klingt ein bisschen nach Pep Guardiola. Keiner weiß, wo er spielt, aber alle machen es dann trotzdem. Jonas, hast du deinen Hut in den Ring geworfen, als Burkhard Weber gefragt hat, wer möchte Handball Champions League auf Sky kommentieren?
Nein. Ich bin alter Handballfan, habe auch selber erfolglos gespielt, aber ich bin mit Fußball
optimale Voraussetzung.
Schwer ausgelastet eigentlich.
Ja, teilst du denn da die Leidenschaft von Götze für Balingen? Oder wo ist denn dein Verein?
Moment, halt, ich kann dir genau sagen, wo der Friedrich sich rumgetrieben hat. In der damaligen Hohen Staufenhalle in Göppingen. Ich war vor kurzem bei einem Vorbereitungsturnier, an dem Frisch auf Göppingen teilgenommen hat. Dann kam ein altgedienter Journalistenrecke auf mich zu und sagte zu mir nur im breitesten Schwäbisch, du kennst du nicht auch Jonas Friedrich da. Und hey,
wer war das denn?
Sag schon ein schöner Gruß vom Rama. Mal gucken, ob er mich noch kennt.
Rainer Mayer von der Handballwoche. Legende. Großartig.
Wie war ich früher immer in der Hohen Staufenhalle in Göppingen. da muss ich schon herzhaft lachen.
Ja, aber Jonas, schaust du dir den Götzi an? So.
Also der schwäbische Handball hat mich über Jahre begeistert und fasziniert. Natürlich frisch auf Göppingen, aber man musste damals Pullingen-Fan sein, weil also, es gibt keinen Verein oder ganz wenige, die aus so wenig so viel gemacht haben.
Großartig. Kannst du mir, Götze, bitte erklären, wenn ich die Süddeutsche Zeitung aufschlage, die eine sehr, sehr kurze Tabelle der Handball-Bundesliga gebracht hat, aber bei Platz 1 bis 7 ist die SG Flensburg-Handewitt der regierende Champions-League-Sieger nicht dabei. Johannes Knut überprüft es gerade hier in den David Alaba.
Man muss auch mal Mut zur Lücke haben.
Mut zur Lücke. Was ist los mit den Flensburg? Und du hast sie ja gestern gesehen in Magdeburg. Was stimmt denn da nicht? Oder stimmt eh alles?
Ruhig Blut. Die haben jetzt natürlich noch ein, zwei Spiele weniger als die Konkurrenten, weil sie ja eine Woche lang sich im Katar rumgetrieben haben beim sogenannten Super Globe. Da gab es ein bisschen Geld zu verdienen. Aber dann konnte man natürlich nicht am eigentlichen Spielbetrieb teilnehmen. Die haben jetzt 6-4 Punkte. Die beiden Niederlagen haben sie kassiert in Kiel und in Magdeburg. Da kann man verlieren. Das weiß der geneigte Handballbeobachter. Dazu kommt, dass sie eben wichtige Spieler verloren haben im vergangenen Sommer und sich ausschließlich mit Youngsters verstärkt haben. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Ich denke, die stehen nach den ersten 5 Spieltagen mit den 6-4 Punkten genauso da, wie man das erwarten konnte. Gut, im besten Fall gewinnen die dann auch mal in Magdeburg, aber der SCM hat gestern eine leidenschaftliche Partie hingelegt. Das war richtig schwer, da zu bestehen für die Flensburger. Da passt noch lange nicht alles. Da gibt es noch viel zu feilen für Taktik-Fuchs Lubomir Franjes. Wir hätten damit den nächsten aus dieser Kategorie. Also ganz ruhig bleiben. Die Flensburger werden sich auch in dieser Saison am Ende zumindest in der Spitzengruppe wiederfinden.
Wenn wir eure Lieblingssportarten jetzt schon mal abhandeln, Jonas, dann wollen wir vielleicht auch noch mal ein kurzes Wort zum Golf verlieren. Das werden wir nachher auch noch mal, den Ryder Cup werden wir auf die Agenda heben, aber vielleicht mal deine Einschätzung vor diesem Turnier in Glen Eagles. Da wird ja auch schon einiges an Brimborium betrieben, auch in den sozialen Kanälen. Was ist da so dein Highlight, worauf du dich da am meisten freust?
Jonas, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Nimm mir das bitte.
Wieso hast du ein schlechtes Gefühl? Ach, Quatsch. Also, wir sind so dermaßen, ganz im Ernst. Also ich weiß, was du meinst. Wir sind der klare Favorit und das ist das Problem. Man ist ja doch irgendwie lieber Außenseiter in der Partie. Aber Leute, wir sind, also diese europäische Mannschaft kann nicht verlieren gegen diese amerikanische. Die sind so stark, so fokussiert. Das ist ein Heimspiel, alle sind heiß. Gallagher ist dabei als Local Hero. Wenn ich es jetzt richtig sehe, dann wird Rory McIlroy im Vierer mit Keimer spielen. Was für eine großartige Zusammensetzung, freue ich mich jetzt schon drauf. Also ich kann in keiner Weise erkennen, oder auch nur ansatzweise Gefahr liegen könnte. Das wird sauber laufen.
Hast du überhaupt Zeit, dir das anzuschauen, oder bist du wieder das ganze Wochenende im Einsatz?
Ja, es ist so Teileinsatz. Also alle Bälle werde ich nicht verfolgen.
Götzi, wie schaut's bei dir aus? Golf, ja, nein?
Also ich habe genau 2 Golferfahrungen vorzuweisen. Erstens, diverse Minigolfplätze, wenn früher am Samstagnachmittag gar nichts anderes ging. Okay, dann hat man sich aufgemacht, auf diverse Minigolfplätze ein paar Bälle zu schieben und nebenher dann auch mal eine halbe zu trinken. Und zweite Geschichte, ich war mal bei den US Open Tennis vor Ort, war ein Riesenvergnügen, nebendran ist eine Pitch-and-Putt-Anlage. Und war dort mit einigen Kollegen unterwegs, wie zum Beispiel Herbert Gogel und Konsorten. Und dann habe ich zum ersten Mal so einen Schläger in die Hand genommen. War ein Riesenvergnügen. Und ich könnte wirklich über ganz gestandene Golfjournalisten, Golfspieler unschmeichelhafte Geschichten erzählen, wer da welche Bälle in des Gärtners Hütte reingedroschen hat. Also spektakulär. Aber ich habe an diesem Nachmittag gelernt, dass es nicht.
Wir werden das natürlich weiter verfolgen, diese Geschichten exklusiv enthüllen in der nächsten Ausgabe. Bedanken uns allerdings fürs küchenpsychologisch herausfinden. Wir bedanken uns fürs Erste bei Markus Götz von Sport1 und Jonas Friedrich. Jonas und Markus natürlich, ihr werdet uns noch eure Highlights verraten. Jonas, was steht an, außer dein Handicap zu verbessern?
Nein, Handicap hat er keine Zeit.
Verbessern steht, fällt natürlich komplett aus. Ich bin eine zerrissene Seele, weil also einerseits sind natürlich großartige Fußballspiele, unter anderem da dieses kleine Freundschaftsduell im Post. Aber Leute, es ist nur alle 2 Jahre Ryder Cup. Also ich werde versuchen, wirklich so viele Schläge und Paarungen wie möglich mitzubekommen.
Freitagmorgen 8.30 Uhr, schweinische Zeit geht's los. Und dann hoffentlich bis Sonntagabend mit einem entspannten europäischen Jubelschrei.
Jonas, du bist junger Vater. Um 8.30 Uhr sind wir schon wieder das erste Mal müde, weil wir um 5.30 Uhr aufgestanden sind. So schaut's aus.
Aber ich werd meinem Sohn die Grundzüge des Ryder Cup auf jeden Fall schon mal zu erklären versuchen.
Götze, wo wirst du Handball kommentieren am Wochenende? Da hast du mal frei.
Ich mache gar keinen Handball am Wochenende. Gibt's doch tatsächlich auch mal. Ich werde mich jetzt die nächsten 3 Tage um Tennis kümmern.
Herrlich.
Und für ran.de, ich freue mich sehr. Und ich gehe gleich jetzt in die Bütt und betreue die Kollegin Kerber in ihrem Viertelfinale. Und und dann auch Halbfinale morgen beide und Finale von Wuhan.
Das werden wir uns dann vielleicht anschauen. Wir werden nämlich in ein paar Minuten mit Elmar Paulke drüber reden, über das, was du eigentlich hättest sagen sollen, Götzi. Danke euch beiden. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
Hallo, hier ist Donald Lutz von den Cincinnati Reds. Ihr hört Sportradio 360.de, den Homerun für Sporttalk im Internet.
Es geht weiter mit Fußball in der Big Show 172. Unsere Gästeliste ist wie immer illustrer. Wir haben uns eingeladen, Frank Pflege von der Funke Mediengruppe. Hallo Frank.
Ja, hallo, grüß euch.
Aus dem Auto zugeschaltet Oliver Seidler von Sky. Grüß dich, Olli.
Moin.
Und weiterhin im Studio Piet Fink, Fußballfan, auch Bundesliga nahestehend, weil er
halb.
Also den 60er nahestehend und auch sonst Fußballbeobachter und meine Wenigkeit. Ja, wir haben einen großen Block an Themen. Frank, vielleicht fangen wir bei dir an. Du warst gestern Abend im Stadion. 70 Minuten lang musste man sich, glaube ich, doch als BVB-Beobachter ein wenig Sorgen machen. Verliert fast gegen den VfB Stuttgart, dann gewinnen sie kurz vor Ende noch. Was ist mit diesem Club gerade los?
Ja, also ich sag mal, das ist ja die Erklärung dafür ist im Grunde genommen auf zwei Ebenen zu suchen. Das eine ist natürlich, dass mit Hummels, der gestern ja seine ersten Saisonminuten dann in der Schlussphase noch gespielt hat, mit Reus, Mkhitaryan, Gündogan, Şahin, Błażejkowski, Kirch, G, wirklich eine ganze Latte, nämlich 8 Spieler fehlen, die alle zumindest eine Startelf-Ambitionen hätten. Die meisten würden in der Startelf stehen. Das heißt, und die fehlen alle schon länger. Das heißt, da fehlen im Moment auch echt die Automatismen. Es fehlt natürlich einfach auch spielerische Klasse. Und es fehlt auch die Möglichkeit, im Training taktische Dinge einzuüben, weil Klopp ja mehr oder weniger damit beschäftigt ist, aus dem Spielermaterial, das er zur Verfügung hat, immer irgendwie 11 Leute zusammenzubasteln. Das ist das eine. Das erklärt, warum der BVB spielerisch sich im Moment schwer tut, generell mit Mannschaften, die hinten drin stehen. Das war bei Freiburg lange Zeit auch schon so. Gestern war es wieder so. Was das natürlich nicht erklärt ist, und das ist im Moment, glaube ich, das ganz große Dilemma. Wenn ich weiß, dass ich spielerisch im Moment nicht auf Top-Niveau agieren kann, dann muss ich natürlich mein Hauptaugenmerk darauf legen, dass ich hinten gut stehe, dass ich erstmal hinten dicht mache. Und der BVB kriegt es ja im Moment wirklich hin, in jedem Spiel 2 Eigentore zu schießen. Und gestern auch wieder. Die Stuttgarter haben ja die Tore fast nicht selbst schießen müssen, weil der BVB sie ihnen aufgelegt hat. Und wenn du in jedem Spiel 2 Gegentore kriegst, dann wird's natürlich schwierig, da einen vernünftigen Start hinzulegen. Also das, glaube ich, ist im Moment wirklich vordringlich, dass die mehr Stabilität und mehr Sicherheit in die Defensive kriegen. Wobei ich da ausdrücklich sage, das sind nicht nur die 4, die dann in der Kette stehen, das ist das Defensivverhalten der gesamten Mannschaft. Da hapert's im Moment erheblich.
Wie wichtig ist da die Rückkehr von einem Mats Hummels? Du hattest es ja auch schon angesprochen, mit dem
ja, der total,
BVB, glaube ich, eine natürlich sehr gute Siegquote hat. Offensiv wie also, defensiv ja auch.
Also zum einen natürlich, weil er ein Kopf der Mannschaft ist und weil er ihr eine ganz andere Sicherheit gibt, auch als Weltmeister. Mats hat eine gewisse Ausstrahlung, auch eine Persönlichkeit auf dem Spielfeld. Und das andere ist, dass bei Mats Hummels ja eigentlich in der zentralen Achse auch der Spielaufbau beginnt. Das ist ja so eine gedachte Achse beim BVB über Hummels, Gündogan oder Şahin hin zu Mkhitaryan oder Kagawa, so in der Zentrale. Und wenn der Mats nicht da ist und dann muss das Aufbauspiel im Prinzip bei Sokratis oder Subotic beginnen, dann macht das natürlich schon einen gewaltigen Unterschied.
Oliver, du warst gestern, wenn meine Informanten mich richtig unterrichtet haben, bei Wolfsburg gegen Hertha.
Ja, das ist richtig. Ja.
Aber wir wollen vielleicht mal ganz kurz über einen anderen Verein sprechen, der dir nahesteht, nämlich Hannover 96. Wir hatten es vorher in der Diskussion über Tradition im Fußball, da kam warf jemand die Frage auf, wofür steht eigentlich Hannover 96? So in der Bundesliga, auch wenn es darum geht, um Traditionsvereine, wofür steht ein Verein? Was trägt Hannover 96 gerade deiner Meinung nach so zur Saison bei, abgesehen von einem 1-0 gegen zuvor fast unüberwindbare Kölner?
Also zunächst mal nochmal einmal ganz kurz zu Borussia Dortmund. Ja. Für mich als Fan des spannenden Saisonverlaufs ist es natürlich auch schon mal ein großer Schmerz, dass gerade Borussia Dortmund, die eben gerade, wie ich auch finde, vollkommen zu Recht beschriebene Probleme hat beim Einüben der Automatismen über das Fehlen wichtiger Spieler etc., weil die Befürchtung natürlich von meiner Seite ist, dass der FC Bayern, der jetzt aufgrund der WM-Abstellungen auch noch nicht bei 100% ist, sich mittlerweile aber schon wieder da oben so gut einlisten kann, dass die wirkliche Konkurrenz da so ein bisschen fehlt. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass tief in den Herbst hinein vielleicht andere Mannschaften sich so viele Meter Vorsprung erarbeiten, dass es für die Bayern nicht ganz so einfach wird, hinten raus sich wieder im Februar oder vielleicht schon im Januar diesmal oder vielleicht im Dezember dann die Meisterschaft zu organisieren. Also da traurig ich ein bisschen mit darum, dass der BVB da so ein bisschen ausfällt, weil ich denen das am meisten zutraue, da natürlich ganz nah an den Bayern dran zu sein. Aber sei es drum, so ist das halt.
Umso näher ist Hannover 96.
Nochmal bitte?
Umso näher ist jetzt Hannover 96 mittlerweile.
Umso näher ist Hannover 96. Ja, Kinte hat ja auch schon mal in einem Interview mit dem Fachmagazin Kicker vor einer Woche den rechten Schieber in die Hand genommen und gesagt, ja komm Leute, wir haben eigentlich einen richtig guten Spielplan. Das läuft uns da alles so ein bisschen entgegen. Und jetzt müssen wir nur noch den SC Paderborn schlagen, den 1. FC Köln und den VfB Stuttgart. Und schon sind wir in der Lage, uns da ganz weit oben einzunisten. Aber das ist eben auch alles in allem nicht so einfach, hat man gesehen gegen Paderborn. Da sind sie dann doch auch in ein Messer hineingelaufen, was sie nicht in dieser Art und Weise ausgeklappt erwartet hatten. Mhm. Jetzt haben sie das gegen Köln aber gut gemacht und Hannover 96 hat auch wirklich eine richtig ordentliche Kaderqualität. Das muss man ja sehen, da sind ja dann auch einige weggegangen, wo du gesagt hast, Mensch, die haben aber viel an Offensivpotenzial, an Geschwindigkeit und an Abschlussstärke verloren. Mamdouf, Savoy Fusti, Yakunan, ja, da hat man dann ja gedacht, ja, wie soll das dann eigentlich da nach vorne funktionieren? Aber ich finde, der Teil von Korkut macht das sehr gut. Er hat eine klare Idee. Er hat vor allen Dingen eine sehr gute Führung. Er hat eine absolute Solidarität in diesem Kader geschaffen. Er hat die Kabine zu 100% auf seiner Seite. Und mit diesem System im 4-4-2 mit sehr flexiblen Außen zu spielen, die dann im Zehnerraum mit unterstützten hohen und offensiven Außenverteidiger, das ist ja nicht neu, aber das setzen die, wenn sie es optimal machen, richtig gut um. Und dann sind sie auch wirklich gefährlich. Die sind jetzt auf Platz 3, aber das ist genauso eine Momentaufnahme wie beim SC Paderborn vor 3-4 Tagen, als sie auf 1 waren. Hannover 96 könnte aber, wenn alles glatt läuft, vielleicht Richtung oberes Drittel sich arbeiten.
Sportradio 360 mit Frank Pflege, mit Oliver Seidler von Sky und mit Piet Fink, für den wir gerade hanebüchen eine Überleitung suchen. Piet, was kannst du denn zur Bundesliga beitragen als Fußballbeobachter?
Da tue ich mich als Fan von 60 München natürlich extrem schwer. Bin da immer in der Beobachterrolle, sehr passiv. Aber eins wollte ich sagen, was letzte Woche passiert ist, fand ich total geil, wenn ich das so sagen darf, total scharf. Wenn ich Fan vom SC Paderborn gewesen wäre, ich hätte mir die Tabelle ausgedruckt und würde das wahrscheinlich jetzt in den wunderbaren Studios hier als Großbildleinwand irgendwie so an aufhängen.
Wir werden das dem Producer mal fragen.
Ja, genau.
Paderborn, sehe Engel eher schlechte Chancen. Gucken wir mal.
Paderborn als Tabellenführer, wenn du darauf gewettet hättest. Ich möchte nicht wissen, was du da für eine Quote gehabt hättest nach 4-5 Spieltagen.
Ich glaube, die haben sich das als Tapete machen lassen. Das richtig mitbekommen habe.
Also ich erwarte auch
online im Fanshop bestellen.
Genau. Oder so. Ich erwarte eigentlich auch nächstes Jahr den VfL Bochum mit unter Peter Neururer als Tabellenführer am 5. Spieltag in München.
Also dadurch, dass ich ja momentan neutraler Beobachter bin einer Saison der Fußball-Bundesliga, ich sehe das überhaupt nicht schlimm, wenn Borussia Dortmund Anlaufschwierigkeiten haben. Ich sehe es auch nicht schlimm, wenn Bayern München die erwarteten Probleme hat. Umso schöner, umso turbulenter kann es nur werden. Und wie gesagt, wenn dann plötzlich der FC Köln mit 0 Gegentoren bis vor ein paar Stunden mit 0 Gegentoren dasteht, wenn Paderborn vorne ist. Ich finde die Bundesliga-Saison momentan richtig gut. Mir tut ein bisschen leid, tut mir der FC Augsburg, liegt wahrscheinlich an der bayerischen Nähe, dass da, ja, wie immer halt eigentlich ein relativ schlechter Start gemacht worden ist, aber ich denke mir, da kommt noch was. Da ist noch einiges im Busch bei denen.
Erster FC Köln angesprochen, Frank, die haben ja sensationell verteidigt oder zumindest mal sehr gut. Allerdings kennt man das ja auch aus den Jahren davor von Aufsteigern, die erstmal das eigene Tor absichern und dann hinten raus dann doch etwas Probleme haben, weil sie dann irgendwann doch Tore schießen müssen, Stichwort Düsseldorf. Siehst du da Köln auch so ein bisschen in Gefahr, da hinten raus in diese Abwehrfalle zu tappen, oder ist das ist der Peter Stöger
das schon? Ich glaube eigentlich nicht, weil ich glaube, dass Köln, die ja auch sehr viel Fluktuation in den letzten Jahren hatten in den Schlüsselpositionen, sportliche Leitung, Trainer, jetzt glaube ich mit Peter Stöger einen gefunden haben, der passt da wirklich hin wie die Faust aufs Auge. Also der ist ja ähnlich wie Lukas Podolski mehr oder weniger für Köln geboren, hat man das Gefühl. Und vor allen Dingen ist der total geerdet und sehr, sehr realistisch, und das ist vielleicht auch sowas, was die Kölner in den letzten Fahrstuhljahren, die sie hatten, ja, haben lernen müssen, sowas Ähnliches wie Demut, also dass man nicht nach jedem Aufstieg gleich wieder vom Europapokal redet, sondern jetzt wirklich mal realistisch sich darauf besinnt, dass es vielleicht ganz gut wäre für den Club, erstmal wieder wirklich sich in der Liga zu etablieren und einige Jahre dauerhaft in der Liga zu spielen. Und ich glaube, da sind die im Moment jetzt echt ganz gut unterwegs. Und wenn ich so in die Liga reingucke, sind da echt Mannschaften, die weniger gefestigt sind, die, glaube ich, am Ende hinter Köln stehen werden. Also ich glaube wirklich, dass sie dieses Jahr den Klassenerhalt schaffen werden. Und mit Peter Stöger echt, das ist ein Riesentyp.
Peter Stöger hat den ersten FC Köln im Griff. Korkut hat Hannover 96 im Griff, Oliver, hattest du ja schon angesprochen, was natürlich auch impliziert, dass mancher Vorgänger, ich nenne einen Namen, Mirko Slomka, das nicht so hatte, was man ja in Hamburg nun offenbar auch wieder beobachten durfte. Was läuft da falsch mit Slomka in der Menschenführung oder auch jetzt mit Rückblick auf Hannover?
Boah, das ist extrem schwer, sich da in diese Richtung zu äußern. Also ich bin eigentlich jemand, der Mirko Slomka Fan ist. Aber in der Tat ist da in diesem Bereich, was die Kabine angeht, ganz offensichtlich das eine oder andere nicht so gelaufen, wie das hätte laufen sollen. Also jetzt da über Interna zu sprechen und Dinge, die einem zugetragen worden sind von Dritten und so, finde ich immer problematisch in der Öffentlichkeit. Also in der Tat nochmal, es ist so gelaufen, dass er sowohl wohl in der Endphase in Hannover als auch in Hamburg Probleme hatte, die Leute so zu motivieren, dass sie im Zweifel auch für ihn auf den Rasen rennen und 100% geben. Warum das jetzt so genau ist, also nochmal, ich will da jetzt auch kein Stöckchen ins Feuer werfen. Ich hoffe, dass er jetzt auch eine Phase hat, wo er mal, nachdem das ja von Hannover nach Hamburg im Schweinsgalopp ging, sofort von links nach rechts und so weiter, dass er eine Phase hat, wo er auch reflektieren kann über das, was geschehen ist, was er gemacht hat, wie das alles abgelaufen ist, um daraus auch selber Lehren zu ziehen. Denn ich glaube schon, dass er jemand ist, der als Fußballlehrer in die erste Fußball-Bundesliga gehört. Und ja, ich wünsche ihm das Beste.
Man muss doch auch bei Mirko Slomka sagen, dass er in Hannover ja lange Zeit sehr erfolgreich gearbeitet hat und auch auf Schalke durchaus eine ganze Zeit lang erfolgreich gearbeitet hat. Das muss man ja schon dann auch gegenrechnen. Und ehrlich gesagt, in Hamburg zu scheitern, ist vielleicht nicht unbedingt, nein, jetzt im Ernst, ist nicht unbedingt Schuld des Trainers, sondern da ist er möglicherweise wirklich mehr an den Umständen und an den Rahmenbedingungen gescheitert, als an eigenem Unvermögen. Ich meine, man muss ja
nicht. Das ist immer ein Puzzlespiel, das sind immer Mosaiksteine, die ineinander gesetzt werden. Da ist halt irgendwie die Phrase vom Rat, vom einen, das ins andere muss in einem solchen großen Getriebe. Und es sind ja in der Fußball-Bundesliga, das sind ja ganz kleine Prozente, die du nur abfallen musst.
Na klar.
Und dann wirst du bestraft. Und dann steigst du ab und dann machst du den Fehler. Und dann bist du nicht konzentriert und dann hast du die Mannschaft nicht beieinander. Es ist alles so eng beieinander, dass das kleinste Teilchen extrem wichtig ist. Und da ist halt auch sowas wie Menschenführung.
Natürlich, aber da gehört ja auch dazu, wenn der Mäzen, der Kühne, der im Hintergrund steht und als Millionengeber für den Club im Moment wahrscheinlich auch unverzichtbar ist, nach der Relegation, also noch lange vor Beginn der neuen Saison schon sagt, dass er kein Vertrauen in Slomka habe, dann bist du ja als Trainer fast schon beerdigt, bevor die Saison überhaupt wieder angefangen hat. Also das ist schwierig und sowas nehmen natürlich auch Spieler auf, ja, und dann hast du vielleicht als Trainer auch so ein bisschen das Problem, dass die Spieler wissen.
Wir haben dann die Spieler ein Alibi dafür, weil
genau.
Nach wenigen Wochen hat er schon die Pistole direkt auf der Brust sitzen und die einen zotteln in die Richtung, die anderen zotteln in die andere Richtung. Also ja, dass die Rahmenbedingungen da in Hamburg waren einfach extrem und auch das hat mit dazu beigeführt und mit dazu getragen, dass es dann zu dem Scheitern kam. Und das wird auch das als letztes in die Richtung. Das ist jetzt nicht so, dass der Joe da hinkommt und dann den neuen Klopp macht und jetzt geht der Hamburger Sportverein ab in Richtung Champions League. Das sind tiefergehende Probleme. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis der HSV sauber geführt werden und gut trainiert werden, dass sie dann wieder auf einer Strecke sind, wo du sagst, sie sind konsolidieren sich und sind dann im geordneten Mittelfeld wiederzufinden. Also von europäischen Aufgaben auch gar nicht. Das ist ein langer Weg.
Und möglicherweise führt er durch die zweite Liga. Also das muss man ja auch zumindest mit einkalkulieren.
Für uns führt der Weg jetzt erstmal ganz kurz in die Pause auf Sportradio 360 in der Big Show 172. Wir machen gleich weiter hier mit Fußball.
Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Head Coach von Ratiopharm Ulm. Und Sie hören Sportradio 360.
Zurück mit Fußball auf Sportradio 360 und Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Einzahlungskonto bei bet365.com eröffnen und einen Einzahlungsbonus von 100 Euro erhalten. Weiter geht's mit Fußball in der Big Show 172 auf Sportradio 360. Weiterhin mit Frank Flegge von der Funke Mediengruppe, mit Oliver Seidler und mit Piet Fink. Ja, das Thema zweite Liga fiel schon, komischerweise im Zusammenhang mit dem Hamburger SV. Dann wollen wir doch mal die Chance ergreifen, nicht über den HSV zu sprechen, sondern über die zweite Liga, wenn wir Piet Fink nämlich auch schon mal da haben. Es gab ja eine kleine Trainerentlassung unter der Woche. Ricardo Muniz nicht mehr Trainer von 1860. Ja, vielleicht greifen wir mal erstmal deine Innenansicht, Piet, auf. Was hältst du von dieser Absetzung? War die irgendwie vorhersehbar? Hätte man das noch verhindern können?
Die war in meinen Augen absolut vorhersehbar. Die war im Prinzip schon im August vorhersehbar. 60 ist nicht ein Verein, wo man eine große Geduld hat mit den Trainern. Und es war auch von vornherein absehbar, dass da Missverständnisse waren, weil es immer oder schon lange Stimmen gab, die den Herrn Muniz als sehr, sehr chaotisch, sagen wir mal, in seiner Ansprache empfunden haben. Und in dem Moment, wo bei 60 da irgendwas in der Richtung hochkommt, weißt du ganz genau, da ist schon irgendwas am Köcheln. Und dann kam dieser unterirdische Saisonstart in Kaiserslautern, wo du zur Halbzeit 2-0 führst, wo du gegen 10 Mann spielst und das Ding 3-2 verlierst. Prompt kriegst du gegen Red Bull Leipzig eine zu Hause auf die Backe. Und da war eigentlich schon klar, ab jetzt ist die Luft eigentlich schon ganz dünn. Und dann ist es Gott sei Dank eben so gekommen, dass du in Sandhausen nicht einen Punkt holst, sondern dass du wirklich in der 92. Minute verlierst, damit da frühzeitig irgendwas passieren kann. Und auch, ich sage jetzt mal, der Eindruck entsteht, dass da im Verein eine Stimmung ist, zu sagen, okay, wir müssen jetzt was tun. Ja, ich frage mich nur, man hätte es in der Länderspielpause schon machen können, weil es war einfach abzusehen, es geht nicht. Da kann auch der Ricardo Muniz gar nicht so viel dafür, meines Erachtens. Wo ich eigentlich schon misstrauisch geworden bin, das war schon in der Sommerpause, als Poschner kam und Poschner gesagt hat, wir stellen das System um, wir bauen jetzt auf ein 4-3-3 und dann erwarte ich von einem Sportchef, dass er dann auch Leute holt, die halt dann Linie rauf, runter flitzen können, die halt über links oder rechts Druck machen können. Das ist alles nicht passiert. Du kannst nicht hergehen und sagen, wir stellen jetzt von einem ewigen 4-4-2, was 60 der letzten gefühlten 100 Jahre gespielt hat, auf ein 4-3-3 um und dann hole ich die Spieler nicht dazu. Ja, dann kann auch der Muniz relativ wenig dafür, da kann er nur sagen, uns fehlt die Qualität, Entschuldigung, aber ein Leonardo ist kein Rechtsaußen. Das ist er einfach nicht. Ja. Bobby Woods, mein Gott, es gibt jetzt mittlerweile den fünften Trainer, der den Bobby Woods versucht, auf der linken Seite hinzukriegen. Es funktioniert einfach nicht. Also da ist so viel im Argen. Also ich weiß auch nicht, es war klar, dass der Muniz gehen muss. mich hat es zumindest nicht überrascht und ich bin jetzt wirklich gespannt, ob wir irgendwann mal eine Ruhe sehen, die bei 60 einkehrt. Ich glaube nicht mehr dran.
Oliver, um jetzt vielleicht auch mal die Außenansicht oder den Blick ein wenig zu erweitern, man hat ja auch das Gefühl bei 60, so, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie groß die durchschnittliche Lebensdauer von Trainern ist. Ich glaube, in den letzten Jahren ist es nicht ganz ein Jahr. Es sind, glaube ich, 11 Trainer ungefähr gewesen in den letzten 10 Jahren. Da muss man sich doch auch mal so ein bisschen fragen, was etwas höher in den Etagen da schiefläuft, oder?
Ja, in der Tat. Also die Frage stellt man sich dann wirklich, wenn man auch aus dem Norden da runter Richtung München blickt, was da bei den Löwen, wieder los ist. Es ist ja mitunter also Kabarett, möchte man meinen. Aber man muss auch sagen, das war eigentlich Anfang der Saison eine Kommunikationskatastrophe. Wie kann ich mich dann bei 1860 München als Trainer, ich weiß nicht, ob der Sportdirektor, Manager, Schrägstrich, da auch mit beteiligt war, ich meine, die eine oder andere Aussage da diesbezüglich auch gehört zu haben, hinstellen und sagen, mit diesem Kader, mit dieser Mannschaft muss man aufsteigen, man muss sogar zwingend Meister werden. Also, dass man sich diesen Rucksack aufsetzt mit 10 Tonnen Beton hinten drauf und dann in die Saison startet, also das ist so kaum zu glauben. Und dann sagt er auch noch, wenn ich 4 Spiele lang nicht gewinne, dann bin ich der falsche Trainer, dann muss man mich entlassen.
So gesehen war der Verein konsequent.
Vollkommen unverständlich, wie man auf diese Art und Weise in die Saison starten kann. Und dann hast du von dem Saisonstart ist schon eben gerade gesprochen worden. Da hast du innerhalb einer Woche hast du eigentlich alles, was so ein Trainer und ein Manager eigentlich in einer Halbserie maximal an Maßnahmen machen. Da gibt's eine Geldstrafe, da wird der Kapitän, der ist 18 Jahre alt, du gibst einen 18-Jährigen die Binde, um ihm dann eine Woche wegen eines überschreitenden Zapfenstreichens die Binde wieder wegzunehmen, streichst du den aus dem Kader raus. Dann schickst du 5 Leute zu der U23 und 3 Tage später wieder zurückzuholen. Also das sind ja alles Maßnahmen. Mit den Torhüter Kira aus, neuer Torhüter rein. Also da brauchst du normalerweise eigentlich eine gesamte Saison für diese disziplinarischen Dinge, die du da gemacht hast. Also das wird normal für einen, der von draußen da rein mit denkst, das ist ja völliger Wahnsinn.
Aber da sieht man ja auch letztlich mal wieder, ist ja nicht der erste Fall, dass es nicht ausreicht, mal ein guter Spieler gewesen zu sein, um dann auch ein guter Sportdirektor zu sein. Freddy Bobic ist ein anderes Beispiel, der seit gestern nun Geschichte ist und der ja. beim VfB Stuttgart ja auch wirklich in den letzten Jahren nichts vorzuweisen hat, muss man ja einfach sagen. Die spielen seit Jahren wirklich Grütze und immer vergeigen die Hinrunde und immer retten sie sich irgendwie in der Rückrunde mit Mühe und Not. Und dass der dann gestern mal fällig war, ist durchaus auch normal. Und gut, jetzt weiß ich, kann ich den Gerhard Poschner, das beobachte ich ja auch nur aus der Entfernung, aber all das, was gerade schon gesagt worden ist, das ist ja ein Zeichen wirklich auch für eine eklatante Führungsschwäche und für erhebliche Defizite auch im Umgang mit deinen Mitarbeitern letztlich. Und wenn da so viel falsch läuft, dann muss man in der Tat die Schuld vielleicht nicht in erster Linie beim Trainer suchen, sondern bei der Führung.
Jetzt haben wir über einen Verein geredet, bei dem es gerade eher suboptimal läuft. Pete, da bist du nah dran. Jetzt vielleicht auch mal aus deiner Zweitliga-Beobachtung. Wo läuft es denn besonders gut? Welcher Verein macht dir Freude?
Das Schöne an dieser Zweitligasaison ist, und das habe ich im Bundesliga-Teil schon gesagt, ist die Ausgeglichenheit in meinen Augen. Wenn du heute, selbst ein TSV 1860 München oder selbst ein FC Nürnberg, wenn du heute 3-4 Spiele in Lauf hast und die Dinger gewinnst, dann bist du automatisch fast schon vorn dabei. Du schnupperst schon an die Tabellenspitze. Umgekehrt, wenn du 3-4 Spiele mal richtig verlierst, dann wirst du unten reinrutschen, weil alles so dicht zusammen ist. Und das ist das Schöne für mich an dieser Zweitligasaison und das ist vor allem auch das Gefährliche. Weil es kann tatsächlich sein, dass Vereine wie St. Pauli, wie 60, wie Nürnberg da unten reinrutschen, während dann plötzlich irgendwelche Leute aus Darmstadt oder Red Bull Leipzig und so weiter vorne mitgondeln. Gut, bei Red Bull Leipzig hat man es ja so ein bisschen angenommen, man hat es so ein bisschen vermutet. Aber dass Darmstadt vorne mitgeigt, Entschuldigung, damit habe ich nicht gerechnet. Auch FC Heidenheim, die sie jetzt wirklich klassisch da oben halten, mit Einsatz, mit einer Power, einem erfrischenden, ja, Fußball, den du einfach aus Heidenheim gar nicht kennst, ja, wir denn auch, ja? Das ist schon beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aus Schwaben quasi.
Ja.
Also diese zweite Liga ist ja im Moment noch mehr Gaga eigentlich als die erste. Wenn man sich da die Tabelle mal anguckt, Nürnberg, die man sicherlich oben mit auf dem Plan hatte, 1860, Eintracht Braunschweig als Absteiger, St. Pauli letztes Jahr lange oben mit dabei gewesen, die stehen alle in der unteren Tabellenhälfte. Und oben ist es so eng und es macht einen Heidenspaß, welche Ergebnisse da im Moment bei rauskommen. Heute Abend, da freuen wir uns natürlich aus Westsicht hier drüber, das Schlagerspiel noch VfL Bochum, die, glaube ich, gar nicht mehr wissen, wie man das Wort Schlagerspiel buchstabiert, weil die jahrelang keins hatten, gegen Fortuna Düsseldorf. Beide auch irgendwie oben mit Tuchfühlung. Wer da heute Abend gewinnt, wenn Bochum gewinnt, sind die Tabellenführer. Wenn Fortuna gewinnt, sind sie mit dem Spitzentrio gleich. Also da ist richtig Musik drin. Und diese zweite Liga, ich glaube, da stehen am Ende auch irgendwie Mannschaften mit oben dabei, die man echt nicht auf der Rechnung hatte.
Hatten wir auch in der Vergangenheit immer wieder. Oliver, wie groß hältst du denn den... Ja, jetzt mal rein sportlich gesehen, die Potenz von RB Leipzig, die machen ja nun doch auch ganz gut Spaß mit einem Stürmer vorne drin, der auch schon länger dabei ist, aber durchaus zeigt, dass er auch für höhere Aufgaben sich empfehlen kann. Was traust du denen noch zu im weiteren Verlauf?
Also ihr habt ja wahrscheinlich vorhin schon darüber gesprochen, das hatte ich ja nur so am Rande mitbekommen, dass ihr über Tradition gesprochen habt. Also für mich immer vorangestellt, das Projekt RB, das verfolge ich mit höchster Ambivalenz. Ich habe da recht große Schwierigkeiten mit der ganzen Konstruktion, um das mal so ganz diplomatisch anzudeuten. Aber fußballerisch finde ich das im höchsten Maße interessant. Dieses ganze System, was ja auch mit von Ralf Rangnick für Salzburg und für, sagen wir, für alle Konzernableger mit entwickelt worden ist und was die Trainer wie Roger Schmidt und auch wie Alexander Zorniger in überragender Art und Weise umsetzen. Das ist ein sehr, sehr interessantes Fußballkonzept, diese Art und Weise so zu agieren mit diesem extrem hohen Angriffspressing, mit diesem Zwang nach Ballgewinn im Mittelfeld sofort nach 10 Sekunden zum Abschluss kommen zu müssen, das auch so zu trainieren, sich die Leute dafür zu holen, dieses System, wo man jetzt lange drüber noch diskutieren könnte, wie das funktioniert und welche Ansätze die haben, das finde ich absolut spannend. Und ich traue denen unheimlich viel zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, ich meine, welcher Zweitligist ist denn in der Lage, wenn es mal nicht so richtig läuft in der Vorbereitung, 2 Spieler vom AC Florenz zu holen? Na, holen Sie den Kompär, bitteschön, legst du mal ein paar Scheine auf den Tisch, dann sagst du, hier, die können das auch spielen. Ich weiß, wie die funktionieren. Den Kompär haben wir so gerade da unten in Baden-Württemberg selber mit ausgebildet, bei Hoffenheim dann noch zu dem gemacht, was er jetzt kann. So, dann holen wir die mal eben gerade. Das ist natürlich auf der einen Seite halt auch dieser finanziellen Wucht geschuldet. Auf der anderen Seite, wie gesagt, traue ich denen viel zu, weil ich dieses Konzept höchst spannend finde und klasse, dass es im Fußball einfach immer weiter solche Entwicklungen gibt, dass wir über neue Systeme und neue Ideen sprechen können.
Jetzt hast du Ambivalenz angesprochen, dann muss ich natürlich nochmal eine kleine Ambivalenz-Umfrage machen unter den restlichen zwei Experten. Frank, vielleicht mit dir angefangen, wie groß ist denn deine Begeisterung oder auch dein Argwohn?
Ja, die Begeisterung ist gering und der Argwohn groß. Ich bin da auch weniger ambivalent. Ich bin relativ festgelegt, bis sie mich wirklich eines Besseren belehren. Aus 2 Gründen. Ich will das auch wirklich begründen. Zum einen habe ich ein Problem mit diesen Vereinen, hinter denen ein großer Sponsor steht, an dem alles hängt. Allein schon deshalb, wenn der irgendwann mal den Spaß verliert, dann ist eben auch RB Leipzig ganz schnell Geschichte und spielt wieder irgendwo in der 4. oder 5. Liga. Und dass sowas möglich ist und gar nicht so selten vorkommt, sieht man ja an so Beispielen wie im Moment gerade Monaco, ja. Und das hat es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben, dass Leute einsteigen bei einem Verein mit viel Bohai und dann irgendwann die Freude daran verlieren. Das will ich denen im Moment jetzt erstmal gar nicht unterstellen. Was mir aber wirklich große Kopfschmerzen bereitet und das finde ich auch inakzeptabel ist, dass solche Sponsoren dann eben auch in Entscheidungen hineinreden, dass sie in Personalentscheidungen mit hineinreden, dass sie letztlich Mitspracherechte für sich beanspruchen und auch ausüben. Das ist letztlich ja auch gar nicht mit DFB-Satzungen konform zu bringen, aber es passiert und da habe ich echt ein großes Problem mit.
Piet, wie groß ist
das? Ja, möchte ich insofern mit unterstützen und nochmal unterstreichen, Ausrufezeichen dahinter, auch in Sachen Financial Fairplay ist das im höchsten Maße problematisch.
Ja.
Spieler von Rapid eine Klausel in seinem Vertrag hat, dass er nicht innerhalb der österreichischen Liga wechseln darf, dann ja, genau, aber von bitte. RB für 5 Millionen gekauft wird, um nach Salzburg ausgeliehen zu werden, das kann nur ein Konzern, der praktisch mehrere Töchter irgendwo im Rennen hat, das ist, musst du die Statuten halt checken, das geht nicht.
Das werden wir wahrscheinlich nicht zum letzten Mal gesehen haben, Piet.
Sabitzer, oder? Ja gut, ja, Red Bull macht ja auch im Motorsport das einzige Team, das zwei Teams hat. Ja, also ist tolle Sache. Ich bin da ein bisschen weniger skeptisch, weil ich bin ja als Fan von 60 München im Prinzip mittelbar betroffen bei der ganzen Sache. Wenn wir nicht einen Herrn Ismail hätten, 60 München, dann wären wir schon längst in der vierten, fünften Liga. Spannend ist für uns die Frage, schaffen wir es auch mit Investor da runter zu gehen?
Ihr seid ja auf einem guten Weg.
Ja, die muss man mal in den Raum stellen, die Frage. Ich sehe es nicht so schlimm, weil ich glaube nicht, dass im modernen Fußball es noch wirklich möglich ist, ohne massive Unterstützung mit finanzieller Art und Weise da irgendwie was zu zerreißen. Und ich meine, ich glaube, der erste Club in Deutschland, dem man da eigentlich einen Vorwurf machen hätte müssen, wäre ja Bayer Leverkusen. Und die ganze Geschichte ist ja 35, 40 Jahre her, wenn ich mich nicht täusche.
Sie haben eine territoriale Verbundenheit zu Leverkusen.
Ja, ja.
Volkswagen mit Wolfsburg auch.
Ja, ja, klar. Klar, logisch. Nur, wie gesagt, wir haben bei 60 das Problem, ohne Herrn Ismaik, ohne Geld aus Jordanien, wären wir schon längst in der fünften Liga, weil wir einfach pleite gewesen wären. Und dann ist jetzt für mich die Frage als Fan, spiele ich lieber mit Geldern eines Investors zweite Liga? Oder spiele ich lieber mit der ersten A-Jugend und verstärkt doch die U23 in der fünften Liga? Die Frage, die kann eigentlich jeder für sich selber entscheiden. Ich bin der Meinung, ich schaue mir lieber Zweitliga-Fußball an, so grausam er auch sein kann. Aber fünfte Liga, Leute, das hatten wir bei 60 schon mal. Das hatten wir schon mal. Da gab es diesen Erich Riedl, da hat ein Rudi Völler bei uns gespielt, ein Herbert Waas hat bei uns gespielt und wir haben einen Lizenzentzug hinter uns. Oder hatten damals einen Lizenzentzug und waren 13 Jahre in der Bayernliga. Und diese Zeit brauche ich
aber,
nicht mehr.
Das ist für mich aber noch ein Unterschied, ob ich einen Traditionsclub wie die 60er habe, die den jetzt brauchen, um zu überleben, also wirklich als Retter. Und ich unterstelle mal, dass die Münchner ja auch bestrebt sein werden, wenn die mal wieder ein bisschen Kontinuität und auch wirtschaftlich ein bisschen auf die Füße gekommen sind, dass die sich wieder breiter aufstellen wollen. Also das ist ja nicht das Ansinnen, auf Ewigkeiten die Abhängigkeit von einem einzigen Mäzen dann zu haben, sondern die 60er haben ja auch ein Potenzial in München und im Umland von München, weitere und andere Sponsoren hinzuzugewinnen. Aber das ist ja bei Leipzig wirklich ein ganz anderes Geschäftsmodell und ich sage da ganz bewusst wirklich Geschäftsmodell, nichts anderes ist das.
Wobei Geschäftsmodelle im Fußball ja durchaus auch gut, klar, man kann es so oder so beurteilen, aber sie sind natürlich auch irgendwo wichtig. Piet, hebt auf den Arm.
Ja, ja, du hast gerade mit dem Kopf geschüttelt, Johannes.
Diskussion zu machen. Also das müsste man ja noch mal ein bisschen intensiver, müsste man noch ein bisschen stärker in die Tiefe gehen. Also ich habe da Bauchschmerzen.
Johannes hatte gerade den Kopf geschüttelt, als der Frank gesagt hat, 60 hat ja ein Potenzial in München. Hast du mit dem Kopf geschüttelt? Ich habe es genau gesehen.
Nein, ich habe es ganz genau gesehen.
Und du müsstest eigentlich wissen, lieber Johannes, letztes Jahr DFB-Pokal, zweite Runde, Heimspiel 60 München gegen Borussia Dortmund. Die Hütte, Allianz Arena, war in 4 Tagen ausverkauft. In 4 Tagen. Ja, also 60 hat ein irre Potenzial und es ist sowas von schade, dass da wirklich Schindluder damit geschrieben wird bis zum geht nicht mehr.
Nee, ich habe den Kopf geschüttelt, ich war so ein bisschen unausgeglichen bei den unterschiedlichen Geschäftsmodellen, ob man nun als Investor erst retten darf oder proaktiv einsteigen darf. Das war so ein bisschen
das war ja das Kabarett, dass der Investor kam, der hat uns gerettet. Und dann hat man aber von Vereinsseite aus gesagt, du darfst uns aber nicht reinquatschen in die ganze Sache, ja. Das heißt, die haben ihren Laden so weitergeführt wie vorher, also ohne irgendwas zu verändern. Und ich meine, dieses Führen des Ladens hat ja dazu geführt, dass man irgendwann so in eine Schieflage kam, dass irgendwann nichts mehr ging. Und dann hat man einfach das Geld genommen und hat gesagt, wir machen aber trotzdem so weiter. Und das, Entschuldigung, das werfe ich jetzt einfach in die Runde, so kann es auch nicht gehen.
Also von diesem Geschäftsmodell ist grundsätzlich abzuraten. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Meine Herren, Highlights fürs Wochenende. Frank, bei dir angefangen. Was steht an, außer Revierderby?
Ja, das Revierderby natürlich, wobei ich nicht im Stadion sein werde. Ich werde es vom Fernseher schauen. Das ist natürlich das Highlight hier im Ruhrgebiet schlechthin. Und ich glaube, beide stehen doch mittelschwer unter Druck. Mittlerweile die Dortmunder auch, denn wenn man nicht gewinnt, vielleicht unentschieden spielt, die Bayern gewinnen, dann wären es schon 6 Punkte Rückstand. Schalke mit den 5 Punkten, die erst haben, muss sowieso auch gewinnen. Das wird mega spannend am Wochenende.
Oliver, du bist gerade unterwegs im Auto. Wohin? Schon zu deinem Wochenend-Highlight?
Jetzt bin ich erstmal nach Hause unterwegs, weil ich gestern die Hertha begleitet habe gegen den VfL Wolfsburg. Aber mein Highlight ist, ich bin am Samstag in der Sky-Konferenz und mache da Hannover 96 beim VfB Stuttgart. Und ja, Sky-Konferenz macht immer Spaß. Und Hannover 96 gegen VfB Stuttgart ohne Friedi Bobic. Weiß ich nicht, ob es da dann auch im Stadion vielleicht mal eine etwas andere Atmosphäre gibt. Letztes Mal die Cannstatter Kurve extrem auf Ball gebürstet. Vielleicht sind jetzt mal dann auch 90 Minuten Volldampf, volle Unterstützung für den VfB. Und dann kann das eine äußerst stimmungsvolle Atmosphäre werden da bei dem Spiel.
Unser
laut Kicker ist übrigens Jens Lehmann als Bobic-Nachfolger im Gespräch. Dann würde Lehmann wahrscheinlich als Sky-Experte demnächst ausfallen.
Wir nehmen Bewerbung
entgegen. Der ist ja, wie ihr wisst, nicht mehr Sky-Experte, sondern er ist ja zu einem anderen Sender.
Ach stimmt, ich erinnere mich dunkel.
Aber er ist nicht mehr bei uns. Aber ist trotzdem gut an.
Klar, keine Frage.
Wir werden das verfolgen. Unser Highlight ist, dass Piet Fink weiterhin in der Sendung bleibt, nach einer kurzen Pause auf Sportradio 360.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
Die Formel 1 in der Big Show auf Sportradio 360.de. Präsentiert von Formel1.de.
Vom Fußball zum Motorsport in der Big Show 172 auf Sportradio 360. Weiterhin bei uns Piet Fink, der auch gleich mit das Moderatorenruder übernimmt. Wir haben uns außerdem die Gästeliste gefüllt mit Stefan The Voice Heinrich von Motorvision TV. Hallo Stefan.
Grüße euch, servus.
Und von Formel1.de Stefan Ziegler dabei. Hallo Stefan.
Hallo.
Und nicht mehr dabei, der Producer, den haben wir rausgeschmissen, nachdem er letzte Woche schon Nico Rosberg zum Weltmeister gekürt hat.
Zu Recht rausgeschmissen.
Zu Recht rausgeschmissen, der Roger Schmidt-Effekt auch in der Formel 1, den einen Tag gefeiert Nico Rosberg. Jetzt, wie es aussieht, Stefan, The Voice, ja, fast schon verloren, kann man ja nicht sagen, aber Lewis Hamilton hat ja schon nun doch einiges zu seinen Gunsten verändert an diesem Wochenende.
Ja, das kann man sagen. Was erstaunlich ist, neben dem nach wie vor doch großen Speed der beiden Mercedes-Silberpfeile von Rosberg und Hamilton, ist eigentlich die Reihe der Missgeschicks, der technischen Probleme bei Mercedes, setzt sich also fort und hat in der Anfangsphase öfter mal den Lewis Hamilton getroffen. Diesmal, schon bevor der Start überhaupt passierte, gab es schon die Schwierigkeiten mit dem Kabel und der Lenksäule. Also Nico Rosbergs Problem ist im Grunde nur die Fortsetzung des, was wir in diesem Jahr oft auch schon hier Sportradio 360 diskutiert haben. Natürlich. Mercedes hat ein tolles Auto, ein tolles Hybridsystem, tolle Motoren hinbekommen. Aber, der Zuverlässigkeitsteufel kommt doch immer wieder. Und insofern sind auch alle anderen Medien, ob in England, in Frankreich, in Italien, in Deutschland, eigentlich wirklich einer Meinung, dass letztendlich dieses doch sehr spannende Duell um die Weltmeisterschaft zwischen Hamilton und Rosberg nicht durch die individuelle fahrische Klasse oder durch den unterschiedlichen Speed, Geschwindigkeit entschieden wird, sondern dadurch, wie oft der Rennwagen den einen oder den anderen noch im Stich lassen wird. Und das ist momentan so ein bisschen der Spannungsbogen. Hamilton, ganz entscheidender Sieg, du hast es gesagt. Und diese mechanischen Probleme haben dem Nico Rosberg eben schon, bevor das Rennen überhaupt losging, schon die Chance ruiniert. Dazu gab es den Doppelschlag in Singapur bei diesem doch strahlenden, tollen Nachtrennen, dieser spektakulären Show. Doppelschlag von Red Bull mit zwei Fahrern auf dem Podest und, glaube aus deutscher Sicht, sehr erfreulich, dass es endlich mal wieder ein gutes Rennen gab nach der Durststrecke von 6, 7 Grand Prix für den vierfachen Weltmeister, für Sebastian Vettel. Und das wird ganz wichtig auch für ihn, glaube ich, sein, dass er vor allem den Daniel Ricciardo endlich mal hinter sich gelassen hat.
Über Red Bull wollen wir gleich noch sprechen, aber vielleicht noch mal ein Wort zu Mercedes und diesem technischen Missgeschick, Stefan Ziegler diesmal. Man fragt sich ja schon, eigentlich wollte man ja wirklich diese beiden sehen. 7000stel in der Qualifikation, das war ein richtig tolles Rennen, das sich da angekündigt hat. Und dann parkt er sein Auto quasi am Abend, fährt es am nächsten Tag hoch und das, was am Tag vorher wunderbar lief, plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Wie kann man das dem Laien irgendwie näher bringen? Was ist da passiert?
Also es handelt sich wohl tatsächlich in Anführungszeichen um ein Trainingprodukt, das da kaputt gegangen ist in der Formel 1. Und das sehen wir tatsächlich auch immer wieder, dass es gerade die kleinen Teile sind, die dann für große Probleme sorgen. Also Es gibt auch das Phänomen im Motorsport allgemein, dass ein Fahrer sein Auto am Abend abstellt und am nächsten Morgen oder am nächsten Mittag zum Rennen rausfährt oder ins Warm-up und auf einmal in die Box kommt und sagt, hey, das Auto ist unfahrbar, da ist irgendwas anders. Dabei hat sich wirklich nichts getan. Es ist einfach nur quasi von einem Tag auf den anderen mysteriöserweise vollkommen anders. Hier war jetzt allerdings die Sache so, dass ein Problem existiert hat. Es ist ein Kabel in der Lenksäule kaputt gegangen, aus welchen Gründen auch immer. Mercedes forscht immer noch. Und es ist tatsächlich noch nie aufgetreten bisher. Das ist aber auch natürlich gerade, was den Motorsport ausmacht. Man treibt die Technik natürlich auch ans Limit und dann geht halt mal was schief. Aber es ist natürlich auch richtig, wie der Stefan schon sagt, wir wollten ja die Leute auf der Strecke gegeneinander fahren sehen und insofern fühlen wir uns da natürlich ein bisschen um das schöne Duell betrogen. Aber Mercedes hat tatsächlich da diese Serie, dass Bremsscheiben kaputt gegangen sind, dass mal das Hybridsystem klemmt, dass bei Lewis Hamilton gleich schon im ersten Rennen der Motor hochgeht. Ja, das sind halt so Sachen. Ein Stück weit ist es im Motorsport eben auch so, dass die Technik irgendwann an ihre Grenzen gerät. Nur sollte man mittlerweile halt denken, dass das dann abgestellt ist, dann nach 14 von 19 Rennen. Allerdings, wie gesagt, vor so kleinen Fehlern, vor plötzlich auftretenden Dingen, die einfach dann in der Phase, in der Saison dann aufgrund höherer Belastung auftreten, da ist halt niemand gefeit.
Aber ich würde jetzt gerne mal eine kleine Frage in den Raum stellen, denn wenn wir jetzt mal die ganzen technischen Gebrechen einfach mal beiseite schiebt und sich einfach auf dieses Duell Rosberg-Hamilton konzentriert und einfach mal unterstellen würde, die letzten fünf Rennen gingen jetzt planmäßig über die Bühne. Wer hat denn da von euch, wer glaubt denn da, dass der Rosberg oder der Hamilton die Nase vorn hat? Wer ist denn da mental stärker?
Stefan, The Voice vielleicht als erstes.
Also ich glaube, dass es wenig Unterschied zwischen den beiden gibt. Die Einschränkung des Funkverkehrs sollte theoretisch eigentlich, da haben wir ja bei der letzten Runde vor einer Woche schon drüber diskutiert, hier auf Sportradio 360. Ich glaube, dass die Einschränkung des Funkverkehrs eigentlich dem entgegenkommen sollte, der ein bisschen mehr sich mit der Technik, mit allen Auswirkungen beschäftigt. Das wäre eigentlich der Nico Rosberg. Ich glaube, dass der ultimative Speed ein Tick mehr, auch was die Risikobereitschaft, aber wirklich nur noch ein Tick mehr, da beim Lewis Hamilton liegt. Insofern wird es dann insofern spannend bleiben. Bisschen diskussionswürdig ist ja, aber wir haben es in anderen Motorsportserien auch, nicht nur in der Formel 1, diese Extrawertung des letzten Rennens mit doppelten Punkten, das kann im Fall der Fälle vielleicht sogar dazu führen, dass noch ein Außenseiter, wenn er das finale Rennen gewinnen sollte, vielleicht sogar noch am einen oder an beiden Mercedes-Fahrern vorbeigehen könnte. Wobei unterstellt, was du sagst, Pete, dass die Autos jetzt regelmäßig laufen und diese kleinen technischen Gremlins ausbleiben, dann sollten die beiden Mercedes eigentlich in den nächsten Rennen so einen großen Vorsprung rausfahren, dass eigentlich nur noch Nico Rosberg und Lewis Hamilton in Frage kommen. Ob wir weitere dramatische Renntage erleben werden, so wie jetzt in Singapur, ich bin sicher, Mercedes wird sich jetzt intensiv dran machen, diese Fehlerquellen mehr und mehr auszumerzen. Sie haben ein deutlich besseres technisches Paket als alle anderen. Insofern geht es für die jetzt darum, dass sie den Titel nicht verlieren, sondern dass sie einfach jetzt tatsächlich dafür sorgen, dass beide Spitzenkandidaten auf die Weltmeisterschaft eigentlich jetzt funktionsfähige Technik vorfinden.
Zum Thema, das ist genau der Punkt, den ich vorher gleich ansprechen wollte, zum Thema doppelte Punkte am Schluss. Das ist ja so ein Ding, wo ich persönlich sage, wir kennen das aus der Formel 1 Historie, dass am Ende derjenige Meister werden sollte, der die konstanteste Leistung gebracht hat, der vielleicht auch nicht unbedingt immer die meisten Rennen gewinnt, aber der im Prinzip immer da war, so wie zum Beispiel eben Keke Rosberg 82. Jetzt haben wir ja diese doppelten Punkte am Schluss. Ist das nicht irgendwie ein total künstliches Hochgeblase einer Meisterschaft, die einfach in den letzten Jahren durch die Dominanz von Sebastian Vettel langweilig geworden ist? Was halten wir denn davon eigentlich?
Stefan Ziegler.
Jawohl.
Jawohl. In der Tat, es ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr künstliche Maßnahme. Also wenn wir uns daran erinnern, das ist ja eine Idee von Bernie Ecclestone, die hat er ja schon vor Jahren mal eingebracht. Und Bernie Ecclestone ist ja auch ein Fan davon, die Show zu verbessern. Also Show ist ein sehr wichtiges Vokabular für ihn. Und er hat ja beispielsweise auch mal die Idee eingebracht, dass es gerade anders laufen soll. Dass nicht derjenige, der die konstanteste Leistung bringt, Weltmeister werden soll, sondern der mit den meisten Siegen. Dann kam auch die Idee, wir verteilen ab sofort Goldmedaillen. Für einen Sieg gibt es ab sofort Gold, für einen zweiten dann Silber und für einen dritten Platz dann Bronze. Und am Ende entscheiden die Medaillen über die Weltmeisterschaft. Also da gibt es allerlei mögliche Szenarien für die Weltmeisterschaft. Durchgesetzt hat sich jetzt für dieses Jahr diese doppelten Punkte, diesen unsäglichen, die eigentlich keiner so richtig nachvollziehen und verstehen kann, weil es irgendwie auch den Wettbewerb der 18 Rennen davor ja verfälscht. Und momentan ist es sogar so, dass die Regelung für nächstes Jahr wieder auf dem Tisch liegt und zur Diskussion steht. Also es kann gut sein, dass die Saison 2014 als einzige vorerst in die Geschichte eingeht, in der im letzten Rennen doppelte Punkte vergeben sind. Ich persönlich halte es für Schwachsinn, ganz offen und ehrlich ausgesprochen. Es ist tatsächlich so, dass dieses letzte Rennen möglicherweise das Potenzial hat, eine ganze Saison zu entscheiden, und ich finde es dann nicht richtig, nur dieses letzte Rennen aus irgendwelchen Gründen halt doppelt zu bewerten. Also wenn es wenigstens ein Klassiker gewesen wäre wie Monza oder vielleicht Monaco, dann würde man vielleicht noch sagen, hey, da hätte ich jetzt Verständnis dafür, oder wenn man so eine Art Grand Slam System einführen würde, um die Klassiker im Motorsport mit vielen Punkten zu bewerten.
Abu Dhabi ist für dich kein Klassiker, sagen, Stefan?
Ja, aber so.
Oder auch die Anti-Klassiker könnte man ja auch als.
Abu Dhabi ist für dich kein Klassiker?
Ah, noch nicht wirklich. Also die Atmosphäre ist ja ganz nett, wenn du in den Abend reinfährst oder so, aber ja, so ein Flair beim großen Preis von Monaco ist dann doch noch was anderes, oder auch Monza.
Widerspruch gegen also die doppelten Punkte,
keine. Ein paar Zuschauer mehr als nur 5000 sehr reiche Leute aus Abu Dhabi. Ich glaube, das gehört zum Klassiker schon dazu. Man muss ja sagen, dass da nach wie vor auch jetzt in Singapur vor vielen, vielen Leuten fahren, die jetzt nicht unbedingt zu den klassischen Motorsport-Fans gehören, für die das mehr ein Event ist. Die kommen auch zum Tennisturnier, ohne wirklich was von Tennis zu verstehen. Die wirst du natürlich immer haben, und die zieht es natürlich in diesen relativ neuen Stadtstaaten, in diesen neuen Events, werden die besonders angezogen. Aber ich glaube, da gehe ich völlig einher mit Stefan Ziegler, dass wir diese klassischen Rennstrecken, vor allem die in Europa, weiterhin brauchen. Auch das ist ja ein Diskussionspunkt gerade zwischen Formel-1-Teams und Bernie Ecclestone. Ich glaube, die Klassiker muss man unbedingt halten. Rennen wie Monza, bei denen es ja gerade Diskussionen gibt, ob er da in Italien vor den Toren von Mailand weiterfährt, die wird man dringend halten müssen.
Vielleicht abschließend noch eine Frage, wenn wir jetzt, Stichwort Klassiker, Red Bull, naja, gut.
Ja, gut.
Fragwürdige Überleitung.
Ich bin schon, ja.
Aber wir hatten es schon angesprochen, ich glaube, Stefan Heinrich hat es angesprochen, die sich nun ein wenig verbessert haben, zumindest in Singapur. Sebastian Vettel, bestes Saisonergebnis. Christian Horner hat dann, glaube ich, auch gesagt, relativ selbstbewusst, naja, also der Rückstand zu Mercedes, der ist jetzt ja nun doch schon kleiner geworden. Sie glauben, sie seien dran. Stefan, kann man das denn wirklich so sagen, oder war Singapur einfach nur ein Auto, das die Schwächen dieses Red Bull-Autos etwas kaschiert hat?
Wir haben von der Rennstrecke in Singapur gesprochen, und das Red Bull-Ergebnis war tatsächlich besonders gut, aber daraus kann man, finde ich, keinen besonderen Trend ableiten. Das hat auch einfach einen Grund, weil Singapur als Rennstrecke doch speziell ist. Ja, es handelt sich um einen Stadtkurs, und Stadtkurse sind natürlich ohnehin was ganz anderes als zum Beispiel die Rennstrecken, die wir zuvor besucht haben. Wir schauen mal auf den Kalender, da hatten wir zuletzt Spa und da hatten wir Monza. Zwei Highspeed-Strecken, und danach kommt Suzuka, danach kommen Sochi, Austin, Sao Paulo und noch Abu Dhabi. Die sind streckenmäßig alle ganz anders als das, was wir in Singapur vorgefunden haben. Singapur, viel Abtrieb, ja, es gibt lange Geraden, aber das ist dann doch ein relativ großer Unterschied zu den anderen Rennstrecken, wo dann vor allem schnelle Kurven dominieren, wo dann wieder ganz andere Qualitäten des Autos gefordert sind. Also hier in Singapur bestand zumindest für die Verfolger hinter Mercedes die Chance, etwas näher dran zu sein. Mhm. In Suzuka, wo dann die Effizienz des Autos dann wieder als Gesamtpaket im Vordergrund steht, da wird dann Mercedes schon wieder zeigen, wo der Hammer hängt. Also ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass jetzt Lewis Hamilton oder Nico Rosberg auf einmal dann weiter hinten in der Startaufstellung zu finden sein werden. Ganz im Gegenteil. Und der Abstand zu den Verfolgern, abzüglich vielleicht Williams, die tatsächlich auch ein sehr, sehr gutes Auto haben und in Singapur ein bisschen schlechter aussahen, werden dann wahrscheinlich wieder hinten anstellen. Aber mit Red Bull ist tendenziell dann zu rechnen im vorderen Mittelfeld, wobei Podium dann möglicherweise dann der Ausreißer sein wird.
Die Formel 1 auf Sportradio 360 mit den beiden Stefan Heinrich, Stefan Ziegler und Piet Fink. Wir machen weiter mit Motorsport auf Sportradio 360 nach einer kurzen Pause.
Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360.
Wir machen gleich eine Publikumsabstimmung. Sportradio 360, Motorsport in der Big Show 172 mit Stefan Heinrich von Motorvision TV, Stefan Ziegler von Formel1.de, Piet Fink ist mit mir am Moderatorenruder, und wir machen so eine kurze Spontanabstimmung. Jens Huibe hatten wir ja rausgeworfen, unseren Producer, wegen Inkompetenz in der Mercedes-Berichterstattung hier in diesem Haus. Wir machen eine kurze Abstimmung. Darf er mitmachen?
Wieder? Ich bin ja immer noch auf der Suche nach motorvision.tv. Ich habe es am Wochenende immer noch nicht gefunden. Das ist Wahnsinn. Ich werde da mit Pete, bevor er hier die Studios verlässt, mal raufgehen. Wir werden gemeinsam einen Sendersuchlauf machen.
So ist es.
Motorvision.tv.
Ich zeig dir Motorvision.
Genau, du zeigst mir Motorvision.
Ich zeig dir Motorvision hier.
Schon bin ich wieder raus.
Gut, der Producer hat sich selbst ausgeladen. Pete, erzähl uns Neues aus dem US-Motorsport. Was können wir aus der NASCAR-Reihe berichten, außer einem umstrittenen Gerichtsurteil jetzt, glaube ich. Das war ja
so umstritten war das jetzt gar nicht, ja. Finde ich. Überhaupt nicht.
Das oder ein umstritten, nehme ich zurück, ein aufsehenerregendes oder sicherlich.
Sehr aufsehenerregend, ja. Also das kam gestern Nacht hoch. Da geht es um die Personalie Tony Stewart, der ja Anfang August, am 9. August, in einen tragischen Unfall verwickelt war, dort einen auf die Strecke laufenden Kollegen erwischt hat, der dann kurz danach verstorben ist, war aber kein NASCAR-Rennen, wollen wir nochmal sagen, war ein lokales Dirt-Track-Rennen. Und da wurden die polizeilichen Ermittlungen jetzt abgeschlossen. Der Staatsanwalt hat die ganze Sache gesichtet und hat einer sogenannten Grand Jury übergeben. Die hat getagt und diese Grand Jury, diese 23 Personen, haben gestern am späten Abend ihre Entscheidung bekannt gegeben, nämlich Tony Stewart ist unschuldig. Tony Stewart wird also nicht angeklagt werden, er wird nicht vor Gericht erscheinen müssen. Was ich sehr begrüße, denn nach all dem, was wir jetzt wissen, also wir waren ja nicht dabei, aber nach all dem, was wir wissen, ist es einfach völlig unwahrscheinlich, dass da in irgendeiner Form auch nur ein Ansatz eines Verbrechens stattgefunden hat. Und die große Bombe für mich war aber dann diejenige, dass der Staatsanwalt wir haben ja gerade fotografiert, Moment.
Let me take a selfie first.
Dass der Staatsanwalt auf der Pressekonferenz dann bekannt gegeben hat, dass das Opfer, nämlich Kevin Ward Jr., tatsächlich unter dem Einfluss von Marihuana stand. Und das ist natürlich schon ein Kracher, muss ich ganz ehrlich sagen, denn es muss so gewesen sein, ich zitiere jetzt den Staatsanwalt, da war die Menge THC, die da gefunden wurde, die war ausreichend dafür, dass das Urteilsvermögen von Kevin Ward offensichtlich beeinflusst war. Und wenn man sieht, wie der auf die Strecke gelaufen ist und sich dann wirklich mitten auf die Strecke gestellt hat, ich will jetzt da nichts unterstellen, aber ich meine, wenn der Staatsanwalt schon davon spricht, das ist schon krass. Also ich frage mich vor allem, wie kann es sein, dass, obwohl es, wie gesagt, es war kein NASCAR-Rennen, es war ein lokales Dirt-Track-Rennen, da gibt es keine Dopingkontrollen in dem Sinne.
Aber sicherlich auch Streckenposten.
Richtig, aber wie kann es sein, dass einer dann quasi unter dem Einfluss von Medikamenten kann man nicht sagen, von Drogen
ins Auto steigt.
Richtig. Das ist schon Krach. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, liebe Kollegen Stefan und Stefan, aber da war ich ein bisschen schockiert gestern Abend. Stefan, The Voice, bitte.
Also Sie haben, glaube ich, die Fernsehbilder haben es ziemlich deutlich gezeigt. Es ist ja gefilmt worden. Unterschiedliche Unterlagen lagen nun auch den Mitgliedern der Jury. Das sind ganz normale Bürger, die einberufen werden. Das ist das etwas andere amerikanische System. Sie hatten also unendlich viele Möglichkeiten, ebenfalls so wie wir schon Informationen zu sammeln. Wir konnten auch mit Zeugen direkt reden und es hat das Urteil am Ende nicht mal eine Stunde gedauert. Es waren also ganz eindeutig lagen die Tatsachen zugrunde, die Fakten, so wie wir es eigentlich auch gesehen haben und so wie wir, Pete Fink und ich, die oft genug in Amerika waren, auch den Tony Stewart persönlich kennen, wie wir das eigentlich von Anfang an gesehen haben. Das mit dem Marihuana ist in der Tat eine Sache, die in Amerika sehr üblich ist. Es gibt eine Menge junge Leute, die leider zum Drogenkonsum neigen. Das schließt Sportler nicht unbedingt aus. Wir haben momentan ja auch große Probleme im American Football mit häuslicher Gewalt und auch dort oft sind Drogen mit im Spiel. Also das ist ein gesellschaftliches Problem in den Vereinigten Staaten, das halt auch vor dem Sport leider nicht Halt macht. Und so wie dann bei diesem Nachtrennen Anfang August Kevin Ward sich verhalten hat, war uns klar, normal ist das nicht. Wenn du weißt, wie schnell Rennautos sein können, dass du dich selbst in Gefahr begibst, ist schon erstaunlich. Und es ist, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung, auch von der Staatsanwaltschaft, dass sie eine Grand Jury eingerufen haben, weil damit klar ist, es gibt keinen Bonus für Spitzenathleten, für einen Namen mit besonderem Ruf. Es wird jeder gleich behandelt vor der Justiz und die Entscheidung sollte jetzt auch Tony Stewart ein bisschen helfen, über dieses Riesenproblem hinwegzukommen. Wir haben es in den letzten Wochen gemerkt, als er ja auch wieder NASCAR-Rennen gefahren ist. Das beschäftigt ihn dermaßen, dass er sportlich zu überhaupt nichts kommt. Vielleicht kann er jetzt damit ein bisschen abschließen. Schön war aber auch das Statement von ihm direkt nach der Urteilsverkündung, der sagt, es ist ein Zwischenfall, der mein ganzes Leben weiter bestimmen wird. Damit ist es für mich jetzt juristisch, strafrechtlich vorbei. Aber klar ist, dass diese Tragödie mich mein ganzes weiteres Leben begleiten wird.
Ja, vor allem, ich meine, der strafrechtliche Faktor ist jetzt draußen, aber es ist natürlich immer noch die Möglichkeit, der Familie Ward zivilrechtlich vorzugehen. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte.
Also aber man kann jetzt auch eigentlich wahrscheinlich kein Vergehen oder im Sinne von Sicherheitsproblem ableiten, wahrscheinlich aus den...
Ja, NASCAR hat ja schon darauf reagiert. Wie gesagt, es war kein NASCAR-Rennen, wo das passiert ist. Yeah. NASCAR hat ja schon darauf reagiert, indem dass man die Regeln einfach angezogen hat, so nach dem Motto, wenn du draußen bist, bleib bitte bei deinem Auto stehen und lauf nicht auf die Strecke. Ich finde, man sollte jetzt einfach versuchen, da sagen wir, das berühmte Ei drüber zu hauen und zu sagen, lasst den Tony Stewart jetzt wieder sich erholen. Stefan hat es gerade gesagt, Stefan The Voice, der fährt momentan unterirdisch, der fährt nicht so, wie wir den kennen. Mhm. Der ist schockiert, der ist schockt von diesem Vorfall und es ist auch für mich, wie gesagt, man kennt ihn jetzt seit Jahren, es ist ein sehr emotionaler Mensch, aber es ist völlig ersichtlich, das kann man im Gesicht ablesen, wie schockiert der ist, immer noch. Und wie der dran zu knabbern hat, denn die Tatsache, dass er jemanden tot gefahren hat, das muss er jetzt selber mit sich ausmachen, sagt er ja auch selber. Und das geht nicht von heute auf morgen.
Das Ei drüberhauen ist auch eine interessante Formulierung, die ich jetzt ab sofort in meinem Sprachgebrauch auch benutzen werde. Pete, wir wollen auch nochmal kurz über das Sportliche reden, glaube ich. The Chase, das Playoff-System der NASCAR-Serie, steht bevor, geht so langsam ins
Rollen. Ist schon mittendrin. Wir sind mittlerweile vor dem dritten von 10 Chase-Rennen.
Ja.
Stefan und ich, wir hatten am Wochenende das Vergnügen, das zweite Chase-Rennen zu kommentieren auf Motorvision TV und wir halten natürlich die Hörer von Sportradio 360 gerne auf dem Laufenden.
Sofort.
Stefan The Voice, es ist Penske-Time, oder?
Das ist das Unglaubliche eigentlich in dieser extrem ausgeglichenen, wettbewerbsintensiven Rennserie. Ich glaube, es gibt kaum eine Rennserie weltweit und da kennen wir uns eigentlich wirklich gut aus, auf allen 5 Kontinenten, bei denen es härter zur Sache geht. Man redet momentan über 7000stel Abstand in der Qualifikation der Formel 1, das ist was ganz Besonderes, das haben wir eigentlich regelmäßig. Und es wird ja in der Tat in Amerika auch schon darüber diskutiert, ob man in den 4- respektive 5-stelligen Bereich nach dem Sekundenkomma geht, um in der Qualifikation diese Millimeterabstände tatsächlich auf den Ovalen auch tatsächlich rauszuarbeiten. In der Tat, Penske Time, 2 Rennen in den letzten Rennen, also Richmond und das Rennen zuvor, vor dem Rennen in New Hampshire, hatte Brad Keselowski, der Champion von 2012, gewonnen. Diesmal, nach langer Führung von Brad Keselowski, hat Joey Logano, sein Teamkollege, abgestaubt. Es scheint ein Penske-Jahr zu werden. Roger Penske, der große Doyen des amerikanischen Motorsports, seit Jahrzehnten im Motorsport dabei, hatte auch in den 70er Jahren mal einen Formel-1-Rennstall, hat mit John Watson den großen Preis von Österreich in Spielberg gewonnen. Also Roger Penske ist immer noch da, er ist immer noch hoch motiviert, sein Team läuft hervorragend, und zwar bei Rennautos mit Dach, wie wir gerade festgestellt haben in der NASCAR, und die gilt es jetzt in den nächsten Stationen, nächsten Rennen auch zu stoppen. Ob das der Konkurrenz gelingt, bleibt mal abzuwarten. Und im US-Formelsport haben sie ja in diesem Jahr auch schon gewonnen, haben nach vielen Jahren Pause den Titel geholt mit dem Australier Will Power. Also Penske-Time, du hast völlig recht.
Jetzt will ich aber eine Frage an Stefan Ziegler stellen. Du bist ja noch da, Stefan, hoffentlich, oder?
Ich bin noch da.
Super, du hast mir letzte Woche versprochen, du guckst am Wochenende NASCAR. So, jetzt lass mal raus. Wie hat's dir denn gefallen?
Und jetzt kommt der große Moment, in dem ich mein Geständnis machen muss. Ich habe mich Formel 1 zu lange beschäftigt und ich habe es leider nicht angeschaut.
Du hast es nicht
angeschaut. Ich habe es nicht angeschaut.
Schande über ihn, obwohl er Stefan heißt.
Ich befürchte, da müssen wir auch ein Ei drüber hauen, Pete. aber vielleicht kann ich doch noch ein bisschen was zum Thema beitragen. Und zwar habe ich mir gerade die Gesamtwertung angeschaut von NASCAR. Und wenn man da vom europäischen Motorsport, also vom europäisch geprägten Motorsport kommt und dann ja ein bisschen die Abstände gewohnt ist, schaue ich jetzt hier Brad Keselowski 2097 Punkte, Joey Logano 2096, Kevin Harvick 2090, da ist ja noch gar nichts entschieden, oder?
In der Tat, da ist noch überhaupt also nichts nicht entschieden.
Ansatzweise.
Noch nicht mal ansatzweise, richtig. Und wie gesagt, wir sind jetzt nach 2 von 10 Chase-Rennen, das heißt, wir haben noch 8 Rennen vor uns und es gibt ja jetzt diese wunderbare Stufenregelung, das heißt, am Wochenende in Dover ist das letzte Rennen der sogenannten Challenger Round und dann werden unten die ersten 4 von 16 Chase-Piloten rausgekickt. Die anderen werden auf 3000 Punkte gesetzt, sprich also die 12 übrig gebliebenen werden auf 3000 Punkte gesetzt und es geht quasi wieder von vorne los. Mhm. Also das ist ein wir haben es ja vorher gehabt im Formel 1 Block mit den doppelten Punkten für das letzte Rennen. Fragezeichen, ist das gut oder schlecht? Also in der NASCAR treibt man das auf die Spitze. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so neu und so ausgeklügelt dieses System. Ich möchte dazu auch gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ja, das muss man sich jetzt erstmal abwarten, was da passiert, auf der Zunge zergehen lassen, was da passiert. Wir haben das schon ein paar Mal gesagt. Das wird dann so überspitzt gemacht werden, dass die besten 4 Piloten beim letzten Saisonrennen in Homestead punktgleich gesetzt werden. Da gibt es dann auch keine Bonuspunkte mehr für irgendwelche Führungsrunden oder sonstigen Geschichten, sondern es heißt einfach nur First to the Finish. Und wer da die beste Platzierung in Homestead rausfährt, der hat am Ende die Nase vorne und der holt den Titel. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ich weiß es nicht.
Nun schwärmt ihr mir ja immer vor, dass das so wahnsinnig spannend und eng ist. Ich bin ja schon fast in Versuchung, mir jetzt ein NASCAR-Rennen anzuschauen. Ich frage mich nur immer, was ich so dann höre von entfernter Betrachtung, das Rennen an sich dauert die nun doch schon ein bisschen länger, oder? Es ist ja wirklich sehr, sehr lang. Ich habe immer das Gefühl, der Baseball, wenn mein Sport Baseball ist, dagegen eine Highspeed-Veranstaltung.
Ich wollte es gerade sagen, also du als Baseballer, du musst mir ja gar nichts erzählen davon, dass man da 5-6 Stunden rumsitzt und irgendwelche Würstchen mit Senf oder Hotdogs
maximal
oder so.
Maximal 4 bei uns. Maximal. Ja.
Nein, es kann schon sein. Also wir hatten, Stefan, The Voice, was war unser Rekord? Glaub 12,5 Stunden Daytona, oder?
So ist es. Boah. Allerdings, also gesagt, ehrlich gesagt, wir waren so begeistert, wir sind da gerade erst warm gelaufen.
Das ist ja Urlaub, ein Urlaubsantrag einreichen, um das
richtig. Also Johannes, dazu muss ich sagen, Johannes ist bekennender Baseball-Fan, ein Sport, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Skandal. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, natürlich ist ein NASCAR-Rennen extrem interessant, zum Beispiel jetzt am letzten Wochenende in Loudon. Wir hatten, glaube ich, 15 Gelbphasen. Also da hat es in der zweiten Rennhälfte am laufenden Band gekracht, gescheppert. Und es ist wieder das passiert, was auch vor einer Woche in Chicagoland beim Auftakt von der Playoffs schon passiert war. Nämlich, dass es wahnsinnig viele von diesen Playoff-Piloten mit kleinen und größeren Gebrechen erwischt hat. So dass natürlich jetzt die Situation diejenige ist, wenn wir sagen, nächstes Wochenende in Dover ist so ein Cut, so ein erster Cut, wo hinten die letzten wegfliegen, dass dann einige schon unter Druck stehen.
Es war gewaltig unter Druck. Das heißt, sie haben dann quasi eins von 36 Rennen, da geht es um alles oder nichts. Entsprechend einsatzfreudig werden sie sein. Und in der Tat, das Rennen am kommenden Sonntag wieder bei Motorvision live anzuschauen. Wer von euch es noch nicht gemacht hat, sollte es dringend bitte tun. Ab 19 Uhr Sonntagabend Knoten in die Fernbedienung machen.
Ja, ich nehme jetzt den Producer an die Hand. Wir gehen jetzt hoch und wir verlassen die heiligen Jimmy Johnson Studios. Und ich werde Ihnen jetzt zeigen, wo der Kanal Motorvision zu finden ist.
Mein Highlight ist damit auch schon gesetzt. Hiermit natürlich. Stefan Ziegler und Stefan Heinrich, besten Dank für Motorsport und Formel 1 und US Motorsport in der Big Show 172. Wir entlassen euch ins Wochenende. Allerdings natürlich nicht, bevor ihr eure Highlights offenbart habt. Stefan, The Voice.
Naja, also gerade schon der Hinweis, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt den Abschluss der Challenger Round feiern können. Motorvision TV ab 19 Uhr am Sonntag sind wir da dran. Ist die Frage, ob es nun 3, 4, 5 Stunden dauert. Auf der anderen Seite möchte ich noch gerne einwerfen, jeder Beruf hat seine Zumutung und manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Wir können vom NASCAR Sport natürlich nicht genug kriegen, ist ganz klar, in anderen Motorsportdisziplinen. Stefan Ziegler wird das ja schon erwähnen können, der in Sandford aktiv sein dürfte. Da steht der Meister schon fest. Toller junger Mann, ein Deutscher, der die DTM in diesem Jahr ganz klar dominiert hat, Marco Wittmann. Es gibt so drei international wirklich sehr hochwertig geltende Tourenwagenrennserien neben der WTCC, die so ein bisschen hinten runterfällt, obwohl sie WM-Status hat. Das ist also einmal die DTM, das ist die amerikanische NASCAR-Rennserie und die australische V8. Und in zwei von diesen drei Rennserien ist noch überhaupt nichts entschieden. Da kommen große Highlights noch. Stefan Ziegler wird jetzt in holländischen Dünenkurs, glaube ich, sein. Da bin ich mal gespannt, wer da die Nase vorne haben wird.
Da habe ich eine Frage sogar dich, Stefan, über Facebook. Johannes Weinhold macht sich immer sehr viel Mühe und schreibt jedes Mal ein halbes Buch hier an unsere Facebook-Seite. Aber zur DTM hat er die Frage, Stefan, und damit verabschieden wir dich dann auch quasi raus mit dir. Ist der Boxenfunk bei der DTM ebenfalls ein Thema, ist die Frage, die Johannes Weinhold stellt.
Ja, der Boxenfunk ist bei der DTM sogar ein ganz heißes Thema und zwar immer wieder gewesen. Wobei es wurde in der Vergangenheit auch schon entschärft. Also als es zum Beispiel noch Jahreswagen gab und die vielen Reifenstopps, also zum Beispiel 2 Boxenstopps, 2 Pflichtstopps pro Rennen, gab es manchmal die Situation, dass einer im Jahreswagen vor Leuten war, die halt im aktuellen Auto saßen. Und dann wurde per Funk Blue Flag, Blue Flag, Blue Flag und alles möglichst durchgegeben, was natürlich ein bisschen albern war. Und solche Sachen hat man inzwischen abgestellt. Boxenfunk an sich ist vollkommen erlaubt, aber dieses Coaching, was da in der Formel 1 ein großes Thema war, das wird in der DTM so nicht betrieben. Also ja, Boxenfunk gibt's, aber Boxenfunk gibt's im vernünftigen Rahmen. Für eine DTM natürlich ein bisschen kurios, dass es meistens auf Englisch stattfindet, aber es ist halt international aufgestellt, das internationale TV-Bild, das ist dann der einzige Grund.
Dann ist es wahrscheinlich auch dein Highlight, Stefan, ne? Die DTM in Zandvoort?
So ist es. Heute Abend geht der Flieger nach Amsterdam. Und damit beginnen dann auch meine Los Vojos sozusagen im Herbst, denn ich komme dann wieder zurück nach München, dann geht's am Mittwoch direkt weiter nach Peking zur Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Die Woche drauf, ich bleibe dann gleich in China, geht's nach Shanghai, ebenfalls Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Dann komme ich für eine Woche zurück, bin in Hockenheim fürs DTM-Saisonfinale, dann bin ich wieder weg in Asien, muss nach Japan, nach Suzuka zur Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Dann komme ich wieder zurück, dann habe ich ein paar Tage Zeit und dann geht's auch alsbald schon nach Macau. Also ja, die nächsten Wochen werden sicherlich sehr unterhaltsam und ich werde noch ein bisschen durch die Welt chatten.
Kind mit anderen Worten, Stefan Ziegler hat keine Kinder und keine Familie, die er zu Hause betreuen
muss. Nein, ich bin mitnimmt. Ich bin saufroh, dass er die Strecke nicht mit dem Radl fährt.
Okay, ich wollte gerade fragen, hat er dann das Rad im Handgepäck dabei? Also es wird tatsächlich in Peking und Shanghai ein Fahrrad zur Verfügung stehen und ich werde dann natürlich die entsprechenden Fotodokumentationen erstellen. Da wird dann sicherlich die eine oder andere Strecke unsicher gemacht.
Werden wir auf jeden Fall auch hier verbreiten auf Lost Sport Radio.
Ihr geht jetzt mal einen Kanal suchen bei mir, Johannes Knut und
Sendersuche.
Ich übernehme jetzt mal ein bisschen für Golf und für Motorsport. Bei Tennis ist Johannes dann wieder dabei und dann schmeißen wir uns gemeinsam mit Pete raus. Big Show 172.
Hallo, hier ist Dirk Nowitzki und ihr hört sportradio360.de.
Ganz kurz hat man schon angesprochen, das Thema, das sich hier ein bisschen durch die Show zieht. Klarerweise, morgen Freitag geht's los, der Ryder Cup. Und ein Mann, der für Sky kommentieren wird, ist Gregor Biernat. Grüß dich, Gregor.
Grüß dich, Jens. Servus.
1999 war es, glaube ich, Gregor. Brookline war es, glaube ich, auch. Und Justin Leonard versenkt einen Putt aus geschätzt 22 Metern. Die Amerikaner rennen auf das Green und die Europäer verlieren. Ich habe nie mehr in meinem Leben die Amerikaner so gehasst als Volk wie an diesem Tag. Und ich werde beim Ryder Cup immer zum Volleuropäer. Nicht, dass ich sonst nicht wäre. Gregor, kannst du so etwas wie kritische Distanz wahren oder bist du dann auch Volleuropäer beim Ryder Cup?
Da bin ich Volleuropäer, wenn mir so der ein oder andere Gedanke durch den Kopf geht, wo ich dann der Meinung bin, es wird vielleicht nicht so ganz sendetauglich, dann kann ich den runterschlucken. Aber ansonsten, klar, da sind wir, das ist Gott, wenn man Fußball-WM kommentiert und dann die Deutschen im Endspiel sind, da wahrt auch keiner seine journalistische Neutralität. Das wäre ja auch völlig daneben. Also da bin ich sehr Europäer, aber vor sportlichen Leistungen auch von Seiten der Amerikaner habe ich dann auch den höchsten Respekt. Also wenn die richtig, richtig sahnemäßig spielen, dann wird das auch in höchsten Tönen ebenfalls gelobt, selbstverständlich.
Wollen wir natürlich so machen. Und ich habe leider, muss ich sagen, ein schlechtes Gefühl, Gregor. Ich glaube, leider die Europäer sind fällig. Kannst du mir da ein bisschen die Hand auf die Schulter legen und sagen, nein, so schlimm wird es nicht werden?
Da bist du eher einer der wenigen. Die sprechen alle davon, dass in diesem Jahr wohl in der Geschichte des Ryder Cups zum ersten Mal, was die Favoritenrolle angeht, die Europäer die Nase ein bisschen vorne haben, weil sie auch von den Weltranglistenpositionen her alles in allem, wenn man das ein bisschen hochrechnet, was müßig ist, aber also rein vom Papier her, durchaus auf Augenhöhe sind. Ich glaube sogar ein klein bisschen besser. Dann fehlen natürlich so mit echten Bänken wie Dustin Johnson und natürlich Tiger Woods allen voran auch schon so ein paar Siegesgaranten. Und die Europäer sind gut drauf, so allen voran McIlroy da vorne, Garcia hat zuletzt klasse gespielt, der Stephen Gallagher, der Schotte, der sicherlich nochmal über sich hinaus wachsen wird, hoffe ich zumindest, wenn er dem Druck standhält in der Heimat. Da sind so ein paar Jungs dabei, ich glaube, die sind richtig heiß und ich glaube, Paul McGinley ist auch ein Kapitän, der die so richtig einschwören kann. Vielleicht hast du das Bild ja auch noch vor Augen, als die in Irland gewonnen haben und McGinley dann baden ging. Das ist so ein Ryder Cupper durch und durch und das ist, glaube ich, auch was einfach enorm wichtig ist. Ich meine, die Captains waren bislang alle richtig drin im Ryder Cup. Aber das so richtig zu leben und das dann auch auf die Spieler zu übertragen, das ist nochmal so ein kleiner Bonus. Und da finde ich Paul McGinley durchaus weiter vorne als Tom Watson.
Wer übrigens nicht weiß, wie Paul McGinley ausschaut, Giftzwerg aufschlagen in irgendeinem Buch und dann findet man, also sympathischer Giftzwerg gewissermaßen. Ich bin auch ein ganz großer Fan davon ihm geworden, als er sich da in den See gestürzt hat.
Ja.
Jetzt, du hast ja angesprochen, es ist in Schottland, Glen Eagles, darf man davon ausgehen, ich kenne den Kurs nicht, dass es ein ähnlicher Kurs ist, wie man es von den British Open kennt, also von The Open Championship kennt.
Ja, nee, ist nicht, das ist kein Linksplatz, der ist eher im Landesinneren, auch so ein klein bisschen hügelig, teils offen, teils so ein bisschen bewaldet, aber das ist kein ganz klassischer Linkskurs. Also da kann es durchaus sein, dass es 4 Tage unter Umständen auch ziemlich windstill ist. Das wird schon noch ein kleiner Unterschied sein. Wobei die Austragungsorte da mittlerweile die Touren und auch die Profis so global groß werden auf allen möglichen Golfplätzen. Da kann man nicht mal sagen, dass jetzt zum Beispiel auch bei der Open da zwangsläufig irgendwie ein Brite gewinnen müsste und so. Da haben schon alle möglichen Amerikaner, die vorher nie auf Linkskursen gespielt, dann am Ende die Nase vorn gehabt und so ist es beim Ryder Cup auch. Also ich denke, vom Austragungsort her, da haben sie alle die gleichen Voraussetzungen.
Rory McIlroy Nummer 1 der Weltrangliste, Nummer 2 der Weltrangliste, der Mann, der mich immer am meisten fasziniert letztlich beim Ryder Cup, du hast ihn angesprochen, Sergio Garcia, der ordentlich spielt in diesem Jahr, der aber immer noch kein großes Turnier gewonnen, kein Major gewonnen hat. Warum, denkst du denn, kann der gerade in diesem Wettbewerb, ich habe immer den Eindruck, wenn es gar nicht mehr läuft, dann kommt der Garcia um die Ecke im Ryder Cup und pusht die Leute, pusht sich selbst. Warum funktioniert das denn? Ist das sein Naturell? Du kennst ja über Irek auch ein bisschen vielleicht die Persönlichkeit von Sergio Garcia. Ist das einfach so ein Mannschaftsspieler?
Genau, das was du jetzt zum Schluss gesagt hast, das hätte ich jetzt auch direkt aufgegriffen. Ich glaube, wenn man auch so ein bisschen verfolgt, wie die Spanier auf der Tour unterwegs sind, die sind irgendwie immer so ein bisschen in unter Freunden und natürlich auch die Spanier dann gerade auch unter sich. Ich glaube, bei denen spielt an sich so der Gedanke Mannschaftssport noch eine ganz andere Rolle als jetzt, sagen wir, beim Amerikaner, der irgendwie vom College kommt und das gelernt hat, sich eigentlich einzeln durchzubeißen. Und dann ist natürlich das große Idol von Garcia auch Sergio Ballesteros. Und ich meine, Ballesteros bringt man auch immer mit dem Ryder Cup in Verbindung. Der hat den ja nun sowas von gelebt wie wahrscheinlich kaum ein anderer. Und das hat Garcia sicherlich auch nicht nur vor Augen, sondern auch wirklich einfach im Blut, wie auch José María Olazábal. Der Ryder Cup spielt für Garcia einfach auch nochmal die ganz besondere, intensive Rolle. Und deswegen war das auch in den letzten Jahren häufig so, dass er dann noch einiges umbiegen konnte, und er ist einfach auch ein absoluter Kämpfer und dann gerade noch obendrein, wenn es um so ein Team-Event geht.
Ich finde das fantastisch, und ich bin jetzt kein ganz großer Garcia-Fan, aber beim Ryder Cup, da breche ich vor ihm nieder. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Martin Keimer, das ist bekannt, hat beim letzten Ryder Cup den entscheidenden Putt versenkt, hatte aber, glaube ich, am Freitag und Samstag, hat er ganz Pause gehabt oder hat er nur einmal mitgespielt?
Er hat einmal mitgespielt, wenn ich recht entsinne, also er hat insgesamt 2 Matches gemacht und hat einen Vierer verloren und in den anderen 3 war er gar nicht aufgestellt. Das war natürlich jetzt nicht so dolle. Er war allerdings zu der Zeit auch in keiner ganz so guten Form. Der hatte sich qualifiziert noch über seine großen Titel auch im Jahr davor, aber genau zum Ryder Cup war er gar nicht so gut drauf. Der sagte jetzt auch in einem Interview, dass er sich damals gar nicht aufgestellt hätte. Wenn er nicht von vornherein qualifiziert gewesen wäre, hätte er sich selber als Captain's Pick gar nicht mitgenommen. Deswegen ist er auch nur auf 2 Spiele gekommen. Klar, und dann macht man den entscheidenden Putt und wird gefeiert von vorn bis hinten. Der tatsächliche Ryder Cup Held war natürlich Ian Poulter vor 2 Jahren.
Auch immer großartig. Ian Poulter, auch so jemand, der da über sich hinauswächst, dem ja auch noch der ganz große Titel fehlt. Ist denn Keimer, der ja im Frühjahr, im späten Frühjahr überragend gespielt hat, wie schätzt du seine Form im Moment, in letzter Zeit, was du von ihm gesehen hast?
Ja, schwierig. Der gewinnt auf der einen Seite 2 der größten Turniere, Players und US Open, auf beeindruckende Art und Weise. Aber insgesamt waren das zumindest von seinen PGA-Tour-Auftritten, glaube ich, seit letztem Oktober oder November, auch die beiden einzigen Top-10-Ergebnisse. Ich habe jetzt seine Ergebnisse von der European Tour nicht im Kopf, da wird das ein oder andere Top-10 noch dabei gewesen sein, aber rein auf der PGA-Tour waren diese 2 Siege auch die einzigen Top-10s. Er hat bei der Open Championship nicht so doll gespielt am Wochenende, wo, glaube ich, 70. und bei der PGA war er nun auch nicht vorne mit dabei, ist am Cut gescheitert. Ich kann nicht so ganz genau sagen, wie seine aktuelle Form ist, aber allein die Tatsache, dass er in der Saison 2 Riesensiege feiert und auf der anderen Seite aber dann auch wieder sehr durchschnittliche Turniere spielt, zeigt eigentlich nur, dass er eher im Moment so ein kleines Überraschungspaket ist. Genauso kann es im Ryder Cup auch sein. Der spielt eine Runde, die ist top und holt lässig locker mit seinem Vierer-Mitspieler einen Punkt. Oder er ist eben nicht in so einer berühmten Wochenform. Er hat seinen Coach auch nochmal auflaufen lassen diese Woche. Weiß ich nicht, ob das eher gutes oder nicht ganz so gutes Zeichen ist. Also wenn man sich wirklich wohlfühlt mit seinem Schwung und mit seiner Bewegung, dann muss man eigentlich ein paar Tage vor so einem großen Turnier nicht seinen Trainer nochmal kommen lassen, um drüber zu schauen. Aber das sind alles Mutmaßungen im Vierer und gerade im Matchplay. Das ist nochmal einfach was völlig anderes, zum Beispiel im Vierball-Bestball, wo jeder seinen Ball spielt, da kannst du auch einen völligen Aussetzertag haben, theoretisch. Ja. Wenn dein Mitspieler die Löcher gewinnt und selber einen richtig guten Tag hat, dann fällt das gar nicht so sehr ins Gewicht und fällt es am Ende nicht auf. Da kann man gewinnen, obwohl man selber nicht so gut spielt. Das wird im klassischen Vierer natürlich schwieriger und im Einzel dann sowieso.
Ja, das Interview, ich weiß nicht, ob du das Interview ansprichst, aber im Spiegel von Detlef Hacke, höchst interessantes Interview, wo Martin Keimer auch darüber spricht, wie unglücklich er war und dass er auch manchmal im Hotelzimmer im Hotel ins falsche Zimmer gegangen ist, weil er letzte Woche Zimmernummer A23 hatte, dieses Mal aber eine andere Zimmernummer. Also das schätze ich schon an Keimer, der ist unheimlich ehrlich, wenn er ein Interview gibt. Er gibt leider zu wenig Interviews, das ist das andere Problem. Wer sind denn die Wackelkandidaten aus europäischer Sicht? Ist das ein Victor Dubuisson, der ja erst seit kurzem in der Weltspitze ist? Ist das Jamie Donaldson? Wen siehst du denn da ein bisschen auf der Wackelkandidatenseite?
Könnte gut sein, gerade die beiden, die sind beide zum ersten Mal dabei. Also Dubuisson sowieso, Jamie Donaldson auch, ist richtig. Da muss man wirklich mal schauen, wie die mit diesem Druck umgehen, den die in dieser Form ja so noch nicht gespürt haben. Das mag sein, dass die als Amateure auch schon in Teams gespielt haben, aber Ryder Cup ist dann schon echt nochmal was anderes. Und wenn du da um ein paar Löcher Tausende von erwartungsvollen und dann nachher johlenden Zuschauern um dich rum hast, wie du dann deine Leistung abrufst, das ist eben das, was dann wirklich die absoluten Champions nur machen. Dubuisson und Donaldson hätte ich jetzt schon eher so ein bisschen zu den Wackelkandidaten gezählt, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Bei Martin Keimer leider auch nicht. Hm. Und Stephen Gallagher
auch ein Neuling.
Ist auch ein Neuling und der steht natürlich da vor seinem heimischen Publikum auch nochmal unter einem ganz besonderen Druck. Wird sich zeigen, ist jetzt natürlich eine Floskel, aber wird sich tatsächlich, glaube ich, nach den ersten Vierern zeigen. Ich bin gespannt, ob Paul McGinley die Neuen alle gleich einsetzt, damit die sich vielleicht schnell eingewöhnen, um dann auch schon mal zu schauen, wie er Freitagnachmittag im nächsten Vierer und dann in den beiden Vierern am Samstag wieder aufstellt. Wenn die da so einen guten Start erwischen und irgendwie gleich schon mal so ein bisschen mit der Atmosphäre zurechtkommen und sich dran gewöhnen, dann können die natürlich auch über sich hinauswachsen. Aber es ist wirklich gerade im Matchplay ist es so, es ist nie was verloren. Du kannst drei Löcher echt grottig spielen und dann kann dir unter Umständen dein Gegner entgegenkommen, weil er selber ein bisschen was weghaut und dich damit wieder aufbauen, obwohl du selber gar nicht so gut spielst. Also dieses Matchplay-Format Mann gegen Mann ist einfach eine Sache, da ist in meinen Augen nichts vorhersehbar. Auch wenn dann heute Nachmittag die Partien für morgen Vormittag feststehen werden, da wird es natürlich dann wieder die großen Mutmaßungen geben und Prognosen, wer könnte weswegen die Nase vorn haben. Schau ich mir gar nicht an. Ich freue mich, wenn es morgen wirklich endlich losgeht. Ich will jetzt auch nichts mehr wissen von irgendwelchen Statistiken aus der Vergangenheit oder sonst was. Morgen um 8.30 Uhr geht's los und auch bei uns auf Sky, da freue ich mich drauf. Und
das wäre zum Beispiel meine Frage gewesen. Also 8.30 Uhr beginnt morgen die Übertragung auf Sky.
Richtig.
Gregor und dann 11 Stunden. Alle drei, Carlo Knaus und
Adrian Grosser, Irek Müskow und ich.
Viel zu viert sogar.
Wie bitte?
Vier Leute sogar.
Insgesamt. Wir sind zu viert und am Samstag werden Carlo und ich hinten raus noch zwei, drei Stündchen mit Maximilian Kiefer, der zu Gast ist bei uns im Studio, kommentieren. Und eventuell am Sonntag auch nochmal.
Ja, und das Gute für dich, Gregor, ist, du musst dir nicht den HSV anschauen in diesen Tagen.
Ich hab's gestern gemacht natürlich, war aber erstaunlicherweise 0 Tore, Tabellenletzter und wieder verloren. Und ich sehe da trotzdem noch ein bisschen kleinen Schimmer am Horizont. Also der Fußball, den sie spielen, wenn das tatsächlich der Fußball in dieser Saison ist, der vom Tabellenletzten gespielt wird, dann haben wir echt ein Qualitätsproblem, aber im Positiven würde ich sagen. Das sah so schlecht nicht aus. Sie schießen halt keine Tore, arbeiten sich ein bisschen wenig Chancen nach vorne raus. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt tatsächlich dann auch mal den Kasten treffen gegen die Eintracht. Die hat sich nun, glaube ich, vorgestern auch ein bisschen schwer getan, da mit dem Last-Minute-Unentschieden, wenn ich es recht entsinne. Aber ich bin der Meinung, der Zinnbauer hat denen ein bisschen Leben eingehaucht. Die wissen jetzt etwas besser, wo sie langlaufen müssen. Lassen den Ball echt ganz gut laufen. Die hatten in den ersten 20 Minuten 70% Ballbesitz. Kannst dir nichts von kaufen, wenn du kein Tor schießt, aber dass sie das überhaupt so hinbekommen haben, finde ich schon mal ganz okay. Also der soll noch ein paar Wochen mit den Jungs arbeiten. Und dann sollte das zumindest irgendwie mal für einen Mittelfeldplatz reichen in dieser Saison.
Und meine Theorie ist ja, dass sich die Hamburger trotz 0 Toren besser fühlen als die Freiburger, die jetzt zweimal in der allerletzten Minute den Ausgleich bekommen haben, eigentlich 4 Punkte mehr haben müssten, auch noch mit 2 Unentschieden davon gekommen sind. Gregor, nie habe ich mich mehr über schlechtes Wetter gefreut als dieser Tage in München, weil ich kein schlechtes Gewissen habe, nicht vor die Haustür zu gehen, sondern jeden Tag stundenlang Golf zu schauen. Dir vielen Dank, wir machen eine kurze Pause, Sportradio 360, dann geht's hier weiter mit Basketball.
Servus, da ist der Martin Buchhüser und ihr hört Sportradio
360.de. Radio 360, die Big Show Nummer 172 ist es, glaube ich. Ich habe aufgehört mitzuzählen. Schon langsam gehen auch die römischen Zahlen aus.
aber immer wieder jede Woche das einzige Segment, das mehr als drei Leute hören, ist das mit André Vogt von der Five und mit Sepp Dumitru. NBA-Chefkoch, grüß euch Männer. Dre, als ich vor Wochen gehört habe, dass Sepp einfach mit dem Radl unterwegs ist, hatte ich nicht angenommen, dass er mit dem Radl nach Spanien fährt. Wusstest du das, dass er so lange unterwegs sein wird?
Ja, ich hab's ja, oder ich werde es ja bezahlen, von daher bin ich schon informiert, ja.
Okay, gut. Das heißt, du hast auch das Zelt besorgt, in dem Sepp neben der Halle in Barcelona kampiert hat. Sepp, erzähl mal, so eine Basketball-WM, gerade nach dem Ausscheiden der Spanier, war es das trotzdem noch wert, dann das anzuschauen, oder war die Luft dann komplett raus?
Ja, nachdem die Spanier ausgeschieden sind, war es ein bisschen vorbei mit der Herrlichkeit. Davor war ziemlich viel Begeisterung in ganz Spanien eigentlich. Und als die dann sang- und klanglos gegen die Franzosen nach einem monumentalen Chokejob, wie die Amerikaner sagen, alle rausgeschieden sind, da war dann überhaupt nichts mehr. Und als ich dann in Madrid gelandet bin für das Spiel um Platz 3 fürs Finale dann an dem Wochenende, da hat es so ein bisschen gewirkt wie so ein Freundschaftsspiel. Mhm. Also es war überhaupt nicht mehr WM-würdig.
Ich habe Wladimir Stimac kurz gesprochen, war sehr kurz angebunden. Entweder war mein Englisch zu schlecht, aber der wollte ja dann auch nicht so wahnsinnig viel erzählen. Vom FC Bayern München, diese eine Halle, Sepp, was war das nochmal für eine, wo die ganze Stirnseite den Medien vorbehalten war? War das Barcelona oder Madrid? Die sah zumindest im Fernsehen ein bisschen komisch aus.
Ich glaube, das war Barcelona, was du meinst, wo dann so die komplette rechte Seite hoch mit diesen bunten...
Genau, das meine ich, ja.
Ja. Das Problem in Barcelona war generell, dass die Halle, diese olympische Halle, dass die für Basketballverhältnisse einfach viel zu groß ist. Das war auch recht problematisch, da sich von A nach B zu bewegen, weil das einfach unfassbar lange Wege waren. Und ich denke, das hat man dann auch am TV erkannt, dass diese Stimmung, die bei einem Basketballspiel eigentlich gegeben sein sollte, die man zum Beispiel in Madrid hatte, in einem viel besseren Court für Basketballangelegenheiten, die war einfach nicht gegeben. Und der NBA-Commissioner hat auch gesagt, er überlegt, irgendwie ein Preseason-Game oder mal ein Spiel nach Barcelona zu holen. Das würde dann aber im Palau Blaugrana, die Halle des FC Barcelona, die Basketballhalle, würde dann stattfinden, weil dieses olympische Stadion da in diesem olympischen Komplex ist einfach viel zu groß für Basketball. Und das hat man auch im Fernsehen gesehen. Da kommt keine Stimmung auf, das Ding wird nie voll, ist für Basketball einfach nicht richtig.
Ich frage mich gerade, Ray, ob ich nicht Sepp bezahlen sollte für diese Überleitung. Er überleitet zum FC Barcelona über. Ich habe vorgestern bei der Pressekonferenz des FC Bayern Basketball mal ganz frech gefragt, ob denn mit Tibor Pleiss Gespräche geführt wurden. Und Marco Pesic hat das entsetzt von sich gewiesen. Das können wir uns nicht leisten. Und einer der besten Center, der 4, 5 besten Center in Europa, und völlig undenkbar, dass der nach Bayern geht. Ich weiß, Sepp hat mit ihm gesprochen, aber zuerst die Frage an dich, Dre. Ist denn die BBL, muss ich die wirklich so verstecken hinter der spanischen Liga? Gerade der FC Bayern, der ja wirklich nicht kleckert mit der Kohle.
Ja, ich meine, wenn die Bayern die Schatulle aufmachen, dann können sie es sich auch nicht einen Tibor Pleiss leisten. Das ist ja keine Frage. Aber klar, ich glaube, das Geld, was er momentan da in Barcelona bekommt, das sich auch verdient hat, natürlich mit seinen Leistungen vergangenes Jahr bei Caja Laboral, das würde wahrscheinlich schon so ein bisschen das Gehaltsgefüge bei den Bayern durcheinander bringen. Mhm. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ah. Ich glaube, dass zumindest die Bayern so vielleicht denken. Ich denke nicht, dass er in absehbarer Zeit bei den Bayern spielt, aber klar, könnten so viel Geld ausgeben, aber was bringt das, wenn du einen Spieler hast, der dann vielleicht ein Vielfaches von dem verdient, was vielleicht der Nächstbeste bekommt? Obwohl ich gar nicht glaube, dass es so weit drüber liegt, über das, was zum Beispiel ein John Bryant da mitnimmt. Außerdem sind Zug besetzt, sie haben John Bryant. Das ist auch jemand, der in der Bundesliga wirklich auch eine Nummer ist. Und wenn sie das Geld nicht ausgeben müssen, oben mit dabei zu sein, dann tun sie es, glaube ich, auch nicht. Und wer weiß, wie locker das Geld da wirklich sitzt. Im Endeffekt jetzt vor, wo auch ja mit Herrn Hoeneß niemand da ist, der ist vielleicht so richtig dicke mit dem Bayern, mit dem Basketball anhält.
Na gut, der Herr Scheels, der Vizepräsident, habe ich ja gehört, ist ja auch jetzt nicht mit Armut gestraft, zu seinem Glück, zum Glück des FC Bayern, aber ob da auch persönliche Gelder fließen, das weiß ich nicht. Neuer Sponsor wurde vorgestellt am Montag, den ich fälschlicherweise als Bank verkauft habe. Tibor Pleiss, Sepp, besteht da ein bisschen die Gefahr, der verdient super Geld in Barcelona. Dort ist er ein gesetzter Mann, aber gehört er nach wie vor, wenn ich es richtig verstanden habe, den Oklahoma City Thunder, dass Tibor sagt, wisst was, eigentlich geht's mir ganz gut hier, was soll ich mir diesen Hassel antun, mich in der NBA beweisen zu müssen?
Ich will nicht so sehr vorausgreifen, wir haben
ein kleines
Interview, aber nur mal so viel. Es ist A, nicht gesagt, dass er beim FC Barcelona eine ähnlich wichtige Rolle spielen wird wie in Vitoria. Dafür ist die Konkurrenz auf den großen Positionen einfach zu hoch. Er selbst hat sich aber freiwillig in diese Position begeben, eben weil es für ihn auf europäischer Ebene jetzt nicht mehr viel gibt, was er beweisen kann, außer sich bei diesem Top-Club, bei dem vielleicht einem der besten Clubs in Europa durchzusetzen. Und wenn er das schafft, dann wird er, glaube ich, endgültig bewiesen haben, dass es auch Zeit ist, in die NBA zu wechseln. Es hätte auch in diesem Sommer klappen können. Die Gründe werde ich auch im Detail ausführen in einem Artikel, der bei uns kommt in naher Zukunft. Aber ich sag mal, wenn sich der Thibaut auswählen könnte, ob Barcelona oder lieber NBA, dann würde er auch für ein bisschen kleineres Geld eher die NBA nehmen.
Zu herrlich, diesem Zeitpunkt. Das hören wir doch gerne, das ist doch wunderbar. Also die Five kommt dann, glaube ich, am 18. Oktober, Dre, richtig, ungefähr so um den Dreh herum.
Am 17., ja.
Schau mal, wie ich das aus dem Kopf heraus sage. Jetzt höre ich wie immer meine amerikanischen Podcasts und dann wird dort, ich glaube vor einer Woche war ein Artikel in der New York Times, der dann ein bisschen untergegangen ist, Dre, und da wird dann eben über diesen großen Gewichtsverlust geschrieben von LeBron James und von Carmelo Anthony und wird darauf zurückgeführt, dass die NBA jetzt ja auch auf Wachstumshormone testet und Max Kellerman und Marcellus Wiley haben gesagt, das macht absolut Sinn. Aber irgendwie ist es dieses Thema zumindest nicht ausreichend besprochen worden. Ist das ein Thema, das man besprechen sollte oder ist das wieder meine Paranoia, wo ich sage, ich kann nicht glauben, dass jemand einen so viel besseren Körper hat als ich, wie es LeBron James zum Beispiel tut?
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also ein guter Freund von mir, der ist ja auch Experte in Sachen Doping. Hm. Mit dem mal einfach generell darüber gesprochen und was er halt meinte, gut, es sind ja nicht immer nur diese Muskelpakete, die man im Endeffekt erreichen will, wenn man dopt. Klar, wir haben alle die Kugelstoßerinnen aus dem Ostblock vor den Augen aus den 80er Jahren, aber das ist es ja einfach nicht heutzutage. Also da liegt man einfach falsch, wenn man glaubt, dass Doping immer nur sich widerspiegelt in mehr Muskeln und einem breiteren Körper. Ich muss ehrlich sagen, weiß es nicht genau. Also ich glaube es eigentlich nicht, dass das jetzt großartig der Grund ist. Es gibt ja auch klar sportliche Gründe. Mhm. Beide werden halt weggehen von dieser Power-Forward-Position, die sie im vergangenen Jahr oder die Jahre davor schon verstärkt gespielt haben. Sie sollen wieder auf dem Flügel mehr agieren. Und da ist natürlich an jedes Kilo, was man noch extra drauf hat, gerade auch jetzt als Spieler, die schon ein bisschen reifer sind, schwierig, ja, weil man einfach natürlich schnell sein möchte, wie es geht. Und man braucht ja einfach auch nicht mehr diese extra Kilos vielleicht, um gegen größere Gegenspieler im Korb gegenhalten zu können, damit man seinem Team defensiv nicht so schadet. Von daher würde ich nicht sagen, dass der Hauptgrund, überhaupt ein Grund, diese HGH-Testing jetzt ist, was es da in der NBA gibt. Und ich sage auch mal so, wenn die wirklich darauf reagieren würden, wenn sie das nehmen würden, dann hätten sie bestimmt Mittel und Wege, dass es nicht so krass auf einmal passiert mit diesem Gewichtsverlust. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, auch in Sachen Krafttraining und Athletenernährung und was man eigentlich auch mit legalen Mitteln erreichen kann, also in beide Richtungen, in kürzer Zeit Gewicht draufzupacken, aber auch zu verlieren, dann weiß man, dass das, was man bei den beiden jetzt sieht, jetzt nichts total Unnatürliches ist. Es sind halt komplett betreute Athleten rund um die Uhr. Da ist jede Kalorie, die reingeht, ist halt abgemessen und genau auf diesen Plan, den sie haben, zugeschnitten. Von daher, ich würde das einfach ins Reich der Fabel verweisen, dass sie da jetzt dopen.
Was mich natürlich auch erstaunt ist, weil ich verfolge das ja auch in den deutschen Medien sehr exakt. Ich wusste gar nicht, dass es einen Test gibt, der nachweislich HGH tatsächlich beweisen kann. Ein anderer älterer Athlet ist, von dem ich höre, dass er wunderbar in Form sein soll. Sepp, wir haben im letzten Jahr auch öfter über die Los Angeles Lakers gesprochen. Nein, nicht Kobe Bryant, sondern Steve Nash. Dem wurde ja letztes Jahr von den Medien zumindest nahegelegt zu sagen, ich höre auf und ich verzichte auf meine Kohle, damit das Team bessere Spieler einkaufen kann. Denkst du denn, dass es möglich ist, dass Steve Nash, wenn er in Topform ist, tatsächlich nochmal sowas wie ein wichtiger Spieler für die Lakers werden kann, vielleicht sogar werden muss?
Also besser als 6,8 Punkte, die er letztes Jahr aufgelegt hat, und was waren es, 37-38% aus dem Feld, definitiv. Also ich glaube, dass die Hauptmotivation für jemanden wie Steve Nash auch die war, anders abzutreten als Krüppel. Denn genau das war er ja in der vergangenen Saison. Und wer diese Doku gesehen hat, diese Kurzdokumentation über seinen Weg zurück, der hat auch einen Spieler gesehen, der sein ganzes Leben lang ein bestimmtes Niveau gehalten hat, der akribisch an seinem Körper gearbeitet hat, dass ja, das hat ihm erst überhaupt ermöglicht, auf diesem Niveau so lange so produktiv zu sein. Denn sind wir mal ehrlich, Steve Nash ist nicht, sag ich mal, auf LeBron James körperlichem Niveau, nicht mal auf deinem Niveau, Jens. Ich glaube, dass er definitiv eine gute Rolle spielen kann und dass er eine gute Rolle spielen muss, damit die Lakers überhaupt ein paar Spiele gewinnen. Dass sie mit den Playoffs dennoch nichts zu tun haben werden in der Western Conference. Ich hoffe, das nehmen wir Lakers-Fans hier nicht übel, das wissen die aber selber. Es wird mich persönlich für Steve Nash freuen, wenn wir ihn mit guten Leistungen, vielleicht hoffentlich einer komplett gesunden Saison, dann in den Ruhestand gehen sehen, denn eine Hall-of-Fame-Karriere war so oder so, der hat das Spiel revolutioniert, damals in Phoenix, und es wäre schade gewesen, ihn so abtreten zu sehen wie in der vergangenen Saison.
Hört sich bei mir ein bisschen an wie das, was wir von Derek Jeter in dieser Saison sehen. Der hat ja am letzten Wochenende wieder ein bisschen aufgemuckt. Wir werden auch gleich mit Heiko Olderb und Jürgen Schmieder darüber sprechen. Aber im Großen und Ganzen war diese Abschiedssaison für Derek Jeter nicht ganz so erfolgreich. Am 8. Oktober, Dre, werden die San Antonio Spurs in Berlin auflaufen. Ich meine, mich erinnern zu können, als die Dallas Mavericks da zu Gast waren, warst du auch dort. Sportlicher Wert ist, glaube ich, gleich null. Ist es denn auch gleich null für Alba? Schonen die vielleicht sogar ein paar Leute, weil am 2. Oktober geht ja die BBL schon wieder los.
Glaube ich nicht, dass großartig schon werden. Ich glaube, gegen die Mavericks haben sie ja damals auch einige Jugendspieler auf der Bank gelassen. Hm. Was mir noch ein bisschen negativ aufgefallen ist, weil ich dachte, gut, es geht wirklich um nichts. Ja. Und es ist wirklich sportliches Muster ohne Wert. Da kann man doch vielleicht ein paar Leuten mal ein paar Minuten geben. Hat man damals nicht gemacht. Und ich glaube, es wird auch der gute Sascha Obradovic jetzt nicht machen. Er wird das halt als ganz normales Spiel sehen, in dem Sinn, dass er da halt Schlüsse rausziehen kann, dass sein Team besser werden kann. Und das natürlich auch gegen einen sehr, sehr guten Gegner. Aber ja, ich habe ja immer eine ganz eigene Meinung von solchen Events. Ich meine, klar, ist ausverkauft, da wird eine Menge Geld gemacht, auch keine Frage, aber im Endeffekt tut es halt keinem wirklich gut. Also weder den beiden Teams noch den Fans, glaube ich, die wirklich enttäuscht sein werden, weil natürlich bei den Spurs vor allem viele der Stars dann nicht so lange auf dem Platz stehen werden, als die Mavericks da waren. Logisch, da war Dirk Nowitzki dabei, den hat man dann auch ein bisschen öfter und länger gesehen, als es vielleicht dann so früh in der Preseason der Fall wäre. Aber Greg Popovich, dem wird das herzlich egal sein, ob die Leute in Berlin da jetzt Tim Duncan, Manu Ginobili oder Tony Parker sehen wollen. Von daher, ich hoffe, dass es nicht so ist, dass die einfach ganz, ganz wenig spielen, weil natürlich Leute auch viel Geld dafür bezahlen.
Ja.
Aber ich glaube, die allermeisten werden wirklich enttäuscht sein am Ende.
Wird einer von euch beiden hinfahren? Dre, bist du dabei?
Ja, also klar. Hinfahren tut man auf jeden Fall. Man kann da ja auch ja schon mit den Leuten auch sprechen. Nicht nur mit den Spurs, natürlich auch mit Adam Silver, der bestimmt auch wie Davis dann damals da eine Pressekonferenz geben wird. Mhm. Aber während des Spiels, glaube ich, ja, würde ich was anderes machen, als mich da großartig auf das Geschehen ist, auf dem Feld zu konzentrieren.
Ich war ja noch nie in der O2-World. Ich weiß nicht, wie dort das Catering ist. Also es gibt verschiedene Ansätze in der BKBWL. Ich kenne München und Ulm. Also hungrig darf man da nicht zu den Spielen kommen.
Besser als in Madrid, Jens. Besser
wirklich, als in Madrid. Ja. Aber das Internet war doch auch scheiße in Madrid. Was hat denn das dann funktioniert
alles,
in Madrid?
Alles war scheiße.
Was hat denn dann funktioniert? Das Sportliche wenigstens aus Sicht der Amerikaner.
Nee, nicht, also ja, die Amis haben Gold geholt, das Wetter hat funktioniert.
Okay, das ist immerhin was. Wenn wir schon bei der BKBBL sind, Sepp, machen wir irgendwie Hoffnung, dass irgendein Außenseiter danach vorrauschen wird. Ich hoffe immer ein bisschen auf Ulm, aber wenn ich halt sehe, wie die Bayern aufgerüstet haben, haben Delaney abgegeben, sind aber, glaube ich, nicht schwächer als im letzten Jahr. Ich glaube halt wieder, dass wir vorne tatsächlich wieder Alba, die Bayern sowieso sind. Bamberg bin ich gespannt, vor allen Dingen auf einen neuen Coach. Irgendein anderer, nicht üblicher Verdächtiger, den du siehst. BKBBL geht nächste Woche los. Wir werden auch versuchen, mit einem Coach nächste Woche zu sprechen. Aber erwartet uns da die große Langeweile bis zu den Playoffs? Oder siehst du irgendeine Mannschaft, wo du sagst, okay, das könnte erfrischend, jung und fröhlich sein?
Ach,
Hagen, leider, sag mir Hagen.
Leider die üblichen Verdächtigen für mich. Aber ich bin da auch nicht annähernd auf dem Wissensstand wie ihr. Also für mich die gleichen. Überrascht mich jemand. Ich wüsste nicht, wen ich dann nennen würde. Hagen, oder was? Hagen?
Ist Hagen noch so sexy, wie es vor 2 Jahren war, Dre, oder hat sich das auch ein bisschen abgesext?
Ich meine, gut, die wollen halt noch schneller spielen, wenn man hört, was Coach Ingo Freier dort sagt. Aber schneller ist natürlich nicht unbedingt immer besser. Und gerade so ein Team wie Hagen, die leben natürlich davon, dass ihre Amerikaner einschlagen. Da gab es ja auch jetzt einen gewissen Turnover. Von daher muss man erstmal abwarten, wie die Metafact wirklich dann zusammenkommen. Also klar, die Verdächtigen werden wieder oben stehen, reingrätschen, in dem Sinne, dass man jetzt da ja, zwischen München, ich sag mal Bamberg und Berlin sich postieren kann und vielleicht Oldenburg noch zu nennen, Klar, da hat Ulm eine Chance, da haben die Dragons aus Amatland eine Chance, ich glaube die Bonner haben eine Chance. Und dann kommt es darauf an, ob irgendwer einen Glückstreffer gelandet hat mit seinen Ausländern. Aber klar, vorne stehen die gleichen. Das ist ja auch
Ist ja auch so.
Ich meine, mein Gott, das haben wir ja, glaube ich, in fast jeder Sportliga, außer vielleicht in der NFL, wo da die Parität wirklich seit Jahren schon Einzug gehalten hat, haben wir das ja oft, dass halt dann es Top-Teams gibt, Mittelklasse-Teams, die mal oben rein rutschen können, aber wirklich da auch ein bisschen Glück brauchen und halt eine Menge Teams, die unten rumkreuchen. Und so ist es in der BBL halt auch. Ich bin auf die Bamberger gespannt, wenn ich ehrlich bin. Das ist für mich so das Team, was ich mir dann bei telekombasketball.de, ob ich direkt mal anschauen werde, weil da halt alles neu ist. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie die zusammenpassen und ob die wirklich so stark sind, wie sie auf dem Papier daherkommen.
Muss ich nochmal ganz kurz fragen, bevor wir zu den Wochenendtipps kommen, was macht Chris Fleming dieser Tage eigentlich? Weiß das jemand?
Bisher habe ich mir die Frage heute auch selber gestellt, weil ich noch mit ihm sprechen würde. Aber ich weiß noch nicht mal, wo er momentan lebt. Auch in Bamberg oder halt im Adland, wo er lange Jahre war, keine Ahnung.
Ich habe noch seine Handynummer. Wenn das kein Diensthandy von Bamberg war, dann werde ich ihn vielleicht nächste Woche mal anfunken, ob er reinkommt. Sepp, am Wochenende, fährst du noch Rad oder hast du es eingewintert?
Eingewintert. Am Wochenende Champions Cup oder Super Cup, wie nennt man das dann dieser Tag?
Champions Cup.
Aber Champions Cup ist Super Cup eigentlich, ne?
Ja.
Also Alba, Bayern und ansonsten ein bisschen NFL vielleicht als Hintergrundberieselung, aber ansonsten wird echt Zeit, dass der richtige Sport wieder losgeht.
Geht schon lange los, der geht immer nämlich im Januar los, eigentlich schon im Dezember, es nennt sich Tennis und geht dann in Australien los und dauert das ganze Jahr. Dre, ich muss festhalten, auf Facebook zumindest entsteht der Eindruck, dass die Euphorie in der Vogt Arena ein bisschen zu wünschen übrig lässt, vor allen Dingen auf den billigen Plätzen.
Nee, auf den teuren Plätzen, auf den billigen Plätzen sitze ja ich. Mir war die Euphorie natürlich am Wochenende eine groß, ich hoffe, die ist auch am Wochenende wieder groß, wenn es zu Hause gegen Bremen geht. Allerdings bin ich ja dann auch beim Champions Cup. Ich hoffe dann mit gutem WLAN, dass ich da über Sky Go mir dann meine Wolfsburger anschauen kann. Allerdings spielen sie ja leider spät.
Ist das Topspiel an dem Samstag?
Ja, natürlich. Okay. Und natürlich dann genau mit den Events dort in der O2 World. Aber mein Gott, da muss ich halt durch. Ansonsten ja, Champions Cup bin ich gespannt. Ich war seit Jahren nicht dort, weil das ja immer an einem normalen Spieltag, Wochenende der Breitensportler lag. Jetzt bin ich ja nicht mehr Trainer, jetzt kann ich da vorbeischauen.
Nee, Moment, stopp. Diese Neuigkeit ist in der Basketballwelt untergegangen. Freiwillig, weil du gesagt hast, du magst nicht mehr, oder?
Ja, also ich wurde nicht entlassen, sagen wir es mal so. Nee, ich habe das schon freiwillig gemacht, weil irgendwie nach. Es waren jetzt noch 25 Jahre aktiver Basketball mit so 2 Jahren mehr oder weniger Auszeit zwischendurch, aber nee, ich wollte aber jetzt mal so die Zeit nutzen, dass man auch mal was machen kann. Am Wochenende. Das Ding ist blöd, aber selbst so eine Saison in der Oberliga hat halt mit Vorbereitung August bis Mai gedauert. Also auch länger fast als die BBL-Saison. Von daher ist das eigentlich auch schlecht, wenn du halt dann nur in den Ferien weg kannst am Wochenende mal, und das ist ja auch noch nicht so billig. Wenn man mal ein bisschen weiter weg will, vielleicht auch ein bisschen Europa bereisen. Von daher gesagt, nee, komm, jetzt erstmal Pause. Und nach 4,5 Jahren am gleichen Standort hat sich auch ein bisschen abgenutzt, glaube ich auch. Von daher wünsche ich vom alten Club alles Gute, zwar jetzt 0-2 gestartet, aber ich denke, die kriegen noch die Kurve und spielen eine gute Saison.
Bin jetzt ganz kurz geschockt, da muss eine Pause her. Danke, Sepp Dumitru, danke. André Vogt, kurze Pause, dann geht's ja weiter mit Waldorf und Stettler, die aus ihrem Urlaub wieder zurückgekehrt sind. Schmieder und Older.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
Ich glaube, 172 war es, glaube ich. Ich habe schon wieder alles verdrängt. Vor 14 Stunden haben wir die Big Show begonnen, aber jetzt kommt der eigentliche Höhepunkt erst. Denn wir schalten zum einen nach Boston zu Heiko Olderb. Heiko, es ist fast Monate her, dass wir miteinander gesprochen haben. Die Olderb-Familie hat sich um ein Drittel erweitert auf 4 Leute. Wie viel schläfst du denn dieser Tage?
Auch erstaunlicherweise doch recht gut. Unsere Tochter war doch etwas schwerer als erwartet, etwas größer als erwartet. Und deshalb, da sagt man ja immer bei etwas größeren Babys, dass sie ganz gut schlafen können. Und sie ist das beste Beispiel dafür.
Jürgen Schmieder war auch ein großes Baby, hat mir seine Mutter mal in einer ruhigen Stunde erzählt. Jetzt schläft er gerade in Las Vegas. Zockst du auch oder bist du nur wegen des Amüsements dort, Jürgen?
Aber wir sind wegen allem. Wir wollen die komplette Experience. Gestern war Skydiven,
dann wollen wir pokern, dann standen wir auf so einer Rialto-Brücke und jetzt wollen wir dann mal am Pool, wenn wir mal in die Pötte kommen.
Jürgen, wenn du die richtige Experience willst, musst du noch zur Ghost Bar. Das ist dieses eine Hotel am Ende der Strips. Und oben ist 50. Stock oder so, ist die Ghost Bar. Da haben sie schon einige Filme gedreht. Von da hast du einen super Überblick über komplett Las Vegas. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Hotel heißt. Das kann dir aber jeder sagen, wenn du nach der Ghost Bar fragst.
Da waren wir gestern Abend.
Ach so, okay. Ja, geiler Blick von da, ne?
Alles schon gemacht.
Das ist halt der Jürgen, weißt du, das ist ein investigativer Journalist, wie er im Buche steht. Ich habe das in New York ja kennenlernen dürfen. Der Mann hat in der Früh das Licht angemacht am National Tennis Center und am Abend hat er es ausgemacht, allerdings in seinem Apartment. Jürgen, Las Vegas ist ja auch ein bisschen das Mekka der Sportwetten oder der Sportwetter. Warst du auch schon mal im Casino tatsächlich in so einem, ich kenne das ja auch, das ist so ein kleines Kabuff, wo dann Sport gewettet wird. Hast du das auch schon angeschaut oder ist das dann Tagesplan für die nächsten Tage?
Na, wir sind gestern mal vorbeigegangen an so einem Halbstadion, also wo halt irgendwie auf 2000 Leinwänden irgendwelche Sportsachen gezeigt werden und dann kannst du auf alles wetten irgendwie, aber da sind wir bloß vorbeigegangen, also das ist jetzt dann ein bisschen zu krass gestern.
Hm. Heiko, wir müssen, so leid uns das tut, wir sprechen mit jemandem, der in Boston sitzt, die Red Sox in diesem Jahr haben alles losgetreten, was irgendwie Kohle verdient, was auch völlig in Ordnung ist. Wir müssen über einen Mann sprechen, der das ganze Jahr eine Abschiedstour vor sich hat. Die wird in Boston enden, wenn ich richtig informiert bin. Derek Jeter hat das letzte Monat, glaube ich, war der schlechteste Spieler in der ganzen Major League Baseball. Wie wird das denn in Boston beurteilt, dieses letzte Jahr eines sehr, sehr erfolgreichen Yankee-Captains, der sein letztes Heimspiel gemacht hat? Die Yankees sind mit gestern aus den Playoffs rausgeflogen. Pittsburgh ist drinnen, was mich doppelt freut. Wie bewertest du denn Derek Jeter? Ist das okay, dass jemand da ein ganzes Jahr da seine Abschiedstour macht oder hätte er es gleich ganz bleiben lassen sollen?
Das war ja zu erwarten, ne? Nachdem was Mariano Rivera da vergangenes Jahr bekommen hat. Und es war ja klar, also ich weiß nicht genau die Zahlen, aber nachdem er angekündigt hatte, dass diese Saison seine letzte sein wird, da gingen ja die Preise für die letzte Yankees-Series, die letzte Heimspielserie gegen Baltimore, ich weiß nicht mehr die Prozentzahlen, aber astronomisch in die Höhe. Ich weiß gar nicht, was die Preise jetzt hier am Wochenende sein werden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man da noch richtig einen guten Deal machen kann, weil für die Yankees geht es um nichts mehr und für die Red Sox auch. Red Sox ja schon lange nicht mehr. Und es kann gut sein, dass dann wirklich der Fenway Park dreimal ausverkauft oder nahezu ausverkauft sein wird, nur halt, weil die Leute Derek Jeter in den Baseball-Ruhestand verabschieden wollen. Ich gucke hier gerade aus unserem Schlafzimmerfenster, 10 Meter entfernt, da hat der Nachbar gerade seinen Klofeudel wieder aufgehängt auf der Dachterrasse, da hängt die Yankee-Fahne. Das macht er jedes Mal, wenn die Yankees hier in die Stadt kommen. Und ich habe auch schon vorhin im Internet gesehen, die Bar im Fenway Park, Game On, die gehört zu den... Die gehört den Red Sox, da wurde schon draußen Schilder aufgestellt. Alle Shots kosten jetzt an diesem Wochenende $2. Zwei halt wegen Derek Jeters Rückennummer.
Und das muss man natürlich wissen, Baseballfreunde wissen, dass die einstelligen Nummern sind die großen Nummern bei den Yankees. Nummer 3 Babe Ruth, wenn ich mich richtig erinnere, 5 Joe DiMaggio, 7 Mickey Mantle. Jürgen, es gab in der Süddeutschen Zeitung vor ein paar Jahren mal so eine Serie der Weltsportler und Derek Jeter war tatsächlich einer der Sportler, die da gefeatured wurden. Kannst du mit deinen erlesenen Worten, die du ja immer wählst für deine Artikel in der Süddeutschen Zeitung, vielleicht ganz kurz beschreiben, welchen Stellenwert Derek Jeter im amerikanischen Sport eigentlich innehat?
Boah, also ja, eigentlich nur Michael Jordan vielleicht, Joe Montana, halt so wirklich die ganz, ganz Großen. Anders kann ich nicht beschreiben. Zuverlässiger Typ, mit dem du einfach gewinnst. Und bei Yankees geht's ums Gewinnen und um nichts anderes. Und er gehört eben die du gerade aufgezählt hast. Die großen Yankees, da ist er dabei. Und das ist nicht einfach. Also in diesem Verein nochmal so rauszustechen, da gab es andere, die das nicht geschafft haben, die mit großen Lorbeeren gekommen sind und dann bei den Yankees irgendwie versagt haben. Und das gehört eben dazu, dieses New York zu schaffen und mit New York erfolgreich zu sein. Und Mai, es war jetzt schon ein bisschen übertrieben, wie wir gerade gesagt haben, dieses Ganze, er hört jetzt auf und Abschiedstour, aber auf der anderen Seite, da hört halt schon einer auf. Ja, so einen gibt's halt dann auch nur alle 30, 40 Jahre mal, so einen Typen und deswegen vollkommen gerechtfertigt. Also da wird einer, wie gesagt, das ist Legende trifft sich, weil heutzutage ist jeder eine Legende, also man muss irgendwie ein neues Wort finden für solche Leute.
Er ist ja der Yankees Kapitän, ich glaube seit 2003. Keiner hat mehr Spiele gemacht, keiner stand öfter am Schlag, keiner hat, glaube ich, mehr Hits als er. Also und das bei diesem Verein, wo ja viele ganz große gespielt haben. Er spielt seit 20 Jahren dort. Er ist Captain Clutch, weil ich glaube, die Zahlen, die er da in der Postseason abgeliefert hat, die hat vor ihm noch keiner erreicht oder wenn nur ganz wenige. Und was natürlich auch also er ist auch einer der letzten oder er ist der letzte dieser berühmten Bronx Bombers Generation, die halt zwischen 96 und 2000, dann wurden die in 5 Jahren 4-mal Meister. Was aber mindestens ebenso erstaunlich ist, bei all seinen Erfolgen auf dem Platz und wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht, er lebt im Medienmecca New York und es ist nicht ein einziger Skandal bekannt geworden. Also der Mann scheint nicht nur auf dem Platz ein Gentleman zu sein und das sieht man ja halt auch jetzt hier am Wochenende, wird man auch sehen, die Leute haben Respekt, die Red Sox Fans vor so einem Mann. Also nicht nur auf dem Platz ein Gentleman, sondern auch außerhalb und wie gesagt, der war nie mit Doping meines Wissens in Kontakt. Keiner, der irgendwas billig macht oder auf Kosten anderer. Wie gesagt, ein purer Gentleman auf dem Platz und außerhalb. Und das ist halt mindestens ebenso erwähnenswert wie seine großen sportlichen Leistungen, die er in den vergangenen 20 Jahren gebracht hat.
Ich glaube, das musst du ja sehen, wenn in Boston der Abschied von einem Yankee gefeiert wird und die Leute wirklich Fahnen aufhängen und es billiger Bier oder billiger Schatz gibt, dann zeigt es schon was. Also man muss sich mal vorstellen, keine Ahnung, Bastian Schweinsteiger verkündet sein Karriereende und der hört in Dortmund auf und Dortmund feiert den. Also das ist eigentlich unvorstellbar. Und ich glaube, das zeigt aber diesen Stellenwert, dass es eben nur ganz, ganz wenige gibt, die dann quasi im Feindgebiet derart verabschiedet werden. Ganz großer Mann.
Passend wäre natürlich, wenn Pedro Martinez dort wäre. Der hat ihm nämlich gefühlt 50 Mal die Kugel auf die Hand geschmissen, weil er immer Inside geworfen hat. Und das wäre natürlich extrem...
Das gehört ja während der Karriere dazu, dass man so einen dann bekämpft und versucht, gegen so einen zu gewinnen und irgendwas, aber dann am Schluss der Karriere mögen die sich ja alle wieder.
Jetzt ist es natürlich also so, Heiko.
Mal ab, wenn man in die Hall of Fame kommt, dann wird er dem die Hand schütteln oder vielleicht symbolisch einen Baseball an die Hand werfen.
Genau, symbolisch vorne ans Podium raufwerfen. Pedro darf ja ein bisschen früher einziehen in die Hall of Fame, bevor er angefangen hat mit den PEDs. Pedro Martinez, unterstelle ich ihm jetzt einfach, der größte Pitcher, den ich jemals live gesehen habe. Das war die größte Freude, Pedro Martinez zu sehen. Heiko, die Red Sox sind schon lange nicht mehr dabei. Jürgen hat ja große Freude, weil die Dodgers als eine der Favoriten in die Playoffs gehen. Aber für dich, Heiko, als American League Town, die Yankees bei aller Schadenfreude, irgendwie braucht man sie in den Playoffs. Bist du irgendwie aufgeregt vor den, oder sagen wir mal so, interessiert? Oder hast du mit der kleinen Caroline, mit dem etwas größeren Ryan, mit deiner Frau, die gerade niedergekommen ist, so viel zu tun, dass du in diesem Jahr auf die Baseball-Playoffs zumindest eigentlich gar kein Auge werfen kannst?
Also die World Series werde ich mir sicherlich anschauen, kommt aber auch, bin ich ehrlich, darauf an, wer da letztlich spielen wird.
Always Series.
Bitte?
Das wird eine Los Angeles Series.
Glaubst du, wirklich?
Muss man gucken. Glaub. Selbstverständlich. Angels gegen Dodgers. Ich hoffe es ja und immer wenn ich was hoffe, tritt es nicht ein, aber das wäre natürlich Wahnsinn. Dodgers gegen Angels. Die beiden besten Mannschaften, meiner Meinung nach.
Aber siehst du, daran sieht man halt, ich meine, Amerika ist ein großes Land und wenn das so kommen würde, dann würde sicherlich ganz Kalifornien verrückt spielen, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, ob das an der Ostküste allzu viele interessieren würde. Genauso wie es sicherlich im vergangenen Jahr im Westen kaum jemanden geschert hat, dass die Red Sox gegen die Cardinals gewinnen. Also ich weiß nicht, wenn's wirklich also eine Serie geben müsste oder sollte, die wirklich ganz Amerika ist ja auch immer so ein Begriff, den man so schnell aus der Schublade holt und besser in der Schublade lässt, aber so eine Serie, die wirklich mehr als den Durchschnittsami interessiert oder der auch den Durchschnittsami interessieren würde, dann müsste es wirklich wahrscheinlich heißen Dodgers gegen Red Sox oder Dodgers gegen Yankees. Ja. Also die Angels, Dodgers ist der große Name, aber die Angels, ganz ehrlich, also ich glaube außerhalb von LA interessieren die kaum an.
Ja, das stimmt schon. Na, ich meine, man würde es ja auch mal den Ace irgendwie gönnen. Also ich will ja, dass Billy Bean endlich mal das letzte Spiel der Saison gewinnt, dass dieser Mann endlich mal Meister wird, dieser nervöse Hibbel. Also auch bei denen. Also ich glaube, das wird ganz am Jahr, da kann man freuen, wenn Billy Bean Meister wird.
Oder natürlich auch eine Serie, die ganz Amerika sehen würde. Eigentlich jede Serie, wo die Chicago Cubs mit dabei sind. Seit 1900. Es ist ja schon.
Aber das werden wir nicht mehr erleben.
Wahrscheinlich
also
nicht.
Keine Ahnung. Vielleicht. Also Heikos Kinder haben eine Chance, das zu sehen.
Ja, dein Sohn auch. So viel älter ist er nicht als der Ryan. Ja.
Wir machen eine ganz kurze Pause. Ja, wir machen eine ganz kurze Pause und dann sind wir zurück mit den beiden amerikanischen Experten. Der eine in Las Vegas, Jürgen Schmieder von der Süddeutschen Zeitung, der andere in Boston, Heiko Olderb. Und dann sprechen wir natürlich ein ganz kleines bisschen über die Liga, wo in dieser Woche niemand verhaftet wurde. Zumindest habe ich niemanden entdeckt.
Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und Sie hören Sportradio 360.
Es hat sich kurz Optimismus breit gemacht bei mir, wo ich gesagt habe, in dieser Woche noch niemand verhaftet worden. Und Heiko Olderb, der alte Realist, sagt, wir sind erst in der Mitte der Woche angekommen. In der NFL ist zumindest nichts Neues bekannt. 2-1 sind die New England Patriots nach einem ganz, ganz schwachen Beginn in Miami, wo eine ganz schwache zweite Halbzeit dafür ausschlaggebend war. Jetzt 2-1. Heiko, die Stimmung in der Stadt ist wie im Moment, was die Patriots angeht?
Gefühlt wie 0-3, als wenn sie mit 0-3 gestartet wären und zu Recht auch. Also von diesem 2-1 Start darf man sich einfach nicht blenden lassen, weil du hast, gut, Miami, na, die werden vielleicht eine 8-8 Saison spielen, aber Vikings und Oakland, das ist einfach neben Jacksonville der absolute Schrott der Liga. Und selbst die haben deine O-Line aber sowas von entblößt. Also Tom Brady wurde in den ersten drei Spielen schon 7-mal gesackt. Und diese Teams, wie gesagt, die Kellerkinder der Liga, die haben deine große Schwachstelle aufgezeigt, die du dir selbst gebaut hast. Das ist die O-Line, nämlich indem du Logan Mankins, deinen besten Mann aus dieser Reihe, vor der Saison weggetradet hast, um 4,5 Millionen waren es, glaube ich, letztlich zu sparen. Also da sind wieder diese Sparmeister Belichick und Kraft durchgekommen. Und dafür werden sie jetzt wahrscheinlich bezahlen müssen. Und da ist halt das große Kopfschütteln hier in Boston. Du hast einen 37-jährigen Tom Brady als Quarterback, der beste, den die Franchise je hatte. Der ist ganz klar im Herbst, wahrscheinlich sogar im Spätherbst seiner Karriere. Der hat noch 1-2 Jahre, vielleicht 3 Jahre. Und dem zerpflückst du jetzt die O-Line, dass die Gegner da quasi einen Freifahrtschein haben, um auf deinen Quarterback raufgehen können. Und Brady ist total sauer, die Fans sind sauer und zu guter Recht auch. Also wenn man das mal sieht, die haben halt Mankins das absolute Tier, also der auch mal ein Schwein ist, der auch mal, wenn die Pfeife schon gepfiffen wurde oder wenn ein Spiel dem Gegner noch mal einen mitgibt, den haben sie weggegeben. Dadurch muss jetzt auf Left Guard derjenige spielen, der sonst auf Right Guard gespielt hat, Marcus Cannon. Und auf Right Guard spielt jetzt einer Jordan Devey, der ist 26 Jahre, ist Rookie. Der hat in der Highschool, war er so talentiert, dass er Angebote vom College hatte, aber nicht für Football spielen, sondern für Tuba spielen. Kein Witz. Der Junge spielt seit 2 oder 3 Jahren Football und dieser Mann, Rookie, wie gesagt, der war irgendwann noch mal Missionär in Costa Rica, der soll jetzt halt dein Prunkstück, dein Franchise-Prunkstück Tom Brady beschützen. Also Wahnsinn. Selbst Sebastian Vollmer, also der ist noch der beste von diesen 5 Leuten da, aber der spielt auch eigentlich schlecht. Ich habe jetzt gerade ein Ranking gehört von den 68 Right Tackle, die mindestens einen Snap gespielt haben, wurde er auf Platz 25 gerankt. Alle anderen von den Patriots sind da auf Nummer 50 und 60. Also ganz, ganz große Katastrophe. Und wenn man mal sieht, also diese Option zum Beispiel Third Down und Lang, die ja sonst eigentlich kein Problem war, weil Brady einen guten Arm hat, wenn er denn im Pocket bleiben kann, die ist eigentlich quasi genommen worden. Wenn du auf den mit den ersten beiden Downs nicht nach vorne kommst und Third und 10 oder Third and 12 hast, kannst du den Ball eigentlich gleich dem Gegner geben, weil Brady hat einfach nicht mehr die Zeit, um zu gucken, wo sind seine offenen Leute, weil er halt nicht mehr von seinen Bodyguards beschützt wird. Katastrophe.
Ein bisschen relativieren, also Katastrophe und so ist schon
doch,
in Ordnung.
Ist es Jürgen.
Ja, aber Brady war gerade auf der Pressekonferenz übrigens mit der geilsten Pudelmütze, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe, stand er da und irgendwie die haben ihn ja dann gefragt, ob er schon Angst hätte um seine Gesundheit. Da hat er kurz gezuckt, aber auf der anderen Seite sagte er, ja Freunde, man kann nicht jedes Jahr die perfekte, ich gebe dir recht, die hätten den behalten sollen, aber mein Gott, er sagt, wir müssen uns halt jetzt was einfallen lassen, wir müssen auch vielleicht unser Playbook ein bisschen umstellen, danach kam Belichick zur Pressekonferenz, sagte das Gleiche, okay, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht, aber es hilft jetzt nicht,
da drauf groß rumzublühen, sondern dann müssen wir halt unser Playbook ein bisschen umstellen, anders passen, kurze, schnelle Pässe machen, weil wir, wie Heiko zu Recht sagte, wir haben nicht die Zeit für die langen Pässe. Aber da musst du halt auch drauf reagieren. Und wenn einer das kann, unter der Saison ein Playbook umzustellen und zu sagen, okay, Tom Brady hat halt bloß 3 Sekunden Zeit, dann wird er angegriffen, da musst du umstellen. Und wenn einer das kann, dann ist es Belichick. Also ich glaube, das wird keine Katastrophensaison. Ich glaube, die kommen trotzdem in die Playoffs. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, Patriots schaffen die Playoffs. Ob sie ein Super Bowl-Kandidat sind, bezweifle ich. Aber Playoffs auf jeden Fall. Also deswegen, ich bin dann immer so, wenn eine Mannschaft trotzdem in die Playoffs kommt, von einer Katastrophe zu sprechen, ist dann immer so ein bisschen zu viel irgendwie.
Aber Jürgen, hier redet ja auch niemand von der Katastrophe, sondern hier redet man davon, also die Patriots spielen nicht, um in die Playoffs zu kommen, um ihre Division, die schwache Division zu gewinnen. Hier, nach wie vor, du hörst es immer wieder, du hast, solange du Brady und Belichick hast du eine Chance, vorne mitzuspielen, um die Meisterschaft mitzuspielen. Und diese Chance hast du vielleicht noch 2 oder 3 Jahre. Und durch diese schwache O-Line nimmst du dir halt vielleicht eine Chance. Na klar, wir haben erst 3 Spieltage ja absolviert, aber die Gegner, die guten Gegner hast du ja noch gar nicht gehabt und wie gesagt, die Schwachen haben dich schon entblößt und das ist also schon, damit hat hier absolut niemand gerechnet und natürlich wird Brady immer sagen, ja, ist doch alles okay, aber mir kann doch niemand sagen, wenn du weißt, dass du im Schnitt 2-3 Mal pro Spiel zu Boden gerissen wirst, dass dein Selbstbewusstsein dadurch steigert. Also
nee, das ist klar, aber dann musst du halt dein Spiel umstellen. Also dann, wenn du weißt, du hast nur 3 Sekunden, um den Ball loszuwerden, dann kann ich halt nicht die Receiver in Post schicken oder so und sagen, okay, da braucht mal 4 Sekunden, bis sich ein Play entwickelt. Dann musst du halt andere Plays wählen. Und ich glaube, Brady ist einer, der sich umstellen kann. Das ist eh ein sehr guter Kurzpasser, Brady, der präziseste wahrscheinlich in der ganzen Liga. Und das meine ich eben, die werden ihre Spielzüge umstellen, damit es schneller geht, damit Brady nicht so exposed ist, damit er nicht so oft gerissen wird. Also da bin ich mir sicher, das wird sich in 3-4 Wochen, werden wir darüber reden, wie toll die Patriots sich umgestellt haben, offensichtlich.
Ich versuche jetzt gerade zu googeln, Tom Brady Pudelmütze, weiß aber nicht, was
gerade bei der Pressekonferenz.
Also bei Patriots.com, da gehst du einfach auf die Seite, da zeigen sie immer die Pressekonferenzen.
Eine überragende Pudelmütze in weiß, blau, rot und geht noch schön nach oben, überragend.
Wahrscheinlich handgestrickt von Giselle.
Ja, der hat keine Zeit, der muss sich um die Kinder kümmern. Heiko, du weißt das doch, wenn Kinder im Haus sind, dann geht das gar nicht, dass man sich nicht drum kümmert. Tom Brady, der ja dann wahrscheinlich auch in Angst gekommen ist. Ich suche jetzt im Moment noch nicht. Am Montag, Jürgen, geht's für die Patriots. Wir kommen gleich zu den Lions, die ja dein Team sind. Aber am Montag geht's für die Patriots gegen die Kansas City Chiefs. Das ist ja ein Team, von dem ich gesagt habe, okay, die werden komplett schwach werden. Es geht in Kansas City, Arrowhead Stadium, bekanntermaßen sehr, sehr laut. Kannst du Heiko trotzdem Hoffnung machen? Denn Kansas City hat ja letzte Woche in Miami mit 19, glaube ich, gewonnen, wo sich die Patriots entblödet haben zu verlieren.
Ja. Also ich glaube, das ist jetzt so eines der, denn die nächsten 3 Spiele werden zeigen, wohin die Reise der Patriots gehen. Und eines davon ist eben in Kansas City. Kannst du dich umstellen? Kannst du bei dieser Lautstärke, wie wir eben sagten, kannst du vielleicht 3-4 neue Plays einfügen? Kannst du vielleicht, also Brady ist ja auch einer, der dirigiert noch, der Audibles gibt, ob das bei dieser Lautstärke geht. Also wenn sie das schaffen, die Patriots, dann sind die in der Saison, dann bist du 3-1, dann merkst du, okay, wir haben jetzt gegen drei der schlechteren Mannschaften gewonnen, aber jetzt haben wir bei den Chiefs gewonnen. Also das ist so ein Knackpunkt der Saison, weil wenn du hier verlierst und wenn du vielleicht sogar deutlich verlierst, dann wird alles, was Heiko gesagt hat, wird natürlich verdoppelt, weil dann heißt es, jetzt habt ihr gegen den guten Gegner gespielt und jetzt seid ihr mal richtig auf die Schnauze gefallen. Also das wird ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Ist Monday Night Game, oder?
Ist Monday Night Game, 38,
ja. Ja, da schaut natürlich ganz Amerika zu. Also das ist so ein Saisonspiel für die Patriots, meiner Meinung nach. Da gibt es die Richtung vor.
Ich muss natürlich bei aller Kritik, muss man auch mal sagen, die Abwehr, bis auf das erste Spiel in Miami, die steht im Moment, die neu geordnete Abwehr. Die haben in den letzten beiden Spielen, wie gesagt, gegen Kellerkinder, aber immerhin, nur einen Touchdown zugelassen. Also da, auf die kannst du dich zumindest verlassen. Aber so wie die Offense im Moment agiert, darf die Abwehr wahrscheinlich auch, also mehr als 2 Touchdowns auf keinen Fall zulassen. Okay, bei Kansas City kommt es wieder drauf an, ist Jamal Charles, der überragende Running Back der Vorsaison, ist der nach wie vor noch verletzt, obwohl seine Ersatzleute haben jetzt in Miami gezeigt, dass sie auch ganz gut mit dem Bällchen da laufen können. Aber ich sag nach wie vor, Miami ist halt noch ein anderes Kaliber als die Patriots. Und normalerweise ist es so, dass die Patriots ja, wenn es auf großer Bühne ist und je größer die Gegner sind, desto mehr steigern sie sich auch. Es war ja auch so ein Ding, vor dem Spiel am Wochenende gegen Oakland. Ach, da hast ja ab Mittwoch haben die Medien angefangen, okay, ja, wie hoch wird's eigentlich? Oder besteht irgendeine Gefahr, dass du das Ding verlieren kannst? Nein, du kannst es nicht verlieren. Das sind die Raiders, gegen die kannst du nicht verlieren. In Kansas kannst du sehr wohl verlieren. Wenn du mit einer Einstellung gegen Oakland nach Kansas fährst, dann verlierst du da. Und allein deshalb schon, denke ich mal, werden wir da eine andere Patriots-Mannschaft sehen.
Übrigens die erste Frage an Tom Brady. Ich habe das Foto nicht gesehen, aber hier das Transkript der Pressekonferenz. Do you have a little illness up there? Also weil er mit dieser Mütze reingekommen ist, wird gleich gefragt, ob er in der Birne nicht ganz
wohl. Kann gar nicht sein. Wir haben wunderschönes Wetter hier. 22 Grad am Wochenende. Sonst sogar nochmal 27 Grad werden. Also das ist noch bei Weitem kein Herbst, wo man sich in Schnupfen einfängt.
Ja, aber er ist wieder Trendsetter, Heiko. Akzeptier das doch bloß. Das war damals schon so, als der German Bomber an der Universität von Michigan zu Gast war mit Jürgen Schmieder. Und so ist es halt immer noch. Apropos German Bomber, Detroit. Die Lions haben tatsächlich, Jürgen, ich konnte es nicht glauben, dass die Lions favorisiert in dieses Spiel mit Green Bay gegangen sind. Bei den Buchmachern, dann gewinnen sie auch noch zu Hause. Und jetzt fahren sie nach New York zu den Jets, zu den Pitiful Jets. Jets muss man fast sagen. Oder doch nicht. Auch wieder so ein Scheißspiel irgendwie, oder? Weil zu Hause gegen die Jets, also auswärts bei den Jets, nicht einfach.
Nein, da willst du nicht spielen. Also Gott sei Dank ist es jetzt Ende September, Anfang Oktober. Im Dezember willst du auf keinen Fall nach New York fahren und dort spielen. Also das ist dann lieber daheim oder irgendwas. Die Lions sind gut gestartet. Also ich hätte ja beinahe einen bösen Brief an Sports Illustrated geschickt, dass die an Platz 3 nur gerankt waren in der NFC North. Also Packers Nummer 1, Bears Nummer 2. Ich sehe die Lions auf Platz 1. Also vielleicht da ein bisschen mit der hellblauen Lions-Brille. Aber da wird jetzt langsam natürlich auch Zeit. Also das Wichtige bei den Lions, du hast hier diesen Calvin Johnson, den Freak of Nature irgendwie, der, wenn springt, kann er, glaube ich, Bälle fangen, die so groß wie eine Garage für drei Autos ist oder so, kann der Bälle in diesem Raum fangen. Nur, der wird nicht jünger. Der Mann ist jetzt, glaube ich, 29 und der muss jetzt auch mal ein paar Mal in die Playoffs und der Mensch will auch im Super Bowl gewinnen und dann muss halt dieser Ganzlinger Stafford ihm jetzt mal die Bälle servieren. Aber es schaut gut aus. Also ich bin wie zu Beginn jeder Saison sehr positiv, was die Lions angeht. Aber natürlich ähnlich wie bei den Patriots, bei den Jets ist so eine entscheidende Saisonpartie. Da musst du jetzt zeigen, dann bist du 3-1, dann ist alles in Ordnung. Also was heißt alles in Ordnung, aber dann hast du einen guten Saisonstart hingelegt und dann kann es weitergehen.
Natürlich auch. Jets, das hast du ja am Montag gesehen, also die sind halt immer noch die Jets. Geno Smith, wo alle gesagt haben, den Rex Ryan ja für einen der am meisten und wie sagt man, most underrated Quarterbacks hält in der Liga. 5 Picks mittlerweile nach 3 Spielen, hat wieder gezeigt, warum er halt noch nicht zu den ganz Großen gehört und ob er da überhaupt jemals hingehören wird. Also
that's das one ist halt of the most Truppe. Overrated.
Ja, gut, aber Rex, gut. Sexy Rexy hat ja immer so seine eigene Meinung zu diversen Themen. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Beispiel dafür.
Ich weiß nicht. Also Geno Smith, der schaut schon manchmal ganz gut aus und ist ja spektakulär. Aber ich glaube, der ist so einer, mit dem gewinnst du letztlich nichts. Also sieht immer gut aus, macht spektakuläre Plays, hat vielleicht nochmal einen Quarterback drin, aber das ist keiner, mit dem du Meisterschaften gewinnst, meiner Meinung nach.
Quasi die also Antithese so zu Derek Jeter, mit dem wir unser amerikanisches Segment begonnen haben. Abschließende Frage. Schön, dass ihr erstmal, danke, dass ihr wieder da seid, aber natürlich die Frage, die sich heute ein bisschen wie ein roter Faden durch unsere Sendung zieht, natürlich am Freitag, Heiko beginnt in Glen Eagles in Schottland, der Ryder Cup, ist das in Boston Thema und wenn ja, wie ist denn das Gefühl der Amerikaner? Mein Gefühl ist, und ich habe es vorhin schon gesagt, nicht gut, ich glaube, die Europäer werden den Ryder Cup abgeben.
Also in Boston ist es ganz großes Thema, bei mir nämlich oder bei uns im Haushalt, okay, meine Frau und ich seit 2010, wir haben das. Ich muss sagen, ich hab's vorher nie so, der Name sagt immer was, aber 2008 war ich das erste Mal hier, da waren wir bei Freunden und da haben die Männer das alle geguckt. Ich denke, oh, was guckt ihr da? Ich habe mich da mit den Frauen auf den Balkon gesetzt und habe mit denen gelabert. So 2010 war dann in Celtic Manor, in Wales ja, da war Kai Meyer das erste Mal dann dabei und dann dieses große Finale mit Graham McDowell da am Montag sogar und ich weiß noch, meine Frau und ich, wir gucken das und mit mal ein Ami macht den wichtigen Putt und sie sprang auch auf der Couch. Jawohl. Und dann irgendein Europäer macht den Putt und dann sprang ich auf. Und da war also eine there was a tension in the room, wie man so schön sagt. Und dann waren wir 2012 selbst vor Ort, haben wir noch Ryan mitgenommen nach Medina. Und stark. Das war unglaublich. Ich war schon in vielen Fußballstadien, aber was da für eine Stimmung war, das kennt man ja vom Golf gar nicht. Wirklich Fußballstimmung auf dem Golfplatz, beim ersten Tee da, bei jedem Schwung, nur beim Warmmachen da gehen die Fans mit und also unglaublich. Das hat meine Frau und ich, wir haben uns jetzt die letzten paar Tage, hier gab's Miracle von Medina, haben uns angeguckt schon wieder. Wir sind total heiß, da ist immer so ein bisschen Spannung. Sie halt für die Amerikaner, freut sich aber auch für Martin Keimer, mag viele Europäer auch total. Generell in Amerika, ich glaube, die sind sich schon so ein bisschen bewusst. Tiger Woods, lassen wir mal außen vor, aber dass so ein Mann wie Dustin Johnson nicht dabei ist und auch Jason Duffner, das schmerzt schon so ein bisschen. Die gehen auf jeden Fall als Außenseiter in die Partie, haben aber natürlich mit Tom Watson einen, da ist auch vielleicht so ein bisschen Aberglaube dabei. Als sie das letzte Mal in Europa gewonnen haben, 93, war er dabei, und deshalb ist er jetzt auch der Teamkapitän, so wie damals auch. Ich habe mich mit Keimer vor 3 Wochen hier unterhalten beim Turnier in Boston. Und da sagt er, klar, vom Papier sind wir die Favoriten. Wir haben unter den ersten 4 der Weltrangliste sind 3 Europäer. Nur letztlich ist dadurch auch der Druck natürlich größer, die Erwartungshaltung schon in Europa. Ne? Und es kommt drauf an, abzuliefern. Und vom Papier bist du besser, aber hilft dir das letztlich, wenn du einen entscheidenden Putt aus 5 Metern machen musst? Ne? Die Amis sind auf jeden Fall heiß, das ist klar. Und ich sehe es nicht als Verlust an, dass die Amis halt Tiger Woods nicht dabei haben, weil den hatten sie 2008 in Valhalla auch nicht dabei. Und da haben sie das letzte Mal gewonnen. Aber ich bin anderer Meinung als du. Ich denke, Europa wird das Ding gewinnen. Ich hoffe aber wieder auf eine knappe Kiste, weil wenn das Ding schon nach den ersten 6 Einzeln am Sonntag entschieden ist, ist es ja auch langweilig. Also so wie die letzten beiden Male in Wales und in Medina, kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn es darauf hinausläuft, guckt großartig. Euch das an. Es ist mega geil. Es ist unglaublich.
Rot gegen Blau, also ich war noch nie persönlich dort. Die Süddeutsche Zeitung schickt übrigens Gerald Kleffmann dorthin. Also Kleff hat heuer ein gutes Jahr erwischt, Australian Open. Dann hat er French Open gehabt, in Wimbledon hat ihn der Michi Neudecker vertreten, bei den US Open Jürgen Schmieder und jetzt ist er aber wieder bei den Golfern. Jürgen, ist das auch was dich jetzt da mitreißt oder sag, du bist in Las Vegas, wirst du dich anderweitig beschäftigen am Wochenende?
Nee, also Golf ist bei uns in der Familie kein Thema, also schön. Überhaupt nicht, das ist so... Man schaut da mal rein und ich schaue die Turniere gern, aber das ist jetzt so, ich glaube, es gibt interessantere Sportarten anzuschauen. Für mich zumindest, also klar, wenn Heiko das gern anschaut, soll er das tun und wenn es da so ein Familientension gibt, ist alles in Ordnung. Aber irgendwie, auch in LA mit den Leuten, mit denen man redet, Ryder Cup ist hier eher so untergeordnet. Schön, dass es läuft. Und schauen wir mal, wenn es läuft, aber interessiert mich jetzt nicht besonders.
Ich werde mich am Wochenende vom Fernseher setzen.
So ja, ich werde freitags früh um 2.30 Uhr morgens geht's los. Da sitze ich garantiert vom Fernseher, wahrscheinlich mit meiner Lütten im Arm und gebe die Buddel. Ich brenne lichterloh.
Lichterloh. Übrigens, wer es noch nicht gelesen hat, im aktuellen Spiegel ein sehr, sehr schönes Interview mit Martin Keimer. Von dem müsst ihr einfach mehr hören. Ich habe es ja vorhin auch schon mit Gregor Biernat besprochen. Sehr, sehr aufschlussreich, was er da gesagt hat. Danke, Heiko. Super, dass du wieder da bist. Du bist wieder im Einsatz. Jürgen, vielen Dank. Nächste Woche dann wieder zurück in LA. Wir machen eine kurze Pause und dann hinten raus geht's bei uns immer weiter mit Tennis.
Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
Tennis in der Big Show 172 auf Sportradio 360 mit Jens Huber im Studio, mit Johannes Knuth und mit Elmar Pauke von Sport 1, der uns ab jetzt zugeschaltet ist. Hallo Elmar.
Grüßt euch.
Ja, wir müssen natürlich ein wenig reden über das, was ist, aber auch was sein wird, nämlich Davis Cup. Die Deutschen haben das traumlos Frankreich gezogen. Eine wunderschöne Paarung oder vielleicht doch nicht so eine wunderschöne Paarung. Was meinst du dazu aus deutscher Sicht?
Oh, wahrscheinlich eines der schwierigsten Lose, die man ziehen konnte, aber das hat ja fast schon Tradition für das deutsche Team, dass sie in der ersten Runde immer wieder auf, man kann es glaube ich von einem Hammerlos tatsächlich treffen. Also ich glaube, wir wissen alle, wie es um das deutsche Davis Cup Team steht und dass man da als klare Außenseiter reingeht. Das riecht für mich sehr stark nach der nächsten Relegation.
Elmar, wenn ich so schaue, wer denn zur Verfügung steht, Flo Meyer
fängt angeblich spätestens Anfang nächsten Jahres wieder an. Also ich glaube, die Davis Cup Partie ist 6. bis 8. März. Aber Flo Meyer ist ja laut Carsten Ariens zu alt. Genauso Kohli, mit dem hat er sich auch verscherzt. Irgendwie hat er den rauskomplimentiert, aber irgendwie dann doch wieder nicht so. Also für mich Gesetz ist jetzt Struffi. Du weißt natürlich am besten, wie es Tommy Haas geht. Also mit Tommy rechne ich zu 0% bei diesem Davis Cup Spiel. Ja, so ist es. 0%. Mit anderen Worten, selbst wenn dieses Spiel in der Münchner Olympiahalle wäre, was ich sehr begrüßen würde, ich habe mir schon mit allen verscherzt, die nördlich von Frankfurt sind, weil ich das letzte Woche schon gesagt habe, ich hätte gern eine südliche Location. Ich befürchte halt wirklich, dass wir nicht mal mit Träumen in dieser, wir oder ihr deutschen Tennisfans, nicht mal mit dem Traum oder mit der Illusion reingehen können. Struffi ist super. Und Gojovcic hat auch super gespielt, den einen Tag da in Nancy und Kampke auch. Aber das wird ganz, ganz hart werden, die Halle ausverkauft zu kriegen. Oder sehe ich das komplett falsch?
Die Halle ausverkauft zu bekommen. Nicht, dass wir da am Ende alleine sind.
Ja, aber wir sind dort. Wir sind dort.
Das ist wirklich dramatisch. Das muss man, finde ich, auch ganz klar so sagen. Und wenn man dann dieses Team auch sieht, muss man sich die Frage stellen, ist das ein Team, das in der Weltgruppe bestehen kann? Und ich habe da meine großen Zweifel dran. Also was du schon sagst, was Struff in diesem Jahr gespielt hat, ist klasse, das ist gut. Aber das ist normalerweise einer, der so ein Team wunderbar ergänzen könnte und der dann vielleicht mal reinrutscht und mal aushelfen kann. Aber keiner, der so eine Mannschaft führen kann, das gilt, glaube ich, für die anderen Beteiligten ebenfalls. Also das sind keine guten Aussichten, die wir haben. Und wir wissen alle, dass Tennis ist geprägt worden, das deutsche Tennis in den letzten 10 Jahren rund, genau von den Herren Meyer, Kohl, Schreiber und Haas. Und das ist für Carsten Ariens natürlich ein krasser Bruch. Weiß auch gar nicht so, ob er das selbst so eingeplant hat, dass er 2015 plötzlich eine Davis Cup Partie spielt mit dieser Besetzung. Nicht einfach.
Erwartest du da, du kennst den Carsten Ariens ja persönlich, ich kenne ihn so gut überhaupt nicht, erwartest du da so einen kleinen Canossa-Gang, dass er doch dann irgendwann im Dezember bei Kohli aufschlägt, oder ist das völlig undenkbar?
Ich halte es eher für nicht wahrscheinlich. Carsten ist, glaube ich, jemand, der ganz klar ist in seinen Vorstellungen und der auch dann klar in seinen Entscheidungen ist. Ich glaube nicht, dass der da irgendeinen Eiertanz eingehen wird und es hin und her geben wird. Das ist meine Vermutung. Okay. Also Kohlschreiber nächstes Jahr im Davis Cup Team, ich sehe das wirklich undeutlich.
Das hört man gerne.
Scharfe Konturen.
Andreas Renner hat gestern undeutlich gesehen, dass, wie heißt der junge Kollege, der von Chelsea gekommen ist bei Hertha BSC?
Der Kalou.
Der Kalou, dass der ein zweites Tor schießt, der weil Hertha in der zweiten Halbzeit nie über die Mittellinie gekommen ist. Elmar Paulke von Sport 1, unser Gast. Elmar, wir beide, ich meine, das ist ja tatsächlich so. Es gibt ja niemanden, mit Ausnahme von Oliver Fasnacht möglicherweise, es gibt niemanden, der nicht in Roger Federer Unterwäsche abends ins Bett gehen würde. Und jetzt hat er endlich das Davis Cup Finale erreicht. Die spielen in Lille, spielen im Fußballstadion des OSC Lille. Es wird erwartet, dass ungefähr 30.000 Menschen dort reingelassen werden. Und, das finde ich interessant, die Franzosen haben Sand gewählt. Hattest du da ein bisschen damit gerechnet? Weil ich finde, dass Sand jetzt nicht der Belag ist, der vor allen Dingen jemand mit Zonga, der Federer geschlagen hat im Sommer. Das Turnier hast, glaube ich, sogar du kommentiert oder das Finale von Toronto. Mich hat das tatsächlich überrascht. Monfils hat bei den US Open gut gespielt auf Hartplatz gegen Federer. Und wenn Gasquet spielen sollte, gegen Gasquet gewinnt Federer auch um 3 in der Früh, wenn du ihn aufwächst und die Kinder haben geschrieben bis 3 in der Früh. Mich hat es ein bisschen überrascht, der Sand. Wie geht's dir mit der Bodenbelagswahl?
Weißt du, ich glaube, das ist immer die Frage, wonach wähle ich den Belag aus? Nach den eigenen Stärken oder nach den Schwächen des Gegners? Ich habe das Gefühl, dass die Franzosen gedacht haben, wie können wir vielleicht Wawrinka und Federer am ehesten schwächen? Und das tun sie mit Sand. Und vielleicht sagen ja Monfils und auch Tsonga ist ja auf Sand nur inzwischen auch wirklich ein guter Mann und spielt auch viel besser. Vielleicht denken die sich, okay, der Unterschied für uns ist gar nicht so groß, wie er vielleicht für einen Federer sein wird. Und lass uns mal schauen, was sie da für eine Sandgrube reinlegen. Und wenn Federer einen schönen tiefen Lauf hat, dann wird er sich schon schwer tun. Und auch gerade gegen einen Monfils, glaube ich, schwer tun. Ich finde das, ich weiß, es gibt viele, die sagen, das darfst du niemals machen, du darfst niemals auf die anderen gucken, du musst auf deine Stärken schauen. Aber vielleicht, wenn du da Federer und Wawrinka im gegnerischen Team hast, finde ich die Idee gar nicht so verkehrt. Also ich mal sehen, was dabei rauskommt, aber ich kann das nachvollziehen.
Wenn wir schon beim Davis Cup sind, wollte ich vielleicht mal kurz dazwischen grätschen und fragen, was haltet ihr denn von dieser neuen spanischen Trainerin eigentlich, Frau Leon, die jetzt übernommen hat, wenn man schon mal auf nächstes Jahr guckt. Kann die so ein Team führen? Wird die überhaupt noch da sein, wenn die Spanier nächstes Jahr antreten, weil die ja vielleicht doch dann noch nur irgendeinen anderen ranholen und sie jetzt erstmal als Zwischenlösung präsentiert haben? Was haltet ihr davon, Elmar?
boah, ich hab das Gefühl, dass sie einen verdammt schweren Stand hat. Also generell finde ich natürlich, können Frauen Männer trainieren. Das ist, glaube ich, gar nicht die Frage. Ich habe jetzt ein ganz interessantes Interview mit Onkel Toni gelesen vor zwei, drei Tagen. Der sagt, die hat halt auch die letzten 10 Jahre sich null mit Männertennis befasst und das Männertennis unterscheidet sich doch gerade im taktischen immens voneinander, vom Frauentennis. Ich glaube, es wird schwer, wenn die ja dann auch auf der Bank sitzt und dann die Jungs auch noch coacht und den Tipps mitgibt. Und wenn da die Akzeptanz nicht groß ist, das haben wir in den letzten Davis Cup Jahren ja immer wieder mal gesehen, dann ist das nicht gut für die Stimmung dort auf der Bank und dann ist das bestimmt nicht ganz unproblematisch. Also generell finde ich Frauen, warum sollen Frauen nicht die Männer trainieren? Ich finde das klasse, ich fand auch den Schritt von Murray und finde immer noch gut, dass er Maurice Mo gewählt hat. Aber das in Spanien scheint mir irgendwie nicht ganz ausgegoren. Warum jetzt noch nicht Ferrero? Also das ist ja irgendwie, da wundern sich ja einige, dass man den nicht gewählt hat, der offensichtlich ein Interesse bekundet hat. Und ja, ich glaube auch, das ist nicht die Dauerlösung.
Vor allem, weil Frau Leon ja eigentlich dafür zuständig war, einen Trainer zu suchen, einen neuen Kapitän, und da hat sie einfach mal selbst gekürt.
Ja, und die Geschichte ist auch die, ich weiß ja nicht, Elmar, klar, wir wissen ja um deine Verbindung zu Tommy. Ich weiß nicht, ist der DTB jedes Mal jemals an die Spitzenspieler herangetreten, um zu fragen, Freunde, könnt ihr mit dem? Ich glaube, Carsten Ahrens war ja auch ein Kandidat, der hauptsächlich auch gewählt wurde, weil er eben auch aus der Tennis-Bundesliga Tommy gut kennt und weil er eben mit allen Spielern gut kann. Also in Spanien, wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch die Kritik von Rafa selbst, dass Rafa zum Beispiel überhaupt nicht er wurde dann in Kenntnis gesetzt, aber nicht gefragt. Wie ist das in Deutschland gehandhabt worden? Wurde da vorher bei Tommy mal nachgefragt, wie würdest du Carsten Ahrens finden?
Also ich glaube, gerade bei Carsten Ahrens wurde gefragt. Das war gerade eine Entscheidung auch der Spieler zu sagen, wen hätten wir gerne. Ob das in der Vergangenheit immer so der Fall war, das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, gerade bei Carsten war das explizit der Fall, umso kurioser ja dann auch der Konflikt mit Kohlschreiber.
Schwierige Geschichte, Elmar.
Absolut schwierige Geschichte. Und bin gespannt, wie das bei den Spaniern da ausgehen wird. Ich fand den Satz ja, das ist auch ein alter Satz, aber den fand ich trotzdem gut von Moya. Die Nation brauchen ihre Stars, aber die Stars brauchen den Davis Cup irgendwie nicht. Also der Davis Cup braucht die Stars, aber umgekehrt ist das nicht der Fall. Das ist mal wieder so in Spanien jetzt so extrem natürlich der Fall gewesen. Moya, der irgendwie auch persönlich, wie mir scheint, sehr enttäuscht und verletzt ist, dass da keiner mehr in sein Team gekommen ist und mit ihm spielen wollte. Nicht, dass das irgendwann mal wirklich zum ganz großen Problem dieses traditionsreichen Wettbewerbs wird, dass Spieler einfach sagen, das passt nicht mehr in meinen Kram, oder muss man vielleicht auch den Modus verändern? Ist der Modus nicht mehr modern genug und aktuell genug? Vielleicht erleben wir da ja auch in nächster Zeit mal ein paar Veränderungen.
Wobei man natürlich sagen muss, Elmar, ich meine, Batista Agut ist Top 20, zumindest steht er in der Weltrangliste dort. Vom Spiel her sehe ich ihn nicht Top 20, aber der hat halt ein paar gute Ergebnisse gehabt. Und Granollers ist ein netter Spieler, der in vielen Teams, ganz ehrlich, wenn Deutschland einen Granollers hätte oder einen Spieler wie den Granollers, der Einzel und Doppel hervorragend spielen kann, nächstes Jahr gegen Frankreich, würdet ihr, glaube ich, gerne nehmen, oder nicht?
Ja, aber ich meine, wenn du da natürlich Nadal und Ferrer draußen lässt, also das ist ja ein welchen Tee-Team, mit dem die da anreisen. Also das ist ja das, und das gerade bei Moya, der mit Nadal so eng befreundet ist, also dass das nicht funktioniert hat, das ist ja wirklich erstaunlich. Dass der nicht gesagt hat, wenigstens ein Match bist du mal da. Das ist schon enttäuschend.
Gut, haben wir auch gesehen. In Frankfurt. Elmar, blick mal ganz kurz voraus auf die nächsten Wochen. Sport 1 Plus wird berichten aus Beijing, davon gehe ich aus, und aus Shanghai.
Ja. Wir machen Shanghai, genau, das nächste. Also wir werden Wochenende Tokio zeigen, Tokio und die China Open zeigen, beides. Und gehen dann auf Shanghai und nehmen dann, wir haben Valencia parallel und Basel, Sport 1 und Sport 1 Plus, also auch da haben wir beide Turniere. Und dann natürlich auch Paris-Bercy und logischerweise die Finals zum großen Abschluss.
Jetzt
pass mal auf
die kurze Neidfrage. Der Bandermann brüllt mir zu, dass er wahrscheinlich nicht zum Davis Cup Finale fahren wird können, weil seine Frau ihm nicht erlaubt, nachdem er schon eine Woche in London ist, dass er dann auch noch nach Lille fährt. Ist Sascha tatsächlich vor Ort, der Lauser?
Wenn das stimmt. davon habe ich noch nicht gehört. Aber vielleicht ist er privat ja da, oder? Das weiß ich nicht. Okay, also soweit kenne ich das Terminkalender auch nicht. Also ich bin nicht vor Ort, soweit ich bislang war.
Okay, na gut, dann habe ich ihn vielleicht auch absichtlich falsch verstanden. Das kann natürlich auch sein. In Peking, also Beijing ist ja, jetzt kommen wir dann wirklich zum Schluss, ist ja das Comeback von Nadal angekündigt.
Jetzt wissen wir, das war ja 2012, hat auch so eine lange Pause gemacht, 2013 ist dann zurückgekommen und alles vom Platz geschossen. Darf man das, denkst du, wieder erwarten und wird irgendwann mal mein Misstrauen ihm gegenüber für diese langen Pausen, aus denen er dann noch stärker zurückkommt, wird dieses Misstrauen irgendwann mal weggehen oder wird das Misstrauen vielleicht auch bei Leuten wie dir, die da viel aufgeklärter sind als ich, vielleicht sogar mal ein bisschen stärker werden?
Ich vermute, du meinst das Misstrauen bezüglich irgendwelcher Hilfsmittel.
Ja, oder? Bezüglich einfach eines Silent Bans, weißt du, wo die ATP sagt, so, Rafa, die nächsten 8 Monate wollen wir dich nicht sehen.
Das Misstrauen ist auch bei mir vorhanden. Also bei mir ist ein Misstrauen da. Ich will irgendwie gar nicht viel mehr dazu sagen. Ich finde es unfair, wir wissen von mehr und es ist unfair, das auch nur anzudeuten und immer wieder zu vermuten, weil man dann das Ganze schon in eine Richtung lenkt. Aber bei mir ist das Misstrauen da und ich glaube, uns der wird wieder wie eine Bombe zurückkommen. Mhm. Der spielt jetzt diese Exhibition-Matches noch mit Tsonga,
die ich
gelesen habe in Indien. Ja, genau. Der spielt jetzt 1-2 Partien. Der hat ja auch die ganze Zeit trainiert. Der hat ja nicht wirklich pausieren müssen. Der konnte halt keine Rückhand schlagen. Und es ist ja wohl immer noch nicht zu 100% das rechte Handgelenk fit. Von daher glaube ich, dass der Nadal gut zurückkommt. Und der wird vielleicht jetzt auch endlich mal einen richtig guten Jahresabschluss spielen. Das hat er eigentlich noch nie geschafft, so wirklich. Ne? Klar, der Halle ist nicht sein Revier. Aber ich glaube, der wird jetzt auch noch ein bisschen mehr Kräfte haben und vielleicht jetzt hinten raus mal richtig zuschlagen können.
Und wenn Sascha Bandermann ihm tatsächlich in London an die Hand schüttelt, Elmar, sind wir beide beleidigt.
genau so ist es.
Das kann nicht sein.
Neid und Missgunst
überhaupt. Neid und Missgunst bei Sportradio 360 und bei Sport 1. Elmar, abschließend haben wir heute alle Gäste gefragt, am Wochenende der Ryder Cup, bewegt dich der? Schaust du dir sowas an oder bist du eh zu beschäftigt, um deine Söhne für den Davis Cup aufzutrainieren?
Handicap?
Oh, Handicap, ich feiere ganz ehrlich privat ein ganz kleines Golf-Comeback aktuell. Ich habe die 3 Jahre nicht gespielt wegen der kleinen Kinder. Inzwischen, wir wohnen da gleich in der Nähe eines Golfplatzes. Wir waren jetzt bis zu 7 Stunden auf der Driving Range hier mit meinen beiden Söhnen. Also da wartet eine ganz große Hoffnung, Golfhoffnung dort in Oberbayern. Ich verfolge es leider nicht, weil ich kein Pay-TV zu Hause habe und weil das irgendwie immer so schwer in den Kram passt, wenn man kleine Kinder hat und dann den ganzen Tag Fernsehen guckt. Aber ansonsten, ich verfolge es mit Interesse, finde das ein super Wettbewerb. Also ich, wenn ich irgendwie kann, dann schaue ich im Golf gern mal rein.
Wir stellen fest, Elmar Polk hat kein ARD und ZDF, kein PTV zu Hause. Das ist schade, denn Sky ist ja, wie wir wissen, ist Abo-Fernsehen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Hoffentlich den Bayerischen Rundfunk.
Elmar, wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gibt es irgendwas Darts am Wochenende oder wirst du dich tatsächlich jetzt aufs Tennis schmeißen in den nächsten Wochen?
Wir haben noch 2 Turniere im Vorfeld der WM, die dann ab dem 18. Dezember wieder losgeht. World Grand Prix und der Grand Slam of Darts, nochmal 2 große Events. Und gerade mit dem 2., der dann im November stattfindet, beginnt unser Warm-up auf die Weltmeisterschaft, die auch dann quotenmäßig immer der ganz große Erfolg ist. Und dann geht bei mir auch schon wirklich dann zurück das Thema Darts immer mehr in den Mittelpunkt. Und darauf freue ich mich natürlich. Wir waren jetzt letztes Wochenende in Leipzig. Ich sag's ja immer wieder, ihr müsst mal da hinkommen, ihr müsst mal in so eine Halle reinkommen. Da waren 2.500 Zuschauer und es war Alarm. großer Sport im Kohlrabi-Zirkus von Leipzig. Da heißt tatsächlich so.
Ich wusste, heißt der Kohlrabi in Deutschland Kohlrabi?
Ja.
Doch. Ja, ich verwechsel das jetzt mit was, weil der Kaffiol heißt ja Blumenkohl bei euch.
Ich glaube, was?
Ich glaube, das ist ein guter Punkt auf. Ja.
Ich kann dir nicht mehr folgen. Ja.
Wir machen weiter nach einer kurzen Pause, wenn Sie alle sortiert haben wieder.
Ja, hallo, es ist Marcel Siem. Willkommen zu Sportradio 360.
Das war's schon wieder fast. Jens Holber, Piet Fink, Johannes Knuth im Studio. Pink, ich muss natürlich fragen.
Pink.
Piet.
Ja, passt schon. Pink, ja, die Kurzform. Das ist,
Wir müssen hier wegrationalisieren. Bist du aus dem Koma schon nach dieser Löwenentlassung schon langsam wieder erwacht nach unserer Auseinandersetzung?
Ich habe Werner Lorand gelesen. Das wär doch wirklich fantastisch, oder? Die Rückkehr von Werner Lorand.
Werner Lorand ist eine Kultfigur über 60 und das wird er immer bleiben, denn er hat eigentlich damals ja das geschafft, was jetzt zum Beispiel auch Red Bull Leipzig vielleicht vor sich hat oder TuS Hoffenheim allerdings.
TuS Hoffenheim.
Ja, ist doch so. der hat uns damals in einem Schwung von der Bayernliga über die zweite Liga in die erste Liga geführt. Und lieber Jens, du wirst dich wahrscheinlich auch noch an Peter Packholt erinnern.
Entschuldige.
Der damalige Gott von Giesing.
Und ein sehr beliebtes Trinkspiel, Namensgeber für ein sehr beliebtes Trinkspiel unter Journalistenschülern, Peter Packholt. Man muss nämlich dann Fußballer mit zwei gleichen Buchstaben vorne im Vor- und Nachnamen nennen und dann die Flasche weitergeben.
Okay.
Peter Packholt oder auch Marco Marin zum Beispiel. Also wollte ich mal sagen.
Die Alliteration unter den, so wie die Alliteration geübt.
Okay. Ein großartiger Trainer und Namensgeber, ja.
Ja, Werner Lorand war ein Idol in München, genau wie Peter Packholt, und es war eine Ära, eine tolle Ära, und ich bin immer noch der Meinung, so mit dem Abschied von Werner Lorand hat so der Abschwung bei 60 München begonnen, und 15 Jahre später, können wir ja mittlerweile sagen, hat man sich davon noch nicht erholt, und die Fehler, die damals gemacht worden sind, oder die seit 15 Jahren gemacht worden sind, die führen halt einfach dazu, dass man jetzt einfach eine Situation hat, die ja, wie sagst du, Herr Producer, komatös sein muss. Ja, so schlimm ist es nicht, aber...
Um mit Toni Polster zu sprechen, debakulös.
Debakulös. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss eine Geschichte erzählen. Am ersten Wiesnwochenende, die passt vielleicht schön zum Abschluss jetzt. Am ersten Wiesnwochenende saß ich auf der Wiesn, und am Tisch waren Menschen, die ich nicht kannte. Und dann kommt man halt ins Gespräch, und dann stellt sich raus, der Mann neben mir war ein Bayern-Fan. Und der Bayern-Fan, man frotzelt sich ja in München normal, 60 Bayern und so weiter, der nimmt mich, nachdem er erfahren hat, ich bin 60er-Fan, nimmt er mich einfach nur in den Arm und sagt, ich habe echt Mitleid mit euch. Ja? Und das ist so schlimm, das ist so bitter, das ist so erniedrigend. Also damit möchte ich auch bitte das Thema 60 momentan wegschieben.
Wir wollen dich dann auch damit weiter nicht belästigen. Jetzt, mit welchem Schlusswort gehen wir raus? Mit welchem österreichischen Schlusswort von Toni Polster? Aber hat er dich auch mal gesagt, die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt? Nee, ich glaube, es war wer anders.
Das muss jemand anderer gewesen sein, aber ich weiß nur, dass Peter Backholt gesagt hat, dass der FC Tirol eine Obduktion auf ihn hat. Und er meinte dann wohl was anderes. Das Schlusswort ist, dass ich mir fürs Wochenende schlechtes Wetter wünsche. Ich habe es vorhin schon angesprochen.
Was?
Im Golfteil, damit ich kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich den ganzen Tag vor dem Fernseher sitze und Ryder Cup schaue. Alles gut.
Dann fehlt nur noch mein Highlight, oder?
Ja, bitte.
Da muss ich mal ganz selbstnützig auf die Agenda setzen. Ja, ich überlege gerade, Fußball-Bundesliga am Samstag wird das sein. Ansonsten, dienstlich gesehen.
Bist du vor Ort irgendwo?
Ich bin nirgendwo vor Ort. Ich weiß gar nicht, die Bayern sind wo dran? Ich glaube,
in Köln, beim FC.
In Köln, das werden wir natürlich extern beobachten. Ansonsten werde ich hoffen, dass hoffentlich schönes Wetter ist, um dann doch nochmal auf dieses kleine Volksfest zu gehen. Ich wohne tatsächlich nebenan. Ich dachte, es wird die Hölle, dass Leute vor unser Haus quasi urinieren, campen, sich sonst wie auslassen. Es ist noch erstaunlich ruhig, aber...
das kommt schon noch am Wochenende. Am Wochenende ist Italiener-Wochenende.
Wir nehmen das natürlich völlig wertfrei, unsere südlichen Freunde. Bin da natürlich guten Mutes, dass sie auch sehr zivilisiert sich dort benehmen werden.
Das ist ein Spitzname, das ist wirklich so. Das mittlere Wochenende auf dem München Oktoberfest ist das sogenannte Italiener-Wochenende, weil sich da rumgesprochen hat, bis hinter den Brenner, dass das München Oktoberfest ist, und dann kommen die ganzen Freunde in ihren Wohnmobilen rüber und parken die komplette Innenstadt zu.
Und sie parken auch die Parkhafe zu, und alle gehen in der Früh duschen ins Olympiabad. Sind alle Frühschwimmer. Kostet 3,40 Euro oder so, und du kannst dann, also schwimmen kannst du gehen, aber du siehst dann auf diesen Liegestühlen rundherum beim Oktoberfest, schlafende Menschen. Meistens sind es Italiener. Da ist ich fast sicher. So, also, Schluss jetzt hier mit diesem Geschwätz. Big Show 173, Johannes, nächste Woche. Schauen wir mal, wer da ist.
Yes, Frank Sir.
Kramer wird dabei sein. Das kann ich jetzt schon sagen.
Und Andreas Renner, unser Taktikgott.
Der Taktikgott.
Taktikgötter unter sich. Vielleicht auch ein paar Taktikleien hier im Studio. Okay. Bis dahin.
Da schauen wir mal.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!